Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach Möden, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, da sind wir wieder. Sportradio 360, die Big Show 715. Nach einer kurzen Pause, angeblich war ich im Urlaub, habe ich wenig davon gemerkt, jeden Tag bei Tennisnet bisschen herumgewurschtelt, aber das soll euch nicht weiter belasten. Schön war's. Auf Korsika, ich sage euch, wie es ist, dann vergangenes Wochenende noch mit meinen Kindern in Prag, auch sehr schön. 100 Millionen Leute und keiner davon hört die Big Show. Das geht euch anderen anders. Gut so, gut so. Eine Anmerkung noch zu, weil mir doch ein paar Leute geschrieben haben, und das finde ich sehr considerate, sehr nett, wegen des Amoklaufs in Graz. Also danke, dass ihr da an mich gedacht habt, jetzt um der Wahrheit Ehre zu geben, und ich habe es den Leuten eh zurückgeschrieben, aber nur ganz generell. Das erschüttert mich als Vater, als Lehrkraft, als Mensch natürlich sehr. Ich kenne weder die Schule noch zum Glück irgendjemanden, der damit involviert war. Ich komme aus dem für Einheimische wunderschönen Dorf Volzberg. Das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto aus Graz, von Graz entfernt, und habe da keine persönliche Bindung. Ja, ich mag Graz, SK Bundegammer Sturm Graz, mein Leib- und Magenverein, aber zum Glück keine Berührungspunkte, aber wie gesagt, als Vater, als Mensch war ich natürlich davon tief betroffen. So, unser heutiges Programm, es geht los mit Sven Heist in New York City, FIFA Club World Championship. Dann schiebe ich Körny ein. Wir sprechen ein bisschen über Basketball, wir sprechen über meine Lieblingsschauspielerin, von der Körny nichts wissen möchte, und deshalb jetzt als zweiten Teil auch ein bisschen über den BVB, um dann gleich weiterzugehen zu Marco Hagemann, der eben diesen BVB bei dieser Clubweltmeisterschaft kommentiert hat, des Öfteren, und natürlich aus erster Hand weiß, was los ist. Part 4. Marc Heinrich wird uns ein bisschen up-to-date bringen, was die Frauen-Fußball-Europameisterschaft anbelangt. Dann Part 5, Motorsport. So viel passiert in den letzten beiden Wochen. Und Stefan Heinrich und Eddie Milke bringen uns da wieder auf den neuesten Stand. Part 6, dann mein Heimrennen. Spielberg, also aus Volzberg, aus nämlichem Volzberg. Mit dem Auto würde ich sagen, je nachdem wer fährt, aber zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich auch mal dort mit meinen Eltern zum Training. Es muss 1977 gewesen sein, das Samstagstraining. Hat sich alles verändert seitdem, aber darüber sprechen wir dann mit Stefan Ehlen und nochmal mit The Voice, nämlich über den Grand Prix von Österreich. Apropos Österreich, das ist mal das erste neue Segment, das ich einführen möchte nach der Sommerpause. Ich werde versuchen, jede Woche ein kleines bisschen Heimatgefühle bei mir zu besänftigen. Tu Felix Austria habe ich es jetzt mal genannt und dann immer was dazu. Heute Tu Felix Austria Radle und Leichtathlete. Also ich versuche da kompetente Menschen aus Österreich zu erreichen. Heute ist es der Lukas Zara, die mir ein bisschen erzählen, was in meinem Heimatland vor sich geht. Part 8 dann. Die Steelers haben einen Quarterback und Nicolas Martin und Christian Schimmel plaudern darüber. Dann bisschen was The Remains of the Week und Part 10 dann. Ja, es gibt auch einen neuen NBA-Champion in jeder Hinsicht. Es hat der oder die Draft stattgefunden und die Basketballfrauen haben bei der EM eine Medaille versäumt. All das sind Themen genug, um mit dem großen André Vogt zu sprechen. Und hinten raus noch Tennis mit auf jeden Fall Marcel Meinert. Zu Wimbledon bei den Männern ist vieles klar, bei den Frauen gar nichts. Big Show 715. Auf geht's. So viel zur Sommerpause. Die ist jetzt vorbei, denn jetzt haben wir offiziell in New York City angeklopft, glaube ich zumindest. Bin ich da richtig bei Sven Heiß? Servus, lieber Sven.
Ist angekommen. Klappt auch über den großen Teich. Hallo Jens.
Sven, ich weiß, es jammern nicht alle, aber es sind zumindest Anmerkungen über die Umstände, unter denen die FIFA-Club-WM im Moment gespielt wird. Jetzt habe ich nicht genau auf den Terminkalender der Fußball-Weltmeisterschaft geschaut, aber mich dünkt, findet die Fußball-Weltmeisterschaft nicht noch ein, zwei Wochen später statt? Und kann man da überhaupt Anstoßzeiten um die Mittagszeit herum amerikanischer Zeit vertreten?
Weißt du, was die Pointe in dieser Geschichte ist? Dass die FIFA die Anschlusszeiten zur richtigen WM nächstes Jahr noch nicht veröffentlicht hat.
Okay, gut.
Damit lassen sie sich noch Zeit bis zur Auslosung und ich meine auch daraus zu lesen, dass sie sich doch mal angucken wollen, wie das jetzt hier bei diesem internationalen Clubturnier abläuft und was sich daraus eventuell lernen lässt. Ich glaube, du hast als Sportorganisation immer das Dilemma, dass du nie genau weißt, welchen Markt du jetzt mit den Anschlusszeiten recht machen sollst. Wenn du hier diese Spiele mittags oder nachmittags beginnen lässt, dann hast du sie in der Primetime in Europa, was natürlich für den Fernsehmarkt lukrativ ist und natürlich dann auch für die Einnahmen des Weltverbands. Hast du sie hier zu den Abendzeiten, laufen die Spiele in Europa in der Nacht. Ich glaube, das musst du dann immer irgendwie abwägen. Welche Auswirkungen hat das auf den Fernsehmarkt? Welche Auswirkungen hat das auf die Sportler? Ich glaube, dass sie sich das hier schon angucken und sehen, dass die Spiele vor allem in den Stadien, die nicht klimatisiert sind, also auch kein Dach haben, für die Spieler schon absolute Höchstbelastung sind und sie dann entsprechend für die WM nächstes Jahr ihre Schlüsse daraus ziehen.
Wir nehmen am Mittwoch auf, dass Sven und ich sind also noch nicht ganz mit der Gruppenphase durch. Was wir schon wissen, Chelsea ist auch weitergekommen. Als Gruppenzweiter sehe ich das richtig, Sven. Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Und die Bayern sind auch als Gruppenzweiter durchgekommen. Vincent Kompany hat jetzt in Charlotte eine Aufstellung gebracht, die wahrscheinlich reichen würde, um deutscher Meister zu werden im kommenden Jahr. Es war, glaube ich, der erste Sieg von Benfica überhaupt gegen die Bayern. Ich habe das jetzt nicht als besonders signifikant empfunden, ob die Bayern jetzt Erster oder Zweiter sind. Ist da irgendein, was darf man hineininterpretieren in dieses Spiel, in diese Niederlage, wenn überhaupt irgendwas?
Das Unfaire bei solchen Turnieren ist ja immer, dass es im Nachhinein halt interpretiert wird. Ich glaube, dass es für Vincent Kompany eine extrem schwere Entscheidung war und ich konnte seine Vorgehensweise absolut nachvollziehen. Denn ich glaube nicht, dass es im Sinne der Spieler ist, wenn du sie bei dieser Hitze 3 Spiele hintereinander mit derselben Startelf über 90 Minuten spielen lässt. Wenn sie jetzt die Gruppe gewonnen hätten, hätten sie ein Achtelfinale gegen Chelsea. Jens, ich kenne Chelsea ganz gut, ich habe sie ein paar Mal gesehen. Ich glaube, die Bayern hätten dieses Spiel nicht haben wollen. Ich halte diese Chelsea-Mannschaft mittlerweile für sehr stark und sie wird halt immer noch stärker aufgrund der Jugend dieser Mannschaft. Dafür sind die Bayern jetzt eventuell gefragt in einem Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain, wenn sie die Fluminense rausnehmen. Auch das ist nicht gewonnen in Flamengo, weil das sind die Qualität dieser brasilianischen Mannschaften, hat man gesehen. Insofern, ich glaube, dass du das nicht abhängig machen kannst davon, gegen welche Mannschaft du dann als nächstes antrittst, sondern du musst gucken, dass du die Kräfte deiner Mannschaft vernünftig einteilst. Und ich glaube, das hat Kompany gemacht und dass, wenn er dann so oft durchwechselt, der Mannschaft der Rhythmus fehlt. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Und natürlich hat Benfica Lissabon gestern in diesem Spiel auch einen größeren Reiz gehabt, weil die haben unbedingt einen Unentschieden benötigt, um weiterzukommen. Und für die Bayern stand ja schon davor fest, dass es reichen würde.
Welche der unter Anführungszeichen internationalen Mannschaften, sprich der Mannschaften, die wir hier in Europa eben nicht so oft zu sehen bekommen, hat dich vielleicht positiv überrascht und gibt's auch eine, wo du dir deutlich mehr erwartet hättest?
Ich bin schon überrascht von dem Niveau des Turniers. Das ist ja du hast ja keinen richtigen Bezug zu diesen Vereinen aus allen möglichen Kontinenten, weil du sie ja kaum zu Gesicht bekommst. Und wenn du dir ein Spiel anschaust, dann ist es ja immer schwer, die Qualität zu bemessen, weil du ja nicht den Vergleich mit Europa hast. Und dieses Turnier legt das ja offen. Und von den Ergebnissen her, glaube ich, ist es ja schon sehr deutlich, dass das Niveau einigermaßen ausgeglichen ist. Also diese Ergebnisse, die man angenommen hat, dass das alles 5-6-0 ausgeht und für Europa total einfach fällt, das ist ja überhaupt nicht eingetreten. Mit Ausnahme vielleicht mal von Auckland City, die ja eine bessere Amateurmannschaft sind. Was ich schon überraschend finde, wie tatsächlich gut die Brasilianer sind. Wenn du das anguckst, die haben 4 Vertreter, 3 sind zum jetzigen Zeitpunkt schon im Achtelfinale, wahrscheinlich werden sogar alle 4 schaffen. Und Botafogo hat sich in der Gruppe mit Paris Saint-Germain und Atletico Madrid durchgesetzt. Und wenn du dir diese Spiele anguckst, hast du schon das Gefühl, dass vor allem die taktische Organisation der Südamerikaner im Vergleich zu früher wesentlich besser geworden ist und auch das Zusammenspiel, dass die alle Wettkampfhärte und individuelle Klasse haben, das ist ohnehin bekannt. Aber wenn du es dir vor allem bei den Brasilianern mal direkt anguckst, dann glaube ich, besteht auch ein Zusammenhang dahingehend, dass die brasilianische Regierung vor ein paar Jahren eine signifikante Regeländerung im brasilianischen Fußball eingeführt hat. Bis dahin waren diese Clubs mehr oder weniger gemeinnützig unterwegs, also wurden dann auch von Funktionären geführt, die dann von den Mitgliedern gewählt wurden. Und jetzt hat man damals erlaubt, praktisch, dass externe Investoren diese Clubs übernehmen dürfen, also dass die ihre Rechtsform ändern können, sodass dann Anteile gekauft werden. Und dadurch kam natürlich dann schon sehr viel Geld auch in den brasilianischen Fußball im Vergleich zu zuvor. Und sie sind jetzt in der Lage, auch vernünftige Mannschaften dort zu entwickeln. Und ich glaube, ein Teil der Stärke kommt daher. Nicht alle Clubs sind darauf eingegangen und haben sich umgewandelt. Aber ich glaube, in der Summe hat das schon für eine höhere Wettkampfhärte in der brasilianischen Liga gesorgt, die man jetzt auch bei diesem globalen Turnier sieht.
Eine Mannschaft, die wahrscheinlich aus amerikanischer Sicht und möglicherweise auch aus südamerikanischer Sicht am spannendsten ist, ist Inter Miami, die in der Gruppe A Zweiter geworden sind, die jetzt gegen PSG ran müssen. Wie viel mehr als Messi, ein alter Messi wohlgemerkt und ein alter Suarez, ist Inter Miami? Also jetzt spielerisch gesehen, mein Sohn sagt, der hat beide Spiele, glaube ich, hat er 2 der 3 Spiele gesehen, so ist richtig. Und er meint, der Defensivarbeit von Suarez und Messi ist nicht zu erwarten. Aber kann das für ein PSG, dass dieses Spiel sehr, sehr ernst nimmt, wovon ich ausgehe, kann Inter Miami PSG gefährlich werden?
Das liegt dann tatsächlich an Messi. Und zwar ausschließlich an Messi. Ich wollte es halt eben sagen, dass der Club deswegen mehr ist als Messi, weil er ja mitunter David Beckham gehört. Nur David Beckham wird nicht in der Lage sein, gegen PSG auf dem Platz zu spielen. Insofern wird der kleine Zauberkünstler aus Argentinien richten müssen. Das ist ja schon immer wieder faszinierend. Da spielen sie das Auftaktspiel gegen Al-Ahli und es geht nicht so richtig zusammen. Und wenn dann überhaupt nur mit einem Geniestreich von Messi, geht es unentschieden aus. Und dann denkst du eigentlich, Mensch, wie soll diese Mannschaft da weiterkommen in der Gruppe? Ne? Und dann schießt er dieses herrliche Freistoßtor gegen Porto und die drehen den Rückstand. Und hätten auch gegen Palmeiras gewinnen können, weil sie lange 2-0 geführt haben. Insofern, das meine ich damit, Jens, ich glaube, man kann diese Mannschaften oder darf sie nicht unterschätzen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Und mir ist ein Zitat von einem brasilianischen Trainer in Erinnerung geblieben vor ein paar Tagen. Der hat gesagt, der Friedhof ist voller Favoriten. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Wenn du so denkst, dass das schon irgendwie gehen würde, dann erwischt dich. Und so hat auch Paris Saint-Germain getroffen im Duell mit Botafogo. Ich glaube, die sind nicht davon ausgegangen, nach dem 4-0 Auftakt gegen Atletico Madrid, dass sie gegen die Brasilianer verlieren werden. So, und auf einmal haben sie sich als extrem hartnäckig herausgestellt und haben sie am Ende ausgekontert. Insofern glaube ich, wird PSG mit dem Wissen in das Spiel gegen Inter Miami gehen und das mit absoluter Seriosität angehen. Auch natürlich unter dem Druck, dass sie da gegen Messi spielen, weil das wäre natürlich schon eine große Blamage, wenn Messi da seinen ehemaligen Verein herausnimmt, das ja nicht auszudenken, was das auch für die Katari bedeuten würde, die hinter PSG stehen. Insofern, allein deswegen sind die Konstellationen schon sehr spannend in diesem Duell und ich glaube, dass wenn PSG das mit Seriosität angeht, dass es dann tatsächlich reichen würde, aber auch nur, wenn sie das mit maximaler Seriosität angehen.
Jetzt ist man natürlich immer schnell hier als auch als Europäer, wo man doch in den meisten Ligen ausverkaufte Stadien kennt, ein kleines bisschen arrogant und frech zu sein und zu sagen, naja, beim ersten Spiel von Salzburg gegen, Moment, gegen wen war es nochmal? Es war gegen Pachuca. waren 8 Leute im Stadion. Aber wie bewertest du die Resonanz insgesamt? Also was ich jetzt hier mitbekommen habe, zum Beispiel die Boca Juniors, die Spiele der Boca Juniors, da war richtig Rambazamba. Aber wie ist es insgesamt von der Resonanz her?
Ich habe das Gefühl, dass die Resonanz sehr positiv ist. Denn wenn du den durchschnittlichen Zuschauerwert nimmst bei den Partien, dann liegt man, glaube ich, bei 35.000. Das ist ja fast das Niveau der Premier League und der Bundesliga. So, dann schwankt es natürlich mal, gibt es wieder ein Spiel, das voller ist, dann geht es nach oben oder es geht nach unten. Aber die Resonanz als solches, die muss man erstmal erreichen. Und noch dazu bei vielen Partien, wie du sagst, die tatsächlich nicht von großem Interesse sind. Und vor allem auch mit der Tatsache, dass kaum europäische Fans mitgekommen sind. Das sind ja, beschränkt sich ja tatsächlich auf die Südamerikaner. Viele sind natürlich aus dem arabischen Raum da und den Zuschauern in den USA. Und das wohlgemerkt zu Anstoßzeiten, wo die meisten Leute, glaube ich, arbeiten müssen. Also hier laufen ja die Spiele nicht alle abends und am Wochenende, sondern die laufen ja mehr oder weniger komplett durch den Tag. Die gehen hier mittags um 12 los, dann gibt's welche um 15 Uhr. Also wie soll dort jemand, der normal berufstätig ist, zu diesen Spielen gehen? Ist ja fast nicht möglich. Und unter diesen Gesichtspunkten her halte ich die Zuschauerzahl für sehr ordentlich. Ich glaube, dass es deswegen verzerrt wird, weil halt der Weltfußballverband FIFA mal wieder dem Gigantismus verfallen ist. Wenn sie nicht in der Vorrunde hergegangen wären und nur Stadien oder die meisten Stadien auswählen mit einer Kapazität von 70.000, 80.000, dann würde es ein ganz anderes Bild ergeben. So, dadurch, dass man das nicht gemacht hat, weil man vielleicht dort sich angemaßt hat, dass die Spiele per se einfach ausverkauft sind, wenn die FIFA ein Turnier veranstaltet und sie auch per se jeden Preis aufrufen dürfen, haben sich, glaube ich, dort selber einfach aus einer PR-Sicht ein absolutes Eigentor geschossen. Wenn die hergegangen wären und gesagt hätten, in der Gruppenphase reichen auch Stadien mit 30.000 oder 40.000 Kapazität und übrigens, wir fangen bei den Ticketpreisen auch nicht dynamisch hoch an, sondern dynamisch niedrig, dann würde es ein ganz anderes Bild ergeben. Aber das haben sie nicht gemacht und die Quittung bekommen sie natürlich jetzt in Form der Berichterstattung.
So, bleiben wir in den USA, gehen wir einen ganz, ganz kleinen Sidestep zu einem Mann, den du natürlich sehr, sehr gut kennst, weil du ihn in der Premier League über Jahre beobachtet hast, Mauricio Pochettino, den Nationaltrainer des US-amerikanischen Teams, für die es, Sven, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nicht wahnsinnig gut läuft. Sieht man Pochettino? Er hat sich, glaube ich, ein kleines bisschen darüber echauffiert, ist vielleicht ein großes Wort, aber er hat doch angemerkt, naja, Juventus Turin war im Weißen Haus und das amerikanische Team nicht. Wie geht's Maurizio in diesen Tagen? Was bekommst du in dieser Hinsicht mit?
Ich glaube, der profitiert wahrscheinlich von der Club-WM, dass die Aufmerksamkeit sich ein bisschen verteilt zum Fußball,
okay,
oder?
Gut,
also sind ja generell gering in den USA und jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen geringer dadurch, dass es auch noch ein Vereinsturnier gibt. Ich glaube, dass es für Mauricio Pochettino hochspannend ist, den Gastgeber nächstes Jahr trainieren zu dürfen. Das ist immer eine besondere Ehre bei einer Weltmeisterschaft und das wird sicherlich auch ihm so gehen, dass die Zeit bis dahin auch schwierig sein kann, weil man ja für das Turnier qualifiziert ist, weil die Erwartungen extrem hoch sind, weil dann auch einfach viele neue Einflüsse da sind in einem Land, das er natürlich jetzt so auch nicht kennt. Ich glaube, das war absehbar, aber für ihn geht es, glaube ich, eine vernünftige Vorbereitung auf dieses große Turnier nächstes Jahr zu bestreiten und ich glaube, wenn dann die Unterstützung des eigenen Landes kommt, ist es sehr reizvoll, in der Position zu sein von Mauricio Pochettino und dass die Amerikaner eine vernünftige Mannschaft haben mit Potenzial. Ich glaube, das hat man schon bei der vergangenen WM in Katar gesehen und dann ist natürlich die Frage, welche Ausrüstung bekommen sie und was kann mit der Unterstützung des Publikums bewegt werden. Aber allein schon dann, wenn es so kommen sollte, ein Eröffnungsspiel für die USA bei einer WM in den USA zu coachen, ich glaube, das wird auch bei Mauricio Pochettino ganz hoch in seiner Vita stehen, sonst hätte er den Vertrag sicher nicht unterschrieben. Denn ich glaube, an Angeboten hat es ihm nicht gemangelt.
Ja, okay, also ich für mich der attraktivste Posten, den hat jetzt eben Carlo Ancelotti bekommen. Sage ich einfach ganz eigennützig, weil ich mir denke, naja, Brasilien taugt mir einfach mehr als die Amerikaner, mehr Potenzial, natürlich auch mehr Druck.
Ich glaube, Jens, auf den Posten hat er nicht spekuliert als Argentinier.
Okay, das ist was anderes. Das stimmt. Da hast du natürlich recht. Ja, okay, das ist vielleicht ein Blickwinkel, den ich.
Das hat er sich nur nicht zugemutet oder zugetraut, ja, dass die Brasilianer ihn verpflichten.
Ja, das wär natürlich spannend gewesen. Ja, und eine Geschichte müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, gerne auch ein bisschen ausführlicher. Jetzt ist es in trockenen Tüchern. Und zwar, dass Florian Wirtz tatsächlich beim FC Liverpool angeheuert hat. Es hat wieder so lange gedauert und gut, ich bin ja auch jemand, der Fabrizio Romano bei X folgt und der gesagt, ja, alles geht seinen Weg, wie es sein soll und überhaupt never been in doubt. Ich hatte schon meine Zweifel. Gab es jemals Zweifel? Weil Florian Wirtz, so jung und so brillant er ist, natürlich auch schon eine relativ bedeutende, vielleicht das falsche Wort, aber er hat eine Verletzungsgeschichte hinter sich.
Die Zweifel bei Liverpool glaube ich nicht deswegen, dass sie sich nicht sicher waren, ob Florian Wirtz zu ihrer Mannschaft passt, sondern ob sich die Eigentümer mit Leverkusen einig werden und am Ende so eine horrende dreistellige Millionensumme freigeben, die ja für Liverpool ein absolutes Novum ist. Ich glaube, mit so einer Summe sind sie einmal in Berührung gekommen, und zwar als sie das Geld vom FC Barcelona für Philippe Coutinho erhalten haben. Aber dass sie selber eine Summe vielleicht mit Bonuszahlen zusammen von 135 Millionen auf den Tisch legen müssen, das ist neu, und das war tatsächlich am Ende dann auch das entscheidende Kriterium, ob dieser Transfer zustande kommt. Liverpool hat von Beginn an sehr zielsicher agiert im Fall von Florian Wirtz. Diese Spieler, den wollten sie unbedingt haben. Da waren sie sich sehr früh sehr klar und haben das dann auch dem Spieler entsprechend kommuniziert, dass es bei so einem Transfer immer dann auch die Kehrseite geben kann, ob das alles so aufgeht und wie passt die Florian Wirtz in Liverpool ein, wie kommt er dann auch physisch zurecht, wie seine Verletzungshistorie. Das sind natürlich Fragen, die jetzt schwer zu beantworten sind. Ich glaube, dass Liverpool darauf hinausgeht, dass sie sich umstrukturieren müssen. Zum einen, weil das Ende von Mohamed Salah irgendwann mal absehbar wird in den nächsten Jahren, und dann brauchen sie einen ähnlichen Fanliebling. Florian Wirtz könnte natürlich indirekt in diese Fußstapfen gehen. Und zum anderen, glaube ich, hat auch Arne Slot jetzt schon vor, diese Mannschaft ein bisschen mehr nach ihm auszurichten. So, unter Jürgen Klopp kam das Team immer ohne Spielmacher zurecht, weil Spielmacher war eigentlich das Pressing von Klopp. So, Arne Slot hat eine andere Herangehensweise, wo dann so diese Ideen von einem Spielmacher eine höhere Tragweite bekommen. Und ich glaube auch, dass sie einfach auch die Torgefahr verändern müssen. Ich glaube, Mohamed Salah hat fast die Hälfte der Torbeteiligungen von Liverpool in der Liga. So, das musst du auf mehrere Schultern in Zukunft verteilen. Und mit dem Transfer von Wirtz sagen sie natürlich auch der Konkurrenz, wird man zu, wir wollen da jetzt auf Jahre oben bleiben. Also in den vergangenen Jahren war es so, dass wenn Liverpool einen großen Triumph gefeiert hatte, dann haben sie die Mannschaft nicht adäquat verstärkt. Ich glaube, den Fehler wollen sie jetzt nicht machen. Und Florian Wirtz ist natürlich das absolute Zeichen an jeden in der Premier League, dass sie den Titel verteidigen wollen.
Und ich bin so froh, dass du Philipp Coutinho erwähnt hast, weil ungelogen, gestern schaue ich mir die Bayern an, also Dienstagabend schaue ich mir die Bayern an gegen Benfica, und ich bin ums Verrecken nicht draufgekommen, wie dieser Brasilianer hieß, der von Barcelona war es, glaube ich, nach Bayern, zu Bayern gekommen ist, auf Leihbasis, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Nummer 10 damals. Ich bin nicht und nicht draufgekommen, aber jetzt weiß ich, es war Philipp Coutinho. Sven, du wirst bis zum Ende bleiben. Wird das Finale tatsächlich im Stadion der Giants in New York ausgetragen? Ich bin hier ein kleines bisschen unterinformiert.
In dem MetLife Stadium halt, in New Jersey, ja. Praktisch, genau.
Ja. Okay, gut.
Ja. Das ist der Plan. Vielleicht findet die FIFA bis dahin noch ein größeres Stadion als das MetLife Stadium mit einer Kapazität von 80.000. Das weiß ich nicht, aber momentan ist es der Stand, ja.
Es würde sich das Big House anbieten bei der University of Michigan. Fantastisch, wer immer Sven heißt. Vielleicht quälen wir ihn nächste Woche schon wieder, wo ich dann in London sein werde. Sven leider nicht. Das heißt auch, dass ich an diesem Sonntag um einen fantastischen Sunday Roast in der Gesellschaft von Sven heißt umfalle. Sven, das holen wir nach.
Das müssen wir nachholen, in der Tat.
Kurze Pause. Big Show 715.
Ja, hallo, grüße euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 715, es ist Michael Körner-Time. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Wollen wir, das ist jetzt allein deine Entscheidung, wollen wir zunächst über Kate Blanchett sprechen oder über die, wie viele Sekunden war Ulm schon deutscher Meister, und sie wird es natürlich jetzt nicht gewinnen im fünften Spiel. Kate Blanchett oder Ratio Farm Ulm?
Also ich kenne mich mit Kate Blanchett nicht aus. Also ich weiß, wer es ist, ja, aber ich...
Ich bin unsterblich verliebt in diese Frau, Michael.
Jens, das ist... Also wie alt bist du denn? Teenager würde ich ja akzeptieren, aber Kate Blanchett ist doch... Ich habe immer keine Ahnung, wie alt die alle sind, aber die ist jetzt auch deutlich jünger als du, glaube ich, oder vertue ich mich jetzt da?
Nein. Kate Blanchett und ich, also ich werde das natürlich jetzt sofort live recherchieren. Mhm. Wir müssten ungefähr derselbe Jahrgang sein.
Okay. Also du hast einen Crush auf Kate Blanchett, okay?
Ich habe nämlich vor kurzem, sie ist ein Jahr älter als ich. Was willst du
von mir? Wow, die ist 56. Sie ist ja so alt wie ich. Also ja. Ein Jahr als ich. Wow.
Ja. Ich habe vor kurzem eine Miniserie gesehen, die heißt Disclaimer. Kommt, glaube ich, bei Netflix. Ich habe sie anderswo gesehen. Und da haben wir wieder gedacht, Kate Blanchett ist eine fantastische Schauspielerin, aber wir hatten das ja schon mal bei The Bear, wenn du dich erinnern kannst, die weibliche Hauptdarstellerin, von der man auch, ich habe den Namen natürlich vergessen, aber von der man dachte, die kann im wirklichen Leben kein schlechter Mensch sein. Und ich glaube, bei Kate Blanchett ist es genauso. Die kann im wirklichen Leben kein schlechter Mensch sein und ist außerdem eine ganz unglaubliche Schauspielerin, der, und das möchte ich schon sagen, 1998 der Oscar geraubt wurde. Da hat sie Elizabeth gespielt. Also wer diesen Film gesehen hat und dann gehört hat, dass Kate Blanchett für diesen Film nicht den Oscar bekommen hat, es ist fucking Wahnsinn. Das war nämlich Gwyneth Paltrow, die damals für Shakespeare in Love gekürt wurde. Immer noch Wahnsinn. Und dieses Disclaimer, da spielt sie eine Journalistin im besten Alter und ihr junges Alter Ego ist eine deutlich jüngere Schauspielerin, in die man sich eigentlich auch spontan verlieben müsste. Aber ich bin ganz auf dem Kate Blanchett-Train. Aber wenn ich auf dem allein bin, Michael, dann lass uns gerne über Ulm gegen die Bayern sprechen.
Ja, können wir gerne machen. Ich bin stehe noch unter Under the Influence, dieses Spiel 4.
Ja, ist mein Eindruck richtig, dass Ulm die Chance hatte für eine halbe Minute, dass sie sich am Dienstagabend zum deutschen Meister krönen und dass aber jetzt natürlich es nicht zweimal eintreten wird, dass die Ulmer in München ein Spiel gewinnen.
Ja, also ja, der Eindruck ist jetzt nicht ganz richtig. Also Basketball ist ja, also ich glaube, Ulm hat das einmal mit 2-3 Punkten geführt oder sowas. Das ist jetzt also nicht, dass sie nach einem 5-0 im Fußball noch mit 5-6 verloren hätten, sondern die zweite Hälfte wurde ja doch recht klar von den Bayern dominiert. Aber klar, es war jetzt in Spiel 4 die große Möglichkeit für Ulm. Also machen wir uns da nichts vor. Heimspiel, du hast in 2025 haben die auf nationaler Ebene noch kein Heimspiel verloren, haben insgesamt nur 1 verloren in der ganzen Saison zu Hause. Dann natürlich haben da viele mit gerechnet, dass das klappen könnte. Ja, die Gründe sind relativ einfach zu benennen. Also zum einen waren die Bayern sehr wach, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Ich habe sie selten defensiv so wach gesehen in den Playoffs und auch in den Wochen vor den Playoffs. Ich habe ja gestern auch on air gesagt, dass die Bayern nach dem Ausscheiden aus der Euroleague in eine gewisse Bocklosigkeit verfallen sind. Dort wurde ich vom Experten Heiko Schafazik für gerügt, dass er das nicht gesehen hat, das Wort Bocklosigkeit. Ich habe es aber nochmal explizit wiederholt. Der Trainer hat gesagt, we played without passion, ohne Leidenschaft. Das ist so, sage ich mal, die höfliche Übersetzung von Bocklosigkeit. Ich wollte es natürlich ein bisschen überspitzt formulieren. Ja, aber das war gestern nicht zu sehen. Ich fand eine Aussage ganz interessant vorm Spiel von Joe Vogtmann, der im Interview mit Annette Sattler gesagt hat, auf die Frage, ob er Druck verspüre, nee, überhaupt nicht, sondern eine gewisse Klarheit. Und das finde ich weil ich bin natürlich kein Leistungssportler und war es nie, aber in dem Moment konnte ich mich sehr gut in die Gedankenwelt hineinversetzen von einem Basketballer in dem Fall, der vor einem sehr wichtigen Spiel steht, was gewonnen werden muss, wo man ja sagen müsste, es entsteht Druck. Und er sagt, nee, es ist das Gegenteil, es ist eine Klarheit da. Das heißt also, die Bayern wussten genau, was sie zu tun haben. Und das hat man eigentlich von Anfang an gemerkt, und zwar über einen doch langen Zeitraum in diesem Spiel, speziell in der zweiten Hälfte, da eigentlich durchgehend, das Spiel war von, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig gut war, von beiden Mannschaften, auch nicht von den Bayern jetzt überragend, aber von deutlich mehr Klarheit geprägt bei den Münchnern. Und bei Ulm, da hat man vielleicht doch gemerkt, dass ja zum einen hat ja einer der beiden NBA-Aspiranten gefehlt. Noah Esenge hatte sich entschieden, doch frühzeitiger in den Flieger nach New York sich zu setzen, um beim NBA-Draft, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattfinden wird, dabei zu sein. Wir vermuten, dass Ben Saraf ihm heute folgt und bei Spiel 5 nicht dabei sein wird. Vielleicht war dieses ganze Theater doch ein Tacken zu viel. Vielleicht ist die Mannschaft dann doch für so ein Spiel 4, wo man Meister werden kann, etwas zu jung. Sie wirkten eben alles andere als klar. Wirklich brutal schlechte Quoten aus dem Feld. Der Sieger, der Matchwinner von Spiel 3, Justinian Jessup, 22 Punkte, gestern 0 Punkte. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, hat die klarere Mannschaft gewonnen, wenn ich nochmal das Zitat von Joe Vogtmann wiederkauen darf.
Rührt diese Klarheit daher, dass, wenn man sich das ganz nüchtern anschaut, die Spieler des FC Bayern Basketball auch wussten, all things considered, wir sind eigentlich auf jeder Position besser aufgestellt als die Ulmer?
Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun. Also sagen wir mal so, die Spieler, die mir noch wirklich mit am besten gefallen haben bei den Münchnern, Justus Hollatz, Nils Giffey, Andy Obst, Joe Vogtmann, was haben die gemeinsam?
Den deutschen Reisepass.
Alles Weltmeister. Das heißt also, ich mache an diesem Weltmeistertitel tatsächlich in manchen Situationen einiges fest. Wenn du bei einer WM als Nationalspieler im Halbfinale die USA geschlagen hast, im denkwürdigsten Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg und dann noch Serbien im Finale schlägst, das macht etwas mit dir, dass du in solchen Situationen anders umgehen kannst. Und die Aussage von Joe Vogtmann nochmal sich vor Augen zu führen. Wir wissen schon ungefähr, wir wissen sehr genau, was zu tun ist und was zu lassen ist. Bei all dem, was bei den Bayern vielleicht in den letzten Wochen so ein bisschen intern ein Problem war, die mentale Müdigkeit, die Aufgabenverteilung nach dem Ausscheiden von Carson Edwards, Onur Bitim, die türkische Nachverpflichtung, ist angeblich suspendiert worden, weil er sich nach Spiel 2 oder besser gesagt in Spiel 2 in Ulm geweigert hat, eingewechselt zu werden. Auch das sind irgendwie Dinge, die machen etwas mit einer Mannschaft, mit einem Kader. Und dann hast du aber Spieler, auch Shabazz Napier ist da übrigens bei zu nennen gestern, die Weltmeister habe ich genannt, also die wirklich wissen, aufgrund der vielen wichtigen Spiele, die sie gespielt haben, was zu tun ist. Und bei Ulm hast du in der Menge diese Spieler nicht. Da ist ein Tommy Kleppheiß, der spielt aber nicht, der ist verletzt. Karim Jallo hat vielleicht doch noch nicht diese Situation so oft durchlebt. Das ist ja auch so eine Art Führungsspieler. Justinian Jessup ist man auf den Füßen rumgetreten. Die anderen Spieler, Santos, Plummer, Weidemann ist ein bisschen vorangegangen. Ja, da muss ich sagen, der hat ein starkes Spiel gemacht. Der wusste, worauf es ankommt, nämlich knackig verteidigen, vorne sich die Mütze aufsetzen. Den würde ich so ein bisschen in Schutz nehmen bei dem Spiel gestern. Aber in der Masse, da hast du recht, haben die Bayern da einfach viel mehr Spieler, die in so einem Spiel 4 mit dem Rücken zur Wand in dem Fall wissen, was sie tun müssen. Das war schon... Und eben auch die Energie dann gebracht haben. Also das war sicherlich nicht einfach. Es waren 48 Grad in der Halle gestern. Es war brutal heiß ja draußen in Ulm. Und in der Halle ging kein Lüftchen. Also das war wirklich eine Tortur für die Spieler. Trotzdem haben die Bayern es geschafft, in der zweiten Hälfte noch wirklich viel Energie defensiv zu bringen. Auch so ein Weiler Bepp zum Beispiel, der ist offensiv, der ist wirklich in einer Krise. Ja. Der schmeißt vorne die Bälle weg, der schmeißt sie auch nicht mehr rein, aber der hängt sich hinten halt komplett rein und wie Verteidigung geht, weiß der Kerl schon. Also das kriegt er hin, ne? das sind alles so Sachen, die in der Addition dazu führen, dass die Bayern das Spiel also hochverdient gewonnen haben. Und jetzt muss man jetzt nicht der ganz große Prophet sein, auch favorisiert sind auf den Titel für Spiel 5.
Wenn Joe Vogtmann von Klarheit spricht und nicht von Druck, denkst du, dass für sich selbst, also Gordy will natürlich jedes Spiel gewinnen, einfach weil das hoffentlich für alle Leistungssportler und Trainer auch gilt, dass sie jedes Spiel gewinnen. Mhm. Aber er ist Weltmeistertrainer. Ich hoffe, dass es ihm finanziell gut geht. Aber denkst du, ist für Gordon Herbert irgendwas, steht da irgendwas auf dem Spiel, außer dass die Saison der Bayern, sollten sie nicht deutscher Meister werden, keine erfolgreiche war. Aber für ihn persönlich ist das irgendwie dann eine Delle in seinem Lebenslauf. Steht für Gordy irgendwas auf dem Spiel?
Ja, die Zukunft als Trainer beim FC Bayern. Wenn sie Spiel 5 verlieren, kann ich mir nicht im Ansatz vorstellen, dass Gordon Herbert in der nächsten Saison der Trainer des FC Bayern ist. Nicht im Ansatz. Also das ist für mich persönlich, für mich Michael, klar. Weil die Bayern haben, das hat Herbert Heiner als Präsident gesagt vor einigen Wochen, das ist, der Titel ist Pflicht. Das haben sie die ganze Saison gesagt. Und wenn jetzt dieser Titel nicht kommt, plus der Tatsache, dass ja Gordon Herbert bereits für 2026 unterschrieben hat als Nationaltrainer Kanadas, wird er nicht mehr Trainer beim FC Bayern sein. Das ist meine Prognose. Also das ist aber wirklich als auch nicht wahnsinnig schwer. Das steht für ihn auf dem Spiel. Ob das jetzt eine Delle in seinem Lebenslauf ist, ich glaube, alle wissen um die Stärken von Gordon Herbert. Gordon Herbert ist in der Lage, einen Laden zusammenzuhalten. Ja, also der ist wirklich, der kann mit schwierigen Charakteren umgehen, der hat einen Draht zu den Spielern, wie er alle unter einen Hut bekommt. Und das ist für dieses Ding beim FC Bayern in dieser Saison auch eine wichtige Sache gewesen. Das hat ja auch über weite Strecken gut funktioniert. Ja, du hast nicht ganz einfache Hierarchien. Du hast einen Carson Edwards, der auf den sehr viel zugeschnitten war, wenn man das jetzt mal so formuliert. Und man kann es auch anders formulieren, der ein bisschen sauer war, wenn er den Ball nicht bekommen hat. Und wenn er den Ball bekommen hat, hat er ihn auch oft reingeworfen und hat eben auch dafür gesorgt, dass in der Euroleague zum Beispiel er einer der Topscorer war in ganz Europa und sie auch viele begeisterte Spiele gewonnen haben. Am Ende des Tages waren sie aber nicht in den Playoffs, sondern nur in den Play-ins. Und am Ende des Tages sind sie auch nicht Pokalsieger geworden, sondern sind im Halbfinale ausgeschieden. Und wenn sie am Ende der Saison dann auch nicht deutscher Meister werden, dann ist natürlich die Mission nicht erfüllt und dann würde ich tatsächlich von einer eher durchschnittlichen Saison sprechen. Bei all dem, was sie geschafft haben, also Identität geschaffen, guard-orientierter Basketball, Dreierregen, SAP-Garden ausverkauft, neue Fans gewonnen, ganz wichtig, neue Fans gewonnen, also der Garden war jedes Mal ausverkauft. Das sind die Erfolgsgeschichten, aber wir wissen alle, der Verein FC Bayern, ob Fußball oder Basketball, definiert sich über Erfolg und Titel. Und ich glaube, dass Gordon Herbert auch erkannt hat, das war jetzt, glaube ich, das 83. Pflichtspiel gestern für die Bayern in dieser Saison. Der Kerl ist, ich glaube, 65 oder 66. Das ist auch anstrengend, ne? Also das macht man nicht auf der linken Arschbacke und reißt so eine Saison runter. Ich kann mir dann vorstellen, dass ihm der Abschied auch jetzt gar nicht mal so schwer fällt vor dem Hintergrund, dass er weiß, er wird Nationaltrainer Kanadas und da macht man halt mal ein paar Monate, gehen wir nach Finnland und hacken ein bisschen Holz und dann machen wir die neue Aufgaben. Aber er ist Weltmeistertrainer, das bleibt ihm und ich glaube, eine Delle in seiner Vita ist das in dem Sinne nicht. Also.
Weil du es abschließende Basketballfrage, weil du es gerade selbst auch ansprachst, ja, also die Idee mit dem SAP-Garten, dass dort alle Euroleague-Spiele stattfinden und eben jetzt auch die entscheidenden in der Meisterschaft, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich war bei 2 Euroleague-Spielen, die Stimmung, und ich bin kein Bayern-Fan, aber die Stimmung war herausragend gut. Ja, also wirklich, muss man sagen. Auch weil halt ein paar Fans der Gastmannschaften da waren, die natürlich das ihre dazu beitragen. Jetzt haben die Bayern aber doch auch viele Spiele in dem BMW-Park, der sich ja auch verändert hat, auch mit diesem ganz speziellen Boden, in diesem Jahr ausgetragen. Aber ist es für dich mittelfristig, was hörst du von den Bayern, wird es mittelfristig so sein, dass sie tatsächlich alle Spiele im SAP-Garten austragen? Geht das vielleicht wegen der Eishakler gar nicht, dass das so ist?
Genau, ja.
Oder siehst du hier die bestehende Aufteilung auch so bleiben?
Also ich glaube, mit dieser Aufteilung sind sie gut gefahren. Zum einen hast du immer noch diese Unterscheidung zwischen Euroleague und BBL und du wertest diese Euroleague dadurch nochmal auf. Was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist auch die Tatsache, dass dieser Eventcharakter doch wirklich für viele Menschen immer noch eine große Bedeutung hat. Also zu einem Spiel zu gehen in den SAP-Garden gegen Olympiakos Piräus, das hat für viele eben auch diesen Eventcharakter. Ich habe sehr viele, ich bin ja oft, also immer eigentlich 2,5 Stunden vor dem Spiel schon in der Halle, weil wir uns dort treffen als Team. Da werden dann Firmen durchgeführt. Das heißt also, da kommen ein Tross von 20, 25 Leuten, die das Spiel besuchen, im Zweifel auch mit VIP-Karten, den kriegen nochmal alles gezeigt, die werden durch die Arena geführt, durch die ganzen Eisdinger, die da noch angehängt sind. Das ist ja auch dann interessant, ne? Du siehst mal so eine moderne Halle und das darf man nicht vergessen. Also das ist, und die kommen dann eben zum Teil, ich kenne auch viele Menschen, die wirklich zum ersten Mal beim Basketball waren, im September, Oktober 2024 in den SAP-Garden gegangen sind, auch in meinem Freundeskreis, die normalerweise nicht zum Basketball gehen, die waren seitdem 5-mal wieder da. Die sagen, das ist ja der Wahnsinn. Wie geil ist denn dieser Sport? Und ich so, naja, also das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, aber ihr wollt es ja nicht glauben, so ungefähr. Und das kommt da einfach gut an. Ne? Also hätte ich auch nicht gedacht, dass die wirklich jedes Mal die Hütte voll kriegen. Aber ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und die Aufteilung, also ich weiß nicht, ob sie jetzt, wenn sie jedes Spiel da machen und dann kommt eben auch Ludwigsburg und die anderen aus der BBL, ob sie jedes Mal da die Halle voll kriegen, das glaube ich dann nicht, wenn es dann etwas gewöhnlicher wird. Du hast aber, glaube ich, auch schon gerade genannt hier, die Terminkollision mit Eishockey ist natürlich auch ein Problem, denn es ist ja eigentlich die Eishockeyhalle, wenn man es genau nimmt, die Bayern, hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, aber die mieten sich das ja von Red Bull, die Halle für diese Events. Das könnte, glaube ich, ein Problem werden, ne, weil die spielen ja auch am Wochenende und man kriegt es wahrscheinlich irgendwie hin, aber ich finde die Aufteilung ja gar nicht schlecht, weil der BMW-Park hat so ein bisschen eher dieses Nostalgischere mit dem sehr modernen Boden. Ist einfacher zu füllen mit 6.000 als der Garden mit 12.000. Und als Trainingshalle, ne, also die Bayern nutzen das ja quasi zu 100% und kriegen das, glaube ich, auch für einen sehr günstigen Preis von der Stadt, weil sie ja dafür verantwortlich sind, dass da innen drin und alles renoviert wurde. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist das dieser Deal ja so gelaufen, dass die Stadt gesagt hat, macht damit, was ihr wollt, aber wir zahlen nichts und dafür ist es quasi euers. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Also, weil du willst ja auch noch eine Trainingshalle haben. Ne? Du kannst ja nicht in den SAP-Garten gehen zum Trainieren jedes Mal. Auch wenn die Bayern, glaube ich, noch über ein anderes Trainingsgelände ja verfügen in Nordschwabing. Aber bisher, also die Saison hat gezeigt, dass das eine gute Idee war mit der Aufteilung. Und bei den wichtigen BBL-Spielen, sprich Playoffs oder das Duell gegen Berlin, geht man dann eben in den SAP-Garten.
So, Michael, vor vielen, 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 vielen Jahren hat der SK Rapid Wien den Bruder von Diego Maradona engagiert. Ich glaube, sein Vorname war Hugo Maradona und die österreichischen Kabarettisten hatten mehr Freude an ihm als die Rapid-Fans, denn die österreichischen Kabarettisten nannten den jüngeren Bruder von Diego Maradona schnell El Tono, was nichts mit dem Thunfisch zu tun hat, sondern er hat einfach ausgeschaut wie eine Regentonne, angeblich, ich habe ihn persönlich nie gesehen, mit anderen Worten, er war nicht austrainiert. Ich glaube, diese Gefahr gibt es bei Bellingham Junior nicht, aber ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also für mich ist ja Jude Bellingham irgendwie gar nicht mal so im Guten vom BVB geschieden, aber irgendwie muss es ihm ja doch getaugt haben, weil sonst würde sein Bruder nicht nach Dortmund gekommen sein wollen. Wie siehst du diese Personalie?
Ja, also ich glaube schon, dass Jude seinem Bruder gesagt hat, das ist schon ein geiler Verein und du wirst, da die dich so sehr wollen und dir so sehr gesagt haben, dass du das Epizentrum des neuen Spielsystems bist. Mich interessiert übrigens, wie das aussieht, das neue Spielsystem, aber das ist ein anderes Thema. Ich sehe das aktuell nicht. Also Desaster, der Auftritt bei der Club-WM. Also wirklich Desaster, was der BVB da spielt. Genau, und deswegen glaube ich, dass der gesagt hat, pass mal auf, die machen alles für dich und du wirst da spielen ohne Ende und top, super. Und ich glaube, dass das für ihn super ist, also jetzt für den Bruder. Da ist jetzt, heißt er eigentlich Job oder Joby? Ich habe schon beides gehört. Ich rede bald durch.
Ich bin dabei von Kobe Bryant beeinflusst, also ich würde Joby sagen, aber vielleicht heißt er auch Job, was weiß ich.
Joby, also ich sage jetzt mal Joby. Ist wohl ein anderer Typ vom Charakter her, also ruhiger, beziehungsweise der Bellingham, der schon da war. Jetzt komme ich ganz durch. Jetzt komme ich echt mal durcheinander mit diesen Namen. Der ist ja doch ein bisschen, das hat man ja auch gemerkt, der hat so leichte Arroganzanfälle vielleicht, würde ich so nennen. Und der wollte halt unheimlich schnell sehr viel und dann kommt halt ein Top-Club und dann sofort dahin. Ich glaube, dass sein Bruder ein bisschen der ruhigere Typ ist, auch so vom Charakter her und auch vielleicht ein bisschen vom Spielen her nicht ganz dieses unfassbar Elegante hat. Aber ich glaube, der passt da gut rein. Mein Hauptproblem ist, bleibt er dabei. Also Kovac muss mal zeigen, was taktisch da jetzt so ein bisschen angesagt ist. Kovac hat Mentalitätsfußball spielen lassen, hat das hinbekommen, hat die richtigen Knöpfe gedreht, dass die alle irgendwie zusammengefunden haben vom Kopf her, ohne dass sie jetzt mit der zauberhaften Spielidee durch die zweite Saisonhälfte gegangen sind. Was sie momentan in USA spielen, ist gnadenlos schlecht. Ich hoffe, dass sich das jetzt mal so ein bisschen einpendelt, wenn sie dann wieder zurück sind und wir den Bellingham da auch in einer entsprechenden Rolle sehen, die seinem Talent und seinem tatsächlichen Talent ja auch entgegenkommt. Also ich glaube, der passt da gut hin. Die Akzeptanz wird groß sein, weil alle wissen, dass der andere Bellingham, ich bin gleich durch mit den Namen, ja doch guter Fußballer war, auch wenn er ein bisschen holterdiepolter dann gegangen ist. Aber das ist man beim BVB ja gewohnt, das war ja schon häufiger so, dass so eine Durchgangsstation war. Das ist ja auch Teil der Idee gewesen. Wir nehmen die 17-, 18-, 19-Jährigen, die dürfen bei uns spielen, die super Talentierten und dann werden die für 80, 100 Millionen weiterverkauft. Das ist ja nicht das erste Mal passiert.
Wir sind gespannt, wenn und auch auf, übrigens auf nächstes Jahr auf die WM unter den gleichen Voraussetzungen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bin natürlich ganz auf der Seite des großen Michael Körner. Schwer vorstellbar, dass die Ulmer das letzte Spiel im SAP-Garden gewinnen der Saison, aber wir schauen es uns gerne an. Michael, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 715.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Pass auf, weiter geht's über Big Show 705 und mit World of Our Favorites, mit everyone's favorite, würde ich sagen. Arthur Hagebach, RTL. Servus, Arthur.
Schönen guten Tag.
Ja, jetzt haben wir mit Michael Körner, ich zumindest, habe gerade mit ihm kurz gesprochen, auch über den BVB, die große Liebe von Körni, wie du sicherlich weißt, Marco. Und Körni schon vor dem gestrigen 1:0, mit dem der BVB die Gruppe gesichert hat. Körni war grundsätzlich nicht happy mit den Vorstellungen, aber ich sag, Gruppe gewonnen, alles gut oder nicht alles gut beim BVB?
Ja, ich glaube, es gibt dann so zwei Seiten, ne, der Medaille. Auf der einen Seite hat der BVB jetzt so das Minimalziel erreicht bei dieser Club-WM, sprich das Achtelfinale, hat zwei Siege, ein Unentschieden in der Gruppenphase erreicht, heißt ja, also man ist ja ungeschlagen und man hat ein bisschen Geld verdient. Aber die Leistungen so insgesamt, muss ich sagen, sind dann doch ja relativ dürftig, auch wenn die erste Hälfte gestern ganz okay war. Nur da hat man halt die ganzen vielen Chancen einfach nicht konsequent genug genutzt gegen ein südkoreanisches Team, was viel zu passiv war in der ersten Hälfte. Das war schon echt ein Klassenunterschied. Aber dann, ja, irgendwie ist der Faden dann wieder gerissen. Dann wurde es zu ungenau. Natürlich sind da auch heftige Bedingungen mit fast an die 40 Grad. Das will ich aber jetzt nicht immer nur als Ausrede gelten lassen, weil sie haben es auch in der ersten Hälfte gezeigt, dass es dann auch ein bisschen besser geht. Und dann bleibt halt so ein letzter Eindruck einfach hängen. Und diese zweite Hälfte war einfach nicht gut. Und man quält sich dann wieder einmal, wie schon gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika, wie gegen Fluminense, dann doch irgendwie über diese Ziellinie. Also man ist da weit weg von einer gewissen Souveränität. Hat sicherlich Gründe. Nochmal, wir dürfen das alles nicht vergessen. Lange Saison gilt natürlich für viele Mannschaften. Aber ich glaube, der eigene Anspruch von der Leistungsqualität her ist auch bei Borussia Dortmund ein etwas anderer. Aber du hast es ja auch schon gesagt, unterm Strich steht Achtelfinale. Man präsentiert sich da auch sehr fannah in den USA. Unterm Strich, und ich glaube, das findet Lars Ricken gut, das findet Aki Watzke gut, das findet Sebastian Kehl gut, kommen so ein paar Millionchen aufs Konto des BVB.
Die drei genannten, wo würden die denn deiner Ansicht bzw. deinen Informationen nach, aber ist überhaupt noch ein Spieler auf dem Markt, den der BVB A dringend braucht und B auch willens ist, zu investieren, oder ist der Kader so, wie er jetzt ist? Ich habe mit Körner auch drüber kurz gesprochen. Bellingham Junior, wir waren uns nicht ganz sicher, ob es Job oder Joby ist. Ich hätte mal Joby gesagt, aber vielleicht weißt du da mehr. Aber gibt's doch jemanden, den der BVB dringend braucht?
Also ich kenne, habe ihn jetzt auch unter Job Bellingham so verstanden. Was heißt dringend braucht, das muss man natürlich jetzt, also A ist dieser Transfersommer ja noch sehr, sehr lang. Also ich glaube, das Transferfenster schließt ja erst am 1. September. Jetzt haben wir gerade mal Ende Juni, also da kann natürlich, wie wir mal alle wissen, noch sehr viel passieren. Ich glaube, es besteht schon Handlungsbedarf, gerade wenn, und danach sieht es ja aus, dass Jamie Gittens den Verein noch verlassen wird. Wohl Richtung Chelsea, auch wenn die Bayern ja auch mal nochmal so ihren Hut in den Ring geworfen haben. Und dann braucht's natürlich dann schon auch, ja, wieder einen Nachfolger für Jamie Gittens. Da ist man natürlich sicherlich auf der Suche, sprich also für die Außenbahn offensiv, links, da kursieren halt so viele Namen, aber du kennst mich ja auch. Ich beteilige mich eigentlich ungern an so vielen Namen, die da durchs Dorf getrieben werden, weil ja, ich glaube, damit beschäftigen sich andere Kollegen, der sogenannte Transferjournalismus. Ich warte da echt immer ab, bis das irgendwie unter Dach und Fach ist und dann ist gut. Ich finde, so auf der Rechtsverteidigerposition kann auch noch was gemacht werden, weil Jan Koto gerade auch gestern hat jetzt nicht gerade wirklich Eigenwerbung betrieben. Da waren sehr, sehr, sehr viele Fehler dabei, also wirklich indisponiert, auch taktische Fehler. Und da vielleicht sich dann nur auf Riasson zu verlassen, das könnte natürlich ein bisschen schmal sein auf dieser Position. Also ich glaube, dass da Borussia Dortmund sicherlich auch seine Augen offen hält. Ansonsten glaube ich schon, dass der Kader ausreichend ist, da auch eine richtig gute neue Saison zu spielen. Weil Maxi Bayer spielt dann seine zweite Saison beim BVB. Pascal Groß, Waldemar Anton, der sich stabilisiert hat. Nico Schlotterbeck kommt dann irgendwann zurück nach Verletzung. Du hast den Kapitän Emre Can noch. Also da gibt's ja durchaus sehr viel Potenzial noch für bessere Leistungen, für bessere konstante Leistungen. Aber ich denke mal, nochmal Außenstürmer plus Rechtsverteidigerposition sehe ich vielleicht noch Handlungsbedarf.
Ich möchte mich auch nicht beteiligen an Spekulationen, ich würde es ja nachhaltig lustig finden, wenn es dann plötzlich heißt, wenn Lars Ricken vor die versammelte Presse treten würde und sagt, übrigens, Barcelona konnte Nico Williams nicht bezahlen, wir konnten ihn bezahlen und er spielt ab kommender Saison bei uns. Das wäre mal ein lässiger, das wäre mal ein lässiger Coup.
Ja, total. Ja. Aber du weißt ja, ich, also Ich habe jetzt gestern, natürlich liest man, weil sowas wird ja auch sehr viel dann in die Timeline gespült und dass dann so ein Schweizer ist wie Dan Doy aus Bologna, der da irgendwie beobachtet wird. Aber ich glaube, also wenn die Transferfenster geöffnet haben, dann hat man immer das Gefühl, dass jeder Verein jeden beobachtet tatsächlich und dann kannst du 50 Namen reinschmeißen und möglicherweise liegst du dann bei einem richtig. Also das ist, also ich finde es, ja, mich strengt das immer so ein bisschen an, am Ende des Tages da jetzt irgendwie noch in die Spekulation mit reinzugehen tatsächlich.
Wollen wir nicht. Es ist noch ein Spieltag ausständig in der Gruppenphase. Da geht's eben darum, dass Real Madrid mit 4 Punkten, Salzburg mit 4 Punkten, aber Al-Hilal könnte mit einem Sieg gegen Pachuca die Salzburger wahrscheinlich, ich gehe nicht davon aus, dass Salzburg gegen Real gewinnen kann, überholen. Und in der Gruppe G sind Juventus Turin und Manchester City schon qualifiziert. Wenn ich es richtig sehe, Marco, geht's für den BVB weiter gegen Monterrey. Ich weiß nicht, hast du dir ein Bild schon machen können? Hast du die schon mal gesehen oder sind die so nebenbei mitgegangen?
Ich habe die tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also nicht bin ich so detailliert, dass ich jetzt sagen könnte, ich weiß alles über Monterrey. Wir haben jetzt Urawa da in der vergangenen Nacht sehr klar bezwungen. Ich hätte mir schon so ein bisschen, aber das ist reine Fansicht tatsächlich, so ein Duell gegen River Plate sehr gut vorstellen können. Wie ich weiß, hat Dortmund glaube ich noch nie gegen ein argentinisches Team gespielt und River Plate in Atlanta dann in diesem Mercedes Dome. Ich glaube, das wäre auch atmosphärisch richtig, richtig geil geworden. Jetzt ist es Monterrey. Ich kann dir jetzt nicht so einschätzen, um zu sagen, so, da ist der BVB jetzt ganz großer Favorit. Aber ich glaube, es ist ja auch eine gewisse Abenteuerreise, ne, für Borussia Dortmund. Sie spielen wieder gegen jetzt eine Mannschaft vom anderen Kontinent. Sie haben jetzt quasi alle Kontinente durch, außer Europa. Das wird eine Herausforderung werden. Ich glaube, sie freuen sich, dass sie jetzt nicht unter der glühenden Sonne spielen, sondern im Dom, dann noch, ich glaube, Ortszeit 21 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, also hier 3 Uhr nachts. Das sind also andere, auch klimatische Voraussetzungen und also da muss schon Borussia Dortmund schon ein bisschen mehr bieten, weil da gibt es jetzt die Ausrede nicht, dass wir jetzt alle da unter der Sonne brutzeln und der Rasen wird zu langsam und so weiter, was wir also hören. Klar trocknen auch die Rasenflächen aus, wenn da die Sonne drauf brezelt, aber da muss natürlich jetzt eine Leistungssteigerung kommen, um vielleicht sogar noch ins Viertelfinale einzuziehen. Ab so mit der Leistungen, die sie da gerade gebracht haben, glaube ich, wird es auch gegen Monterrey, ohne sie ganz genau zu kennen, schon schwieriger.
Na, ich bin dann gespannt, wie viele nicht-europäischen Mannschaften unter den letzten 4 dann stehen und den letzten 8. Das kann man sich natürlich schon vorstellen, dass da ein paar dabei sind. Der Botafogo spielt ja gegen Palmeiras. Da wird es auf jeden Fall eine Mannschaft werden, aber das wird spannend. Marco, parallel, du hast ja gestern das Spiel der Dortmunder kommentiert, aber parallel, ich weiß auch in vergangenen Jahren, dass du dich auch immer sehr, sehr intensiv mit der U21-Nationalmannschaft auseinandergesetzt hast. Die hat gegen Frankreich, darf man sagen, erstaunlich souverän mit 3:0 gewonnen nach diesem Drama gegen Italien. Und das, was zu mir rüberschwappt, ist die, wie ich finde, wenig spannende Diskussion, ob Julian Nagelsmann da im Stadion sein muss oder nicht. Ich meine, Marco, vielleicht ein Wort dazu, aber dann gerne auch mehr Wörter, wenn du was gesehen, beziehungsweise du kennst ja auch viele Protagonisten im deutschen Team, wie Woltemade, den du in der Bundesliga oft gesehen hast, im Nationalteam schon gesehen hast. Aber zuerst ganz vielleicht kurzes Wort zu der Nagelsmann-Debatte, wenn es denn eine ist.
Genau, du sagtest, wenn es denn eine ist, es ist ein schönes Thema im Sommer, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob gestern ein Didier Deschamps im Stadion war, weil ich das Spiel tatsächlich nicht gesehen habe, was parallel zu Borussia Dortmund lief. Ich habe ihn halt vorher auch nicht gesehen oder Thomas Tuchel beispielsweise. Weiß nicht, ob Thomas Tuchel jetzt vielleicht auch zum Finale kommt oder war vielleicht beim Halbfinale dabei. Also ich finde die so ein bisschen, ja, ich finde die schon ein bisschen heftig. Also das ist manchmal, denke ich so, das ist vielleicht so auch typisch deutsch, ne? Jetzt zu sagen, ja, wo ist denn der Bundestrainer? Warum ist er denn nicht da? der wird sehr informiert sein, was sich da abspielt. Ich weiß, dass da die Verbindung zwischen A-Nationalmannschaft U21 total gegeben ist. Vielleicht kommt er zum Finale gegen England, ist ja auch ein schöner Klassiker, auch im U21-Bereich. Also ich finde sie echt ein bisschen übertrieben geführt tatsächlich, weil nochmal, ich habe jetzt nicht andere Nationaltrainer von A-Nationalmannschaften da auf der Tribüne gesehen oder sie sind dann nicht eingefangen worden, dazu kann ich wenig sagen. Aber da jetzt so ein Riesenfass draus zu machen, dass Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, nicht bei der U21 vor Ort ist, warum? Also der Sportdirektor ist da mit Rudi Völler, Andreas Rettig ist da, also die DFB-Führungsetage ist da und unterstützt diese Mannschaft. Also warum mal den Spieß umdrehen? Jetzt steht die A-Nationalmannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM. Und dann fragen wir uns, wo ist Antonio Di Salvo, der U21-Nationaltrainer, weil aus seinem Jahrgang möglicherweise 4 Spieler im Viertelfinale der Fußball-EM oder WM stehen. Also ich verstehe die Diskussion nicht, dass man sie so hoch hängt, nur weil Julian Nagelsmann dort nicht vor Ort ist. Also das ist, ich finde das echt typisch deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Er soll die Mannschaft in Ruhe lassen, das tut er. Weil Antonio Di Salvo ist der Cheftrainer mit seinem herausragenden Team, mit den Jungs. Und ich glaube auch nicht, dass sich jetzt die Jungs irgendwie so mokieren, wo ist denn der Bundestrainer? Dafür ist das eine eingeschworene Mannschaft, eine eingeschworene Einheit und zwar mit Team, ne, mit Cheftrainer, mit Trainerteam zusammen. Und ich glaube nicht, dass das ganz großes Thema ist innerhalb der Mannschaft, warum Nagelsmann jetzt nicht vor Ort ist. Vielleicht kommt er zum Finale. Dann hat man die komplette Unterstützung von allen, die damit zu tun haben. Aber mir ist es ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt stell dir mal vor, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft im nächsten Jahr wirklich ins WM-Finale kommen sollte und dann wäre Antonio Di Salvo dort, dann würden alle Leute schimpfen, was macht denn der dort? Das ist ein Tourist, der hat nichts damit zu tun. Ja, so wird's auch schon. Ja, ganz kurz noch ein Wort, was mich wirklich schreckt, Marco, ist, dass Ansgar Knauf, und du hast die Eintracht ja jetzt bei RTL auch zwar länger im Europacup begleitet, aber dass der noch so ein junger Kerl ist. Also wenn du mir sagst, Ansgar Knauf ist 27, dann glaube ich das sofort.
Ja, das ist erstaunlich. Man hat das so bei einigen Spielern tatsächlich, wenn die schon sehr lange oder jetzt ein paar Jahre, und Ansgar Knauf hat ja schon vor 3 Jahren quasi so seinen Durchbruch erlebt, ne, bei dieser Europa League Reise von Eintracht Frankfurt, und Ansgar Knauf kommt da auch zwischendurch mal von der Bank, ne, bei der U21. Da sieht man ja, wie die U21 besetzt ist. Das ist ein echt guter Jahrgang. Es fehlen ja sogar noch ein paar Spieler, ne? Also Tom Bischoff beispielsweise hätte ja auch noch da spielen können, ne, der sich jetzt für die Club-WM mit den Bayern entschieden hat beispielsweise. Das gilt natürlich auch für andere Nationalteams natürlich auch. Aber das ist einfach eine Einheit. Natürlich gibt's halt diesen Spiegel auf Woltemade, und ne, weil er halt eine gute Rückrunde gespielt hat in der Bundesliga, bei der Nationalmannschaft debütiert hat, jetzt natürlich sehr viele Tore erzielt hat. Aber auch Nelson Weiber, Merlin Röhl, Rosenfelder, leider ja gestern verletzungsbedingt rausgegangen. Arthur Bolu hat herausragend gehalten, was ich so gehört habe, jetzt gegen Frankreich. Da gibt es ja so viele Spieler. Rocco Reitz, nicht zu vergessen, die ja genauso in einem Atemzug genannt werden können. Klar, Woltemade sticht da raus, weil er halt die Tore schießt. Das ist, also ich finde, die U21 macht echt ganz großen Spaß. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es gegen die Engländer dann verrichten. Weil Finale ist dann immer noch ein bisschen was anderes tatsächlich.
Tja. Soweit ist
auch,
es die
gilt,
Deutsche.
Gilt natürlich auch für die Engländer, logischerweise.
Ja, natürlich. Keine Frage. Bei England hat die Spanier geschlagen und das ist ja auch schon mal eine Visitenkarte. Wir machen eine kurze Pause, bleiben aber beim Fußball, und wenn wir es technisch schaffen, bleiben wir sogar auch bei Marco Hagemann.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 715 geht weiter. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass Marco Hagemann dabei geblieben ist, technischerweise, also inhaltlich sowieso kein Thema. Und ich freue mich aber sehr, dass auch Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier mit am Start ist. Servus, Marc.
Hallo in die Runde.
Ich möchte trotzdem mit Marco anfangen, weil ich von ihm einen väterlichen Tipp brauche.
Jetzt kommt's.
Aus irgendwelchen Gründen wurde ich glaube vom Picker war es, gebeten, meine Kandidaten und Kandidatinnen für den Fußballer, die Fußballerin des Jahres in Deutschland abzugeben. Jetzt habe ich schon tatsächlich bei den Männern unfassbare Schwierigkeiten. Ja, ich mag Joshua Kimmich nicht, aber ich hätte ihm fast meine Stimme gegeben. Olise, es muss glaube ich jemand von Bayern sein. Ich bin bei den Frauen komplett blank. Marco, kannst du mir bei den Frauen einen Hinweis geben? Und Marc, wenn du dann diesen Hinweis bitte fachkundig bewerten würdest.
Entschuldige, du Marco, dass ich dich so schön, dass du mich da reinlaufen lässt, muss ich sagen.
Tut mir leid.
Ich habe zwar, es liegt schon ein paar Jahre zurück, da habe ich dann tatsächlich den Frauenfußball etwas detaillierter begleitet. Damals war vor Eurosport mit Champions League Spielen, mit Bundesliga, auch Juniorinnen begleitet bei diversen Turnieren. Aber seht es mir nach, ich bin da so ein bisschen rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Natürlich, aber ohne wirklich Hintergrundwissen zu haben, weil ich die Saison einfach nicht verfolgt habe. Natürlich fällt einem dann Julia Gwin ein beispielsweise, aber das ist alles echt so weit hergeholt, nur weil ich einfach den Namen gerade kenne, beziehungsweise weil er mir gerade einfällt. Aber jetzt könnte ich jetzt nicht sagen oder begründen, so, das ist meine Fußballerin des Jahres. Ich glaube, Marc ist da deutlich tiefer drin in der Materie, gerade bezüglich der Frauen-EM, die da ja bald losgeht. Ich bin da echt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte dir keinen väterlichen Rat gerade geben. Es tut mir sehr, sehr leid. Lass uns über andere Dinge dann sprechen. Auch bei den Männern tue ich mir übrigens auch schwer. Das ist ist gar nicht so einfach, nee. Aber bei den Frauen, da bin ich leider Gottes ein bisschen blank.
Marc. Da hast du doch Marc schon...
Marc muss helfen.
Nein, das hat mit Helfen nichts zu tun. Ich glaube, da liegst du ja voll, also da liegst du wirklich gut mit Julia.
Ui.
Quinn, nach der Saison Bayern-Double, die Kapitänin jetzt im Nationalteam. Klar, wird vieles davon abhängen, ob sie jetzt den Sommer auch noch so erfolgreich performen. Aber in der Truppe ist sie, glaube ich, die diesen Erfolg jetzt auch unter Christian Wück in den letzten Monaten ganz gut sehr symbolisiert, dass da machst du keinen Fehler, wenn du da das Kreuzchen machen solltest. Ann-Kathrin Berger war es letztes Jahr, die war ja sogar Fußballerin des Jahres durch ihre Elfmeter-Geschichte bei Olympia. Ich glaube, Julia Quinn, der FC Bayern hat ja auch das größte Kontingent im Nationalteam mit den 7 Spielerinnen. Das wird schon eine von denen werden. Eine Clara Bühl könnte es auch sein als Angreiferin. Aber ich glaube, Julia ist noch ein Tick vorne.
Gut, lasst uns gleich wieder zurückkommen zum Frauenfußball zur Europameisterschaft, wegen dem wir Marc unter anderem auch eingeladen haben. Marc hat mir vorhin gesagt, wird dann in Zürich sein, zumindest mal für den ersten Teil des Turnieres. Aber Marc ist jetzt nun der Eintracht aus Frankfurt seit Jahren verbunden, nicht nur geografisch. Und Marco hat aber die Eintracht auch in diesem Jahr begleitet. Die Eintracht spielt im kommenden Jahr in der Champions League mit. Jetzt vielleicht zuerst deine Einschätzung, Marco. Für mich, also Leverkusen wird für mich nächstes Jahr, wenn sie jetzt nicht noch einen unfassbaren Transfersommer hinlegen, glaube ich nicht, dass sie auf diesem Level mitspielen können. Siehst du als aufmerksamer und durchaus sympathisierender Beobachter der Eintracht die Möglichkeit, dass die Eintracht aus Frankfurt um den deutschen Meistertitel mitspielt, Marco? Auch wenn der Sommer noch lang ist.
Ja, deutscher Meistertitel, also das glaube ich jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da herrscht auch ein sehr gesunder Realismus bei der Eintracht vor. Ne? Ich glaube, da muss man jetzt tatsächlich auch ein bisschen abwarten, was passiert denn noch in diesem Sommer. Gerade so Personal hier, Ekitike, ne? Geht er denn da für 100 Millionen Euro? Man ist natürlich auf alle Fälle, ist man ja vorbereitet bei der Eintracht, aber das, was sie ja ausgezeichnet hat in den vergangenen Jahren, dass sie A natürlich Plan A, B, C in der Schublade haben und einfach gesund gewachsen sind, eine gesunde Realität auch vorleben. Jetzt spielen sie wieder international, jetzt haben sie sich das erste Mal über die Liga für die Champions League qualifiziert und wir wissen ja auch, dass andere Mannschaften ja auch ähnliche Ansprüche immer für sich beanspruchen. Was passiert bei bei RB Leipzig mit Ole Werner beispielsweise. Wir haben immer mal eine Mannschaft, die da oben auftaucht, die ganz schnell mal in die Top 4 kommen kann oder dann vielleicht auch Top 6 spielen kann, wo es super schwierig ist, die Punkte zu holen. Also ich glaube, die Eintracht weiß ganz genau, wenn wir wieder eine konstante Saison hinlegen und sich wieder für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, möglicherweise natürlich wird dann der Anspruch da sein, Champions League konstant zu erreichen, dann wird man das mit allen Mitteln natürlich versuchen. Die deutsche Meisterschaft, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal vielleicht so der übernächste oder überübernächste Schritt, dort ein Wort mitzureden. Wohl wissend, wenn alles natürlich perfekt läuft und wenn die Bayern ein bisschen schwächeln, vielleicht noch so ein, zwei andere Mannschaften ein bisschen schwächeln und du hast eine quasi perfekte Saison mit kaum Verletzungssorgen, spielt sich dann so ein Rausch und es läuft irgendwie alles. Klar kann natürlich dann sowas passieren wie mit Bayer Leverkusen, aber ich glaube, dass sie das ganz genau einschätzen können. Nochmal internationaler Wettbewerb, am besten wieder Champions League. Das wäre für Eintracht Frankfurt, glaube ich, das maßgebliche Ziel.
Marc, Größenwahn war der Eintracht ja nicht fremd in früheren Jahren.
Ja.
Aber ein bisschen. Ja. Wunsch.
Ist schon ein paar Tage her, ne?
Ja, ist schon ein paar Tage her. Wer hat das ausgetrieben? War es Herr Bruchhagen, der den Größenwahn?
Ja, das noch. Also für die Solidität des Clubs hat vor Jahren Heribert Bruchhagen gesorgt. Hat es dann aber auch ein Stück weit irgendwann begrenzt mit seinem Glauben an die zementierten Verhältnisse. Und als er dann zurückgetreten ist, hat man ja gesehen, welche Kraft und welche Wucht dieser Club entwickeln kann. Ich finde, Marco hat es eben genau richtig auf den Punkt gebracht. Gesundes Wachstum, das ist auch das, was der Club, wo er bestrebt ist, das umzusetzen. Sie sind jetzt mal in der Champions League, über die Liga sehen sich aber noch nicht als Champions League Club und sind bestrebt, dauerhaft in der Top 6 drin zu bleiben, also international vertreten zu sein. Und für die Eintracht ist es eben kein Manko, Europa League zu spielen. Diesen Wettbewerb nehmen sie an. Den Wettbewerb haben sie erfolgreich bestritten und ich hätte es spannend gefunden, wenn Omar Mamouche, eben kam ja auch dieser Hinweis, wenn mal alles perfekt läuft und wenn alles so ineinander greift, wenn Omar Mamouche im Januar nicht gegangen wäre, wie sich dann die Rückrunde vielleicht entwickelt hätte, aber das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Da wäre vielleicht noch ein Tick mehr drin gewesen, aber das, was jetzt auf dem Papier steht und auch, es sind ja ein paar Statements schon in der Transferphase gelungen, also Robin Koch zu behalten, das ist ja schon mal so ein erster Hinweis. In den letzten Jahren war es ja eigentlich, solange wir uns zurückerinnern, seit diesem doch sehr stetigen Aufstieg, seit der gelungenen Relegation gegen Nürnberg 2016. Sie haben ja immer im Sommer ihre Besten immer abgegeben, egal wer. Und jetzt haben sie zumindest mal den Kapitän gehalten und den nicht nach Leverkusen gehen lassen. Was mit Heki passiert, ja klar, 100 Millionen, wenn es die Summe wird, dann wird auch der gehen. Aber an einem Hugo Larsson sind sie auf jeden Fall sehr stark interessiert, dass der noch mindestens ein Jahr bleibt. Und was man so aus seinem Umfeld hört, ist auch eher bestrebt, noch mindestens ein Jahr in Frankfurt zu spielen. Also Transferphase ist lang. Die Eintracht geht jetzt demnächst auch wieder rüber nach Amerika ins Trainingslager. Ja. Ernsthaft sagen wird man das können, wenn das Transferfenster schließt, wenn man guckt, wer denn dann auch vielleicht noch dazukommt. Also bei Markus Krösche kann man davon ausgehen, dass er vorbereitet ist. Er hat ja im Winter zwei geholt, die er jetzt auch stark unter Beobachtung stehen, mit Batshuayi und Wahi, die ja noch überhaupt nicht so gezündet haben. Also spannender Sommer, sehr aufregend auch für die Eintracht, das zu bestätigen und sich vor allem so aufzustellen, dass das in der Champions League also nicht nur ein atmosphärisches Erlebnis wird, sondern auch sportliche von einigermaßen, also nicht Erfolg gekrönt sein wird, aber vielleicht in der Vorrunde, in dieser Phase den ein oder anderen Achtungserfolg feiern zu können.
Und ich finde, um da noch eins noch hinzuzufügen, eben, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, und das war schon in der vergangenen Saison, phasenweise ja zu sehen, weil sie haben ja nicht die Sterne vom Himmel gespielt, ne? Das gehört ja auch zur Wahrheit. Und ja. Mario Götze, das hast du auch gemerkt, fehlte natürlich dann auch in entscheidenden und auch in gewissen Spielen. Man ist aber nicht komplett abgerauscht in der Rückrunde, wie häufig passiert in den vergangenen Jahren. Und jetzt kommen wir, und das ist immer so, das, was mir immer so wichtig ist, wir sind ja in der Beurteilung von Entwicklungen einzelner Spieler immer sehr, sehr schnell, beziehungsweise in der Beurteilung von, sie müssen aber eigentlich doch sofort funktionieren, weil sie 10 Millionen, 40 Millionen gekostet haben. Wie schnell es dann noch ging bei Christensen, bei TA, die haben eine Saison jetzt bei Eintracht Frankfurt hinter sich, eine, am Führungsaufgaben sofort übernommen, jetzt kommt die zweite Saison, jetzt sind sie, also jetzt können sie noch mal mehr an Stabilität gewinnen. Nnamdi Colin, Nene Brown, also ich möchte die Personen mal treffen, die sich jetzt nicht ganz so detailliert mit Eintracht Frankfurt beschäftigen, sondern die das immer mal so verfolgt haben. Wer kannte die beiden noch im Vorfeld? Jetzt spielen die beiden um den U21-EM-Titel. Eine Saison haben die gerade mal auf diesem Level hinter sich gebracht. Jetzt kommt nochmal der nächste Schritt Champions League, wo sie sich mit Sicherheit mit einigen ganz Großen in Europa nochmal messen können. Auch sie, gerade die Jungen, sind ja nochmal in der fußballerischen Entwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung, die wir immer so schnell vergessen, was ich immer so schade finde. Hugo Larsson, super jung, welche Schritte der schon gemacht hat. Dahinter schart ja quasi schon aus Geheul und mit den Hufen, der großes Potenzial mitbringt. Also was ich damit sagen will, ich glaube, dass diese schon hier und da vorhandene Stabilität, immer natürlich mit Ausschlägen mal nach unten, vielleicht auch mal sukzessive mal nach oben. Aber wenn du das noch mehr auf ein stabiles Fundament bringen kannst mit weiteren Entwicklungen, dann ist natürlich der Eintracht eine super gute, konstante Saison wieder mal zuzutrauen in vielen Wettbewerben. Und das ist ja auch immer so das Credo gewesen, das sich entwickelt hat über die vergangenen Jahre, jetzt natürlich speziell unter Markus Krösche, unter Dino Topmöller, der ja auch nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Wir wollen in allen Wettbewerben so lange wie möglich irgendwo mit dabei sein. Und das leben sie ja auch vor. Wo wir wissen, dass der Bundesliga-Alltag immer natürlich noch der wichtigste ist, logischerweise. Aber das nochmal auf eine neue oder weitere stabilere Ebene zu bringen, das traue ich natürlich der Eintracht zu, aus den genannten Gründen.
Tja, and that concludes our coverage of the Frauenfußball-Europameisterschaft. Nein. So, ich habe also eine Sache nur. Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass Sturm Graz die erste Qualifikationsrunde in der Champions League übersteht und ein Auswärtsspiel in Frankfurt bekommt, weil dann, Marc, komme ich nach Frankfurt.
Bist du da?
Da bin ich da.
Herzlich willkommen.
Da bin ich dann
herzlich
da. Das schaue ich mir an.
Ja, herzlich willkommen.
So, Marc, ja, also die platte Frage, auf die ich mich jetzt wochenlang vorbereitet habe, ist einfach folgende. Fährt die deutsche Fußball-Frauennationalmannschaft als Favoritin auf den Titel in die Schweiz?
Nein.
Ja, warum? Also die gewinnen doch alle Vorbereitungsspiele, unter anderem gegen Österreich, gefühlt mit 6-0.
Du meinst, die beiden letzten haben sie überzeugend gewonnen. Also dann guck dir aber mal die Spiele zuvor an. Da sind immer mindestens 45 Minuten drin gewesen, wo du gedacht hast, da funktioniert gar nichts und der Sommer wird ein Sommer des Grauens oder ein Sommer des Unbehagens. Nein, also die letzten beiden Spiele waren wirklich sehr überzeugend. Ich war auch mit in Wien, da man hat ja das gar nicht für möglich gehalten, nach 14 Sekunden 1-0, zur Halbzeit 6-0 und da ging es eigentlich nur noch darum, sich nicht zu verletzen und irgendwie aus dem Kader für die EM rauszufliegen. Nein, es sind noch andere Mannschaften dabei, die Franzosen sind dabei, die Engländer sind dabei, die Spanierinnen sind dabei. Es kann schon zu einem Viertelfinale kommen, dass die Deutschen dann relativ früh auf wirklich einen Hochkaräter treffen. Den Fehler hat man bei der Weltmeisterschaft 23 gemacht. Da hat man sich die Vorrundengruppe angeguckt und hat gesagt, naja, wir können dann und dann im Viertelfinale in der K.O.-Phase auf den und den treffen. Das macht Christian Wück jetzt überhaupt nicht. Seine komplette Konzentration gilt im ersten Spiel gegen Polen. Dann hast du Dänemark und Schweden. Du solltest diese Gruppe überstehen. Dafür hast du genug Potenzial. Sie sind alle davon überzeugt. Sie reden alle davon, dass sie davon ausgehen, also die innere Überzeugung, das Selbstverständnis haben, um den Titel mitzuspielen. Das ist ja erstmal per se eine gute Einstellung, also ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich war jetzt im Trainingslager auch in Herzogenaurach. Das war schon auffällig und augenscheinlich, wie mutig und wie, ja, zufrieden ist der falsche Ausdruck, aber die Vorbereitung lief jetzt wirklich fadengerade, auch gar kein Vergleich zu den letzten. Es gab keine Verletzungen, es haben keine Spielerinnen kurzfristig absagen müssen, alle sind rechtzeitig freigestellt worden. Ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, vor 2 Jahren, als es nach Australien ging, hat der FC Bayern darauf Wert gelegt, dass seine Spielerinnen eine gewisse Phase an Urlaubstagen haben und sie dann erst abgestellt werden, so wie es die FIFA-Abstellungsfrist vorsieht. Das hat natürlich ein paar Pläne durchkreuzt. Dadurch waren die ersten Testspiele gegen Sambia und Vietnam, das waren Muster ohne Wert, weil du wusstest genau, ich habe die Bayern-Spielerin noch überhaupt nicht im Trainingsbetrieb drin. Nein, jetzt in Herzogenaurach hat alles geklappt. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, Achtung, Ironiemodus, als dann Wolfgang Petri vor 2-3 Tagen da abends für völlige Ekstase im Nationalteam. Ja, also da habe ich dann gedacht, oh Liebe, sind sie jetzt schon so übermütig, dass sie das irgendwie, aber hey, warum nicht? Ich meine, das sind junge Frauen, wenn die Bock haben auf eine Abendparty und das passt zum Training und wenn die halt auch, wenn die Wolfgang Petri hören wollen und Rambazamba da in Herzogenaurach machen wollen, Hölle, Hölle, dann nur zu, aber ich glaube, Christian Wück ist es gelungen, so ein Gefühl zu implementieren, dass sie wieder mit dem Kopf nach oben gehen und dass sie sich wieder etwas zutrauen und dass sie von sich selbst überzeugt sind. Da gab es ja auch den 3. Platz letztes Jahr bei Olympia unter Horst Rubesch, das darf man ja auch nicht vergessen. Dieser wirkliche Nackenschlag, das war ja das WM-Turnier in Australien 23. Es ist schwer vorherzusehen. Sie haben das Potenzial und auch wie sie die Niederländerinnen Ende Mai 4-0 bezwungen haben, das war auch sehr, sehr überzeugend, weil es auch konstant über 90 Minuten auf hohem Niveau war. Gegen Österreich kann man sagen, die zweite Halbzeit mit vielen Wechseln, da kam dann auch ein Bruch rein, aber wahrscheinlich bei dem Ergebnis auch nachvollziehbar. Ich vermag es nicht zu prophezeien, aber ich könnte mir vorstellen, das Turnier geht bis zum 27. Juli, dass das deutsche Team doch eine gewisse Zeit dabei ist.
Bis zum 27. Juli, egal welches Turnier, das klingt sehr, sehr lang. Aber weil du Marc Horst Rubisch gerade ansprichst, also niemand liebt Horst Rubisch mehr, na vielleicht Thomas Wagner liebt Horst Rubisch wahrscheinlich mehr als ich, weil er HSV-Fan ist, aber ich bin, glaube ich, schon die Nummer 2. Nur die Idee, wie Horst Rubisch eine Mannschaft coacht, kann man sagen, das ist das diametrale Gegenteil, wie ein junger Trainer oder ein viel jüngerer Trainer, wie Christian Wück eine Mannschaft coacht. Und passt beides aber gerade für diese Mannschaft.
Also damals hat es absolut gepasst, in einem verunsicherten Umfeld, in einem Team, das nicht wusste, wo geht's lang, dass diese Verwerfungen mit Martina Voss-Tecklenburg, diese England 22 war so ein Erweckungserlebnis und dann dachte man, okay, jetzt schießt dieses Team die Sterne vom Himmel und dann gab es diesen Aufprall in der Wirklichkeit 23 bei der Weltmeisterschaft und danach war sehr viel Verunsicherung zu spüren, auch im Verband. Man hatte ja langfristig mit Martina Voss-Tecklenburg verlängert. Dann hat man sich auf Horst Rubesch besonnen und man wusste ja auch genau, das hat er ja mit den Junioren auch schon hinbekommen. Der hat ein Händchen für Spieler wie Spielerinnen. Der trifft den Umgangston. Der nimmt auch mal sprichwörtlich in den Arm und kann sowas wie Zutrauen schaffen und hat eigentlich sich nie sonderlich darum bemüht, an taktischen Feinheiten zu feilen, sondern hat immer an die Stärke der einzelnen Spielerinnen appelliert und hat gesagt, ihr seid eigentlich zu gut dafür und hat sie eigentlich nur stark geredet. Das hat funktioniert. Er hat sie in der Nations League weit gebracht, er hat sie zu Olympia gebracht, er hat die Medaille bekommen. Naja, und dann kam Christian Wück, der zwar ein paar Jahre jünger, er ist 52, auf jeden Fall mehr als 20 Jahre jünger als Horst Rubesch, aber nun auch schon über 12 Jahre in diesem Verbandswesen beim DFB drin ist und der alle Juniorenmannschaften von der U15 an durchlaufen hat, der mit dem U17-Titel bei der EM und bei der WM gezeigt hat, dass er in der Lage ist, Teams zusammenzustellen, Charaktere so auszuwählen, dass sie ein Team ergeben. Ich glaube, dass die Mannschaft hat jetzt viel mehr Handwerkszeug und hat viel mehr Möglichkeiten, sich mit Gegnern auseinanderzusetzen. Sie sind schwerer auszurechnen und es ist ihnen gelungen, in den letzten Wochen so einen Selektionsprozess relativ früh klar zu machen. Rollen stehen fest. Ich sag mal, die erste Elf kann man eigentlich auf dem Bierdeckel schreiben und kann sie nächste Woche am 4. Juli rausholen gegen Polen. Jeder weiß in dem Team, wie es um ihn steht. Und das ist augenscheinlich für diese Mannschaft, für diese Gruppe an Frauen, es sind auch viele Ältere, die bislang eine dominante, die zuvor eine dominante Rolle gespielt haben, Alexandra Popp, Marina Hegering, Svenja Huth, die sind nicht mehr da. Also es ist jetzt auch ein ganz anderer Teamdurchschnitt und das passt momentan, so wie man von außen drauf schaut, sehr gut zusammen.
Ich werde in wenigen Stunden in das Land des regierenden Europameisters fliegen, der Frauen wohlgemerkt.
Engelande
und bin jetzt schon heiß auf die Frauen-Europameisterschaft. Und zwar im besten Sinne des Wortes. Ich bin gespannt. Also das Lässige ist ja, wenn man da in diesem Medienzentrum sitzt. In Paris hat es nicht funktioniert, aber in London hat es funktioniert. Du bekommst auch 10 bis 15 TV-Kanäle, die sich mit Sport auseinandersetzen.
Das ist das Schöne an England. Wenn du in England in irgendein Pub irgendwo gehst, du kannst von Rugby über Cricket, von Fußball über Rudern, von Tennis, Fußball, alles. Du kannst alles sehen. Ich weiß nicht, ob die Engländer per se sportinteressierter sind als wir. Wenn ich so manchmal durch die Straßen dort gehe, habe ich das Gefühl, so richtig Sport macht jetzt auch nicht hier jeder Zweite. Aber ein unfassbar, also wirklich ein mit einer ganz hohen Sportleidenschaft. Wunderbar.
Darf ich ganz kurz Marc noch eine Frage stellen, weil du ja also ich höre da so höchst interessiert zu, wird aber auch mal die Frauen ein bisschen näher begleitet auch die Juniorinnen. Apropos, wie siehst du es denn eigentlich so generell? Ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, also gefühlt quasi auch U17, ne, U19, alles abgeräumt, was man so abräumen konnte. Wie sieht das denn aktuell gerade aus, auch im Mädchenfußball, Schrägstrich heranwachsende Frauen? Was kommt denn da so nach? Wie sind
ganz
wir denn da
zarte, so ganz zarte Pflänzchen, ganz zarte Pflänzchen. Die Deutschen, der DFB hat bis 2013 alles gewonnen im Fußball der Frauen, was es zu gewinnen gab. Dann kam 16 sogar nochmal der Olympiasieg dazu und sie sind der absolute Rekord-Europameister und sie haben in diesem sicheren Denken und glauben, dass sie über allen stehen, viel zu wenig getan. Und wir haben jetzt am Montag auch das Interview mit Christian Wück dann bei uns in der FAZ und da sagt er auch, die anderen haben uns nicht nur eingeholt, sondern phasenweise auch überholt. Das muss man ganz klar konstatieren. Das sieht man in England, die das viel professioneller aufsetzen. Er ist bestrebt, das ganze Nachwuchsleistungszentrumsdenken, das, was vor über 20 Jahren im Männerbereich begonnen hat, im Juniorenbereich und wer dann alles rausgekommen ist. Ich glaube, 2002 gab es das erste männliche NLZ, 2014 gab es dann WM-Titel in Brasilien, also sind schon mal 12 Jahre. Und sie beginnen jetzt, in diesem Jahr, seit ein paar Monaten gibt es erst die reinen Mädchen-Nachwuchsleistungszentren. Also da siehst du, wie lang die Strecke noch ist, die möglicherweise vor den 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-Jährigen ist, die da noch zu bewerkstelligen ist. Aber klar ist auch, der mediale Fokus ist stärker denn je auf dieses Team, auf diesen Sommer gerichtet. Und er kann mit seiner Mannschaft zumindest für sowas wie, ja, Euphorie ist immer so ein schweres Wort, weiß ich das. Aber er kann nochmal für viel mehr Schlaglicht sorgen und kann das Ganze noch beschleunigen, im Erfolgsfall.
Ja, spannend.
Ja, das ist absolut spannend. Ich freue mich wirklich drauf. Also ich werde so viel Frauenfußball schauen, wie noch nie in den kommenden Wochen zunächst.
Du sollst auf den Center Court blicken.
Ja, das werde ich ja auch machen. Das werde ich doch auch machen. Und ich weiß, apropos, weil du sagst, das ist jetzt wirklich der Rausschmeißer und Abschluss, aber dass in England möglicherweise nicht jeder Zweite Sport betreibt. Marco Hagemann, unser lieber Freund Marco Hagemann, hat mir gerade gesagt, dass er am Mittwoch in München um 13 Uhr bei 42 Grad in der Sonne eine Stunde Tennis gespielt hat und seine nur mit einer Nähmaschine zu vergleichenden Beinarbeit auf den Platz beim Sportcheck gezaubert hat. Marco, ich verneige mich vor dir und vor
ja, mir. Ja, aber du musst trotzdem auch der Wahrheit noch ins Auge blicken. Du sagst eine Stunde Tennis gespielt. Ja, der Platz war eine Stunde gebucht. aber ich möchte jetzt nicht über die Netto-Spielzeit sprechen.
Die wird gefordert. So, also wir wissen, Marc wird sich nach Zürich aufmachen. Marco, was wirst du die FIFA-Club-WM weiter begleiten?
Ich kann mit Freude verkünden, quasi hier live und exklusiv bei Sportradio 360, dass ich mich in den Urlaub begebe. Ich werde alle sportlichen Highlights, die da so kommen, in den nächsten Wochen tatsächlich. Entweder tatsächlich am Fernseher mir noch reinziehen, wie U21 EM-Finale beispielsweise, klar. Das gucke ich mir natürlich an. Sei es die Frauen-Europameisterschaft, sei es Wimbledon als nächstes Grand Slam-Turnier, werde ich mir dann entweder via TV oder ich gucke mir mal gewisse Ergebnisse an, aber ansonsten werde ich mir das schön, ja, ganz entspannt mal anschauen und ansonsten aber auch hoffentlich ein bisschen erholen von einer langen Saison. Ist hiermit genehmigt. Danke.
Gute Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 715. Motorsport ist angesagt und was war da alles los in den vergangenen beiden Wochen? Wir denken, dass Eddie Milke noch dazukommen wird, aber schon in der Leitung ist Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Lieber Jens, ich grüße dich und ich grüße unsere Zuhörer.
Womit fangen wir an? Es gab politisches The Voice, es gab aber auch natürlich sportliches und ja, der große Klassiker die letzten Jahre aus irgendwelchen Gründen. Er hat das Termin nicht immer gepasst, dass wir die 24 Stunden von Le Mans quasi live besprochen haben. Jetzt ist es schon ein paar Tage her, Stefan, aber ich gehe davon aus, vielleicht hast du 2 Stunden in der Nacht geschlafen, aber das ist wahrscheinlich schon das Maximum gewesen. Was haben wir alle versäumt?
Wieder ein grandioses, großes Rennen, aber neben dem reinen tollen Sport, das war ein unglaublicher Zweikampf am Ende zwischen Ferrari und Porsche, was man so nicht erwartet hatte. Das Hauptproblem neben dem reinen Ergebnis ist tatsächlich, dass es eigentlich dieser Klassiker in diesem Jahr ein Lackmustest war für diese Balance of Performance, mit der man ja versucht, von Seiten des Veranstalters ACO und des Automobilweltverbandes die ganzen Hersteller, die sich inzwischen im Langstreckensport ja tummeln und engagieren mit mehr oder weniger Glück und mit sehr viel Geld, die auf eine sportliche Ebene zu bringen, dass alle tatsächlich gleiche Chancen haben, dieses Rennen aller Rennen, die Mutter aller Langstreckenrennen, tatsächlich erfolgreich zu bestreiten. Und wir müssen sagen, es war ein Schlag ins Gesicht. Es hat nicht funktioniert. Wir haben ja seit einiger Zeit bei dir, lieber Jens, auf Sportradio auch schon thematisiert, 2 verschiedene Konzepte, die zusammengefügt werden. Einmal die Le Mans Daytona Hybrid-Klasse, die vor allem aus den USA kommt, von der IMSA Sportwagenrennserie, bei deren technisch weniger Freiheiten sind, bei dem es ein Einheitshybrid gibt aus Kostengründen. Dort sind einige Hersteller engagiert, weil der US-Markt für sie, für ihre Absatzzahlen besonders wichtig ist. Und dann gibt es die WEC, die Langstreckenweltmeisterschaft mit dem Saisonhöhepunkt Le Mans. Und dort ist die technische Freiheit bei den Hybridautos sehr groß. Unter anderem Ferrari hat ja diesen Weg bestritten, hat sehr viel Geld ausgegeben und hat in den letzten 2 Jahren Le Mans gewonnen und in diesem Jahr auch. Und in diesem Jahr war es besonders insofern ärgerlich für den Rest der Konkurrenz, weil Ferrari die ersten 3 Rennen in diesem Jahr über die Kurzformate, also 6 Stunden, auch schon gewonnen hatte. Hi, Eddie. Und jetzt ist Eddie, glaube ich, da.
Ja. Gut. Jetzt bin ich da, sorry.
Eddie, wir sind bei den 24 Stunden von Le Mans und gehen dann gleich an dich weiter in Nürnberg. Bitte, der Voice. Führe weiter.
Okay.
Ferrari also hat die ersten 3 Rennen in diesem Jahr gewonnen und insofern war klar, die sind überlegen mit ihren Werksautos und deswegen ist erwartet worden, dass jetzt in Le Mans es da eine neue BOP geben wird, eine Angleichung und Ferrari ein bisschen langsamer gemacht wird, ist überhaupt nicht erfolgt. Im Gegenteil, die sind unter gleichen Bedingungen gefahren wie im letzten Jahr. Und vor allem Toyota, aber auch Porsche und Co. sind ein bisschen eingebremst worden. Insofern war am Ende der 2. Platz von Kevin Estre, von Laurens Vanthoor und von Matt Campbell für Porsche mit nur 14 Sekunden Rückstand nach 24 Stunden in Le Mans. Ein super Erfolg für Porsche, aber sie hätten, glaube ich, wahnsinnig gern gewonnen. Und eindeutig ist auch, dass Ferrari wenig aus ihrer Überlegenheit eigentlich gemacht hat, denn 2 der Autos sind quasi über die eigenen Füße gestolpert. Sie haben sehr viel taktische Fehler gemacht. Sie haben Sportstrafen kassiert. Sie haben einen Boxenstopp ein bisschen geschlampert. Also eigentlich wäre es ein Dreifachsieg für Ferrari gewesen. Und das ist nicht gut, vor allem wenn so Leute wie zum Beispiel Toto Wolff befragt, ob Mercedes sich vorstellen kann, mit einem Prototypen in Le Mans auch wieder zurückzukommen und anzutreten. Wenn der sagt, der Dealbreaker ist die BOP. Solange es eine BOP gibt, Balance of Performance, werden wir Mercedes mit dem Silberpfeil nicht zurückkehren. Er schlägt vor, stattdessen eine Budgetobergrenze wie in der Formel 1. In der Formel 1 hat das ja auch funktioniert. In Le Mans wäre das eine Summe, sagen wir, von 30 bis 40 Millionen. Das ist ein Vorschlag, aber klar ist, Ferrari ist zu überlegen und der Weltverband zusammen mit dem ACO, dem Veranstalter in Le Mans, tut zu wenig, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Und ich glaube, in einigen Vorständen bei einigen großen Konzernen wird jetzt diskutiert, ob man das auf Dauer so weitermacht und sich permanent vorführen lässt.
Ja, 24 Stunden in Le Mans, The Voice. Aber Eddie, bei dir habe ich gesehen, du warst 24 Stunden lang am Nürburgring im Einsatz. Jetzt darf man hier großer Bruder, kleiner Bruder sagen. Wäre das despektierlich gegenüber dem Nürburgring? Was ist der große Unterschied? Wie ist es gelaufen an diesen 24 Stunden?
Also es ist überragend gelaufen. Ich entschuldige die Verspätung. Ich bin gerade im MotoGP-Fahrerlager in Assen angekommen. Nein, 24 Stunden Nürburgring kann man mit nichts anderem vergleichen. Ich glaube, Stefan wird mir recht geben. Einfach aufgrund der grünen Hölle. 25,3 Kilometer, das gibt es so in der Form mit den Höhenunterschieden, mit den unglaublichen Kurven, so in der Form nirgends auf der Welt. 141 Autos waren angemeldet aus unterschiedlichen Kategorien, davon 27 GT3 Autos, die gesamtsiegfähig waren. Ja, und mir hat es großen Spaß gemacht, und nicht nur die 280.000 Zuschauer an der Rennstrecke haben diese Wertigkeit dieses Rennens noch einmal hervorgehoben, sondern auch bei uns im Stream, da haben unglaubliche 3,5 Millionen Viewer zugeguckt am Wochenende. Also, das ist mit mein Lieblingsrennen und es war ein voller Erfolg.
Schön. Wobei wir sagen müssen, Eddie, es ist ja gerade extremer Stress, jetzt nicht nur für dich, der ja auch die MotoGP kommentiert, und auch dort gab es eine Überschneidung, eben auch die IDM ist ja am vergangenen Wochenende auch gefahren. Aber wie siehst du denn als absoluter Nordschleifen-Expert tatsächlich diese ganzen Diskussionen, diese Kontroverse um diese Zeitstrafe für den Mantai Grelo Borsche? Für mich war das meiner Sicht als Armchair-Enthusiast eigentlich eine harte Entscheidung des Rennleiters, denn solche Situationen haben wir auf dem schmalen Asphaltband bei den Überrundungen der schnellen GT3-Werksautos mit den kleineren langsamen Autos eigentlich dutzendfach jede Runde, oder?
Definitiv, das haben wir, und das war mal wieder der Beleg dafür, warum man, und das gilt ja auch für Max Verstappen und auch für Valentino Rossi, warum man für die Nordschleife den Permit machen muss. Das hat sich wieder mal bestätigt. Ja, ich sehe es genauso wie du. Für mich war es ein Rennunfall, der ja so nicht zu vermeiden ist. Das hatte auch Dörr Motorsport, das Team, für das Rolf Scheibner den ersten Martin bewegt hat vor dem Grelo, dann letztendlich das Hindernis wurde, dann gab es die Berührung, den Überschlag des Aston Martin. Für mich die Entscheidung auch eine sehr, sehr, sehr harte Entscheidung, weil letztendlich hat das dem Grelo, dem Mantai Porsche, den Gesamtsieg gekostet. So sehr ich mich auch für meinen guten Freund Kelvin van der Linde freue, dass der mit dem Rowe BMW dann zum dritten Mal in seiner Karriere den Gesamtsieg geholt hat. Ja, aber ich finde die Strafe sehr, sehr hart. Vor allen Dingen, wenn ich das in Relation setze mit dem, was vorab passiert ist. Im Training, Mirko Bortolotti fährt bei roter Flagge 9-mal mindestens, ich glaube, ich habe sogar 12-mal gezählt, an selbiger roter Flagge vorbei, ohne das Tempo zu reduzieren. Das holt aus. Ja, und überholt dann auch noch unter roter Flagge, was natürlich No-No-No-No-Go ist. Also da fehlt mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit, und ich kann den Frust bei Mantai Porsche und insbesondere bei Kevin Estre, dem das Missgeschick ja passiert hat, ist, der aber vorher unter Beweis gestellt hat, dass er absolute Weltklasse ist. Den Frust kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich hätte es als normalen Rennunfall eingeordnet und nicht mit so einem riesen Penalty, der letztendlich das Rennen entschieden hat.
Wobei wir nochmal herausragend sagen sollen, das war wirklich ein unglaublicher Zweikampf zwischen der Rowe-Mannschaft und der Mantai-Truppe. Also alle Fahrer, die da dabei waren an der Spitze, es war elektrisierend, und so ein Zweikampf über so eine enorm lange Zeit haben wir schon lange nicht mehr auf der Nordschleife gesehen.
Ja, und das hat auch richtig Spaß gemacht, das zu kommentieren. Also Das war wirklich ein traumhaftes Rennen, auch dem Wetter geschuldet. Ich hatte zwar einen Regenmantel bei, aber da wusste ich Sonntagabend nicht mehr, wo ich ihn eigentlich hingepackt hatte am Dienstag. Und den habe ich nicht gebraucht. Das gibt's in der Eifel ja auch nicht so oft. Die Atmosphäre und eins möchte ich noch bemerken. Es war ja kurz vor das Rock am Ring Musikfestival am Nürburgring, wo sich dann viele, viele Einheimische sehr zu Recht darüber aufgeräumt haben, dass da ganze Müllhallen hinterlassen worden sind von den Rockfans. In der Eifel jetzt beim 24-Stunden-Rennen waren auch 280.000 Menschen und die Campingplätze sahen dann am Montag nach der Abreise aus wie geleckt. Da lag nicht ein einziger Müllhaufen. Da auch nochmal Dankeschön an alle Motorsportfans, dass sie die Eifel sauber und ordentlich zurückgelassen haben. Nämlich so, wie sie sie vorgefunden haben und so, wie es bei ihnen auch im Vorgarten aussehen sollte. Also wieder mal vorbildlich. Und ich habe das gesamte Wochenende wirklich nur gute Laune und gute Stimmung bei allen Menschen, die ich da getroffen habe, erlebt. Das war ein Fest für den Motorsport.
Jetzt geht es ja gleich weiter, unter anderem für den von dir erwähnten Kevin van der Linde, wie viele andere auch, nämlich 60 Kilometer weiter in Spa auf der Ardennen-Achterbahn. Das nächste 24-Stunden-Rennen schon am kommenden Wochenende. Das war für die Logistik vieler Teams echt auch ein Harakiri-Akt, oder?
Ja, definitiv. Und dann kommen natürlich auch noch so Sachen dazu. Kevin van der Linde hast du erwähnt. Ja, der ist Le Mans gefahren, ausgefallen, hat den Gesamtsieg geholt durch die angesprochene Strafe am Nürburgring und fährt jetzt in Spa-Francorchamps. Aber man muss dabei auch berücksichtigen, der fährt an jedem Wochenende aufgrund der unterschiedlichen Reglements auf seinem BMW M4 GT3 einen anderen Reifen. Das ist auch mal eine Herausforderung und ich bin mal ganz gespannt. Und wieder wird es so ein Wochenende, was mir vor der Tür steht, weil ich befinde mich gerade im MotoGP-Fahrerlager in Assen. Ist so ein bisschen wie, als wenn ich in mein altes Wohnzimmer nach Hause komme, weil Assen 160 Kilometer von Bremen nur entfernt. Das ist so ein bisschen Heimspiel. Ja, und ich habe schon ganz viele alte Bekannte getroffen. Nur, ich weiß am kommenden Wochenende wieder nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Nach Spa oder eben halt nach Assen, aber nichtsdestotrotz, wie gewohnt, alle Sessions live auf Sky. Mein Experte wird Luka Tulovic an diesem Wochenende sein mit Lisa Hofmann, dann im Studio in München. Ich freue mich da sehr drauf und wird wieder ein großes Motorsportwochenende mit Spa und mit der Dutch TT. Übrigens, 100 Jahre Rennsport in Assen hier. Also das Rennen ist ja bis auf 2020 immer im Kalender gewesen. Und das ist schon sensationell, was die hier in der nordniederländischen Provinz so hinbekommen. Großartig.
Kein Zweifel. So, jetzt wir bleiben bei der MotoGP und nur ganz schnell oder auch ausführlich. Das übergeordnete Thema der Voice. Liberty Media, die mit der Formel 1, ich weiß, man soll nicht sagen, die haben einen guten Job gemacht, aber ich finde schon, dass sie einen guten Job gemacht haben, weil sie eben neue Zuschauerschichten erschlossen haben für die Formel 1. Die dürfen jetzt nach einem Beschluss der EU auch die MotoGP übernehmen, vermarkten. Jetzt, also Marc Marquez würde ich erkennen. Und dann hört's aber schon auf. Bei den Formel 1 Fahrern würde ich sagen, die Top 15 erkenne ich ohne Helm. Ist das die vordringlichste Aufgabe, die Fahrer vielleicht ein kleines bisschen sichtbarer zu machen?
Das werden sie bestimmt machen. Die EU hat da lange jetzt nicht so ohne weiteres in den Kopf genickt. Sie hat lange kontrolliert und hat da von einem möglichen Monopol natürlich auch gesprochen, was dann bei der Vergabe von Senderechten für Fernsehsender preislich durchaus eine Steigerung beinhalten könnte, aber sie haben tatsächlich jetzt gesagt, das wird funktionieren. Liberty Media darf Dorna Sports übernehmen. Das ist ja nicht nur die MotoGP, das ist dann auch Superbike WM und die World Women Championship Racing. Also die haben die ganzen Rechte und die werden da was draus machen. Wir sind, Eddie und ich, sowieso der Meinung, dass im Grunde der Sport überragend ist auf zwei Rädern und das gilt dann auch für die Moto 2 und Moto 3. Dass man da sehr viel mehr draus machen kann, ist keine Frage. Und Liberty Media wird das jetzt alles angehen. Dazu haben, das ist, glaube ich, auch richtig, Eddie, dass er tatsächlich Esteleta und Co. als CEO noch dabei behalten. Also die das seit Jahrzehnten so weit aufgebaut haben, die ganzen Netzwerke haben, die das wirklich kennen, das Geschäft, die bleiben auch noch als kleine Shareholder mit dabei. Also ich glaube, das wird eine große Erfolgsgeschichte.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, das tut dann nach vielen, vielen Jahren katalanischer Alleinherrschaft dann vielleicht dem Sport der MotoGP auch mal ganz gut, wenn da Ja, auch ruhig ein bisschen Hollywood-Style. Ich erinnere an die Formel-1-Netflix-Serie, die ja wirklich bahnbrechend und wirklich mit einem durchschlagenden Erfolg versehen war. Ich erhoffe mir für die MotoGP Ähnliches. Schaden kann es auf jeden Fall nicht.
Ja, und Typen haben wir genug.
Ja. Ganz genau.
Eddie, ich war ja teilweise in Italien. Mugello war auf dem Spielplan und es hat natürlich wieder einen Sieg eines Marquez-Bruders gegeben. An diesem Wochenende in Assen, wer kann die Breiten stoppen und kann der Kleine den Großen vielleicht wieder ärgern?
Ja, das warten wir mal ab. Also Pecco Bagnaia hat hier die letzten 3 Jahre in Assen gewonnen. Hier hat Pecco Bagnaia sein allererstes Moto3-Rennen damals gewonnen. Und der hat sich, und das ist auf seinem Oberarm zu sehen, das Assen-Streckenlayout damals sogar auf den Oberarm tätowieren lassen. Also wenn Pecco Bagnaia gegen die beiden Marquez-Brüder, und ich sage jetzt beide Marquez-Brüder, was ausrichten kann und will, da muss er das hier in Assen probieren, weil ansonsten sind die beiden da vorne weg und es wird eine Marquez-Solo-Show. Und das will im Sinne der Spannung natürlich keiner. Warten wir es mal ab. Also ich bin da optimistisch. Jetzt gerade eben hat es hier geschüttelt in Assen im Fahrerlager, aber das Wetter soll besser werden. Morgen kommt der niederländische König hier vorbei. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das wird ein großes Wochenende. Ich habe es schon erwähnt, 100 Jahre Motorsportgeschichte in Assen seit 1949, jedes Mal bis auf 2020 im Corona-Jahr mit dabei. Das ist gelebte Motorsporttradition und vom Streckenlayout her verspricht das ein packendes Wochenende zu werden. Hoffentlich mit einer Antwort im Sinne der Ausgeglichenheit von Pecco Bagnaia.
Excellent. Also wir sehen Eddie auch im Bild und ich weiß gar nicht, was er da anhat. Er hat etwas Langärmliches an. Das ist in München unerhört, möchte ich sagen. Also
ich habe einen Regenmantel an, weil es gerade geschüttet hat.
Ja, ja, großartig. Eddie, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause im Motorsport in der Big Show 715. Kommen Sie gleich zurück mit Stefan Ehlen und mit Stefan de Weis-Heinrich.
Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 750 geht weiter mit der Formel 1, mit einer Vorschau auf den Österreich Grand Prix, mit einer Rückschau nach Kanada und mit Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Hallo in die Runde.
Wir wollen aber politisch bleiben und beginnen, gerade haben wir Liberty Media besprochen, die in der Formel 1 etabliert sind. Und irgendwo passt da auch Carlos Sainz Senior rein, Stefan Ehlen, der jetzt irgendwie doch nicht FIA-Präsident werden möchte. Hat man ihm das nahegelegt? Hat er erkannt, dass es ihm so gehen könnte wie dem guten Lord Sebastian Coe, der dann bei der IOC-Wahl grausam eingefahren ist? Warum wird Carlos Sainz Senior nicht FIA-Präsident? Und ist das eine schlechte Nachricht, dass er nicht mal antritt?
Ja, es ist eine schlechte Nachricht, weil jetzt wird die Zeit natürlich knapp für noch einen anderen Kandidaten, dass der sich aufstellen lässt, dass der ein Wahlprogramm aufstellt und überhaupt Werbung macht für sich selbst. Die Wahl ist ja im Dezember und es deutet alles darauf hin, dass Mohamed Bin Sulayem dann der einzige Kandidat ist und praktisch also einfach so wiedergewählt wird. Und er ist ja durchaus umstritten und deswegen finde ich das sehr kritisch, wenn sich da keiner traut, dagegen zu halten. Und wenn man eigentlich bei der Wahl keine Wahl hat, sondern nur ein Kreuz setzen kann, bei dem der halt schon im Amt ist und der ja in meiner Ansicht nicht unbedingt so ein glückliches Händchen hat und auch nicht das eingehalten hat, was er versprochen hat, nämlich für mehr Transparenz zu sorgen. Eigentlich ist genau das Gegenteil eingetreten. Carlos Sainz hat tatsächlich ja die Absicht bekundet, dass er kandidieren will und kurz darauf kam dann von Mohamed Bin Sulayem, lanciert dann schon, dass diverse Mitgliederclubs der FIA ihm die Zusicherung schon gegeben haben, sie werden ihn unterstützen bei der Wahl. Und das war natürlich schon mal ein Schlag für Carlos Sainz, ne? Dass er erfahren muss, so nach dem Motto, er kann zwar antreten, der hat sicherlich viel Potenzial an Stimmen, aber wenn er dann schon vorab erfährt, naja, eine gewisse Anzahl, und die war nicht gering, von Mitgliederclubs, genau, die stellt sich dann schon hinter den Amtsinhaber, dann wird die Sache natürlich nicht ganz so einfach. Also man muss natürlich damit rechnen, dass Mohamed Bin Sulayem irgendwo seine Fangemeinde hat, das ist schon klar. Aber wenn das schon im Vorfeld, bevor noch überhaupt die Kandidatur von einem Gegenkandidaten feststeht, so dahin bröckelt, dann hat sich der Carlos Sainz wahrscheinlich gedacht, okay, die Chancen, die sind vielleicht doch nicht so gut. Und bevor er dann, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein Ergebnis einfährt, was ihm nicht gut zu Gesicht steht, dann lässt das lieber halt sein. Und ich finde es schade, ich finde es bedenklich und ich hätte Carlos Sainz gerne in dem Amt gesehen, weil ich glaube, er ist ein patenter Mann und ich bin mir sehr sicher, ohne ihn jetzt schon in einer Rolle an der Spitze der Vier gesehen zu haben, er würde es besser machen als Mohamed Bin Sulayem. Und da liegt die Messlatte ehrlich gesagt auch nicht besonders hoch.
Stimmt. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, lass uns kurz zurückblicken. The Voice auch, eine deutsche Marke hat in Montreal, warum auch immer, waren es nur die Temperaturen. Wir werden das jetzt am kommenden Wochenende in Österreich sehen, wo es ja Brülle heiß sein soll. Aber Mercedes erster und dritter Platz, dazwischen Max Verstappen, der sich zurückgehalten hat. Ich weiß nicht, ob er auch Chancen gehabt hätte, sich irgendwie zu entblöden. Lando Norris schießt sich selber raus. Ich habe mich extrem gut unterhalten gefühlt in Kanada, The Voice. Du auch?
Ja, ich auch. Überhaupt keine Frage. Nun mag ich den Kurs Île Notre Dame ohnehin sehr, sehr gern. Die Kanadier sind bekannt, sportbegeistert. Und dieser Kanada Grand Prix hat auch eine ganz, ganz große Tradition. Insofern war das wirklich ein tolles, spannendes Rennen. Ich hatte da eigentlich auch Papaya weiter vorne gesehen. Dass das jetzt passiert ist, was Zac Brown, der McLaren-Teamboss, auch schon vor Wochen, wenn nicht Monaten vorhergesehen hat, nämlich dass es irgendwann mal zwischen Norris und Piastri knallen wird, dass das da passiert ist, war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Die beiden kämpfen nun eben intensiv um den Titel. Dass es da passiert ist und beide insofern, oder zumindest Piastri, Glück hatte, dass er weiterfahren konnte, war in Ordnung. Für die Meisterschaft war es auch gut, dass Piastri am Ende nur in Anführungszeichen Vierter geworden ist. Ich fürchte jetzt aber, dass wir tatsächlich in Österreich beim Alpen Grand Prix am Spielberg ideale Bedingungen eigentlich für McLaren haben werden. Die Strecke sollte ihnen liegen. Es wird sehr heiß werden, was dann tatsächlich wieder, dann wird es wieder auf die Reifen drauf ankommen. Und die haben ja nun offensichtlich was gefunden, wie sie die Reifen tatsächlich A, im Qualifying relativ schnell anspitzen können, sodass sie auf Betriebstemperatur sind, B, aber eben auch, und das ist ja genau die Krux, es schaffen im Rennen die Reifen sehr lange am Leben zu erhalten und die gesamte Konkurrenz tüftelt und kratzt sich am Kopf und fragt sich, wie McLaren das nun macht. Also für mich, Red Bull Ring ist McLaren klarer Favorit. Stefan, für dich auch?
Ich auch so, ja.
Gut. Was wir beim Kanada Grand Prix vielleicht noch sagen sollten, und da würde ich auch ganz gern Formel 1-Experte Stefan Ehlen noch hören, ist tatsächlich, dass sich eigentlich aus meiner Sicht die Formel 1 ein bisschen blamiert hat in Kanada. Denn es gab am Ende ja einen Protest von Red Bull gegen George Russell und es hat ewig gedauert. Genau 5 Stunden und 20 Minuten nach der Zieldurchfahrt wurde dann im Grunde erst der Sieger tatsächlich als sicher erklärt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so lang dauern muss. Ich finde, das ist für eine Profisportart wie die Formel 1 eigentlich nicht gut ist. Und ich hoffe, dass es da etwas Veränderung gibt. Mich hat das wahnsinnig geärgert und gestört. Dich auch?
Ja, mich auch. Und was mich immer am meisten irritiert, es gibt ja Lösungen und Ansätze, wie es besser gemacht werden kann. Also entweder man spricht halt die Strafe, sollte es denn eine geben, dann noch während des Rennens aus, dass halt der Zieleinlauf so ist, wie er nachher auch im Buch steht. So, wie er am Montagmorgen in der Zeitung steht. So, wie die Leute das in Erinnerung haben, die vor Ort sind und das verfolgen oder die zu Hause oder wo auch immer an ihren Endgeräten sind und sagen, okay, Rennen ist aus, ich mach die Kiste aus. NASCAR zum Beispiel in Amerika macht es viel besser. Da wird der Zieleinlauf genommen und der bleibt. Und wenn es danach Strafen gibt, dann werden halt Punkte abgezogen, dann werden irgendwelche Leute gesperrt, dann gibt es irgendwelche anderen Strafen. Die finden meist so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, am Dienstag oder am Mittwoch. Die kriegt nicht notwendigerweise jeder mit, aber das Rennergebnis hat einfach Bestand. Und das ist meiner Meinung nach der klügere. Der klügere Weg, sowas zu machen. Du blamierst dich nicht, ne? Weil jeder wartet dann irgendwie auf das Ergebnis. Die Leute schlagen am Montag die Zeitung auf, ist ein anderer Sieger. Wenn da irgendwas gedreht wird noch, das ist also eigentlich fatal in der Außenwirkung. Und sowas könnte man tatsächlich verhindern, wenn es denn gewollt wäre. Aber da unterscheiden sich halt die europäischen Philosophien von den amerikanischen. Und in dem Punkt muss ich wirklich sagen, da machen es die Amerikaner echt besser.
Endlich haben wir was gefunden, wo es die Amerikaner besser machen. Vielleicht doch noch einen Blick zurück nach Montreal, weil The Voice Nico Hülkenberg, der, ich glaube, vor der Saison mir gesagt, der Sauber ist leider das schlechteste Auto im ganzen Feld. Jetzt ist er im Rennen davor Fünfter geworden. Jetzt ist er in Montreal Achter geworden. Ist das einfach nur durch eine kluge Rennstrategie zu erklären? Ist es durch diese etwas kühleren Bedingungen zu erklären, die es ja in Barcelona davor nicht gegeben hat? Oder ist Nico Hülkenberg einfach ein sauguter Formel-1-Fahrer?
Ja, ist ja ein sauguter Formel-1-Fahrer, das steht außer Frage. Dazu hat Sauber ein Update gebracht, was wirklich funktioniert hat vor einigen Rennen, was wirklich eingeschlagen ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht Zufall war, sondern dass sie schon klare Schritte nach vorne gemacht haben. Das Auto ist im breiteren Fenster einsetzbar. Ob das jetzt gleich beim nächsten Rennen in Österreich gleich wieder funktioniert, weiß ich nicht, ob sie wieder in die Punkte kommen. Aber es ist jetzt tatsächlich ein klarer Fortschritt zu sehen von dem kommenden Audi-Team. Man muss allerdings auch sagen, es wurde auch Zeit.
Stefan Ehlen, wie siehst du die Entwicklung von Sauber? Und hat dieses Sauber-Auto mit dem Audi-Auto vom nächsten Jahr überhaupt was zu tun?
Es hat nichts damit zu tun. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass man sich bei Sauber auch sehr viel Mühe gegeben hat, nicht zu viel Ressourcen für dieses Jahr zu verwenden, sondern wirklich zu gucken, dass es 2026 richtig losgeht von Anfang an. Und deswegen hat man, glaube ich, auch, um da die Erwartungen ein bisschen zu dämpfen, dieses Jahr wirklich sich zurückgehalten und auch um dafür zu sorgen, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall einen Fortschritt gibt. Also wenn ich dieses Jahr den Ball flach halte, kann ich nächstes Jahr direkt mal einen Anstoß machen, ne, und direkt mal glänzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Philosophie, die auch dahinter steckt, weil nichts wäre fataler als das Sauber, das Privatteam jetzt größere Erfolge hat als Audi, das Werksteam 2026. Und dann können sie im Prinzip gleich einpacken. Und deswegen glaube ich schon, dass man wirklich bewusst in Kauf genommen hat, 2025, das wird nichts. Das war 2024 auch schon ähnlich. Dann hat man auch ja auf Sparflamme operiert. Man hat natürlich geschaut, dass man technisch versteht, was da vor sich geht auf der Rennstrecke und dass man die Probleme des aktuellen Autos löst. Da wird es einen gewissen Transfer geben an Wissen und Know-how. Aber das Auto an sich, das wandert ins Museum höchstens. Und dann gibt's nächstes Jahr was Neues.
Es ist leider kein besonders schönes Auto. Wir wollen dann auch nicht vergessen, dass Fernando Alonso endlich mal so richtig angeschrieben hat. Es ist auch Zeit geworden, auch bei Aston Martin im kommenden Jahr dürfen wir gespannt sein, wie Adrian Newey dieses Auto hinbekommt. Ja, jetzt also, der ORF überträgt über 20 Stunden, habe ich wohl gelesen, von diesem Heim-Grand Prix. Also die letzten Jahre war es so, dass ORF und Servus TV sich die Rechte in Österreich aufgeteilt haben. Ich weiß nicht, ob das immer noch so, also das heißt aufgeteilt haben, also den Österreich Grand Prix haben sie beide übertragen, was ich auch lustig finde. Ja, also man ist im Österreich Grand Prix nicht ausgekommen. Aber da weiß ich nicht, ob wir darüber sprechen wollen oder müssen. Ich bring's trotzdem aufs Tableau. Die letzten Tage standen ja auch ein bisschen unter dem Eindruck von zwei Kinopremieren des gleichen Films, wohlgemerkt. Manche sagen sogar desselben Films. Nämlich von Brad Pitt, dieser Formel-1-Film, wo ich gelesen habe in der Süddeutschen, glaube ich, tausche Flugzeuge gegen Formel-1-Autos und Brad Pitt und Tom Cruise gegen Brad Pitt. Und dann haben wir hier Top Gun im Großen und Ganzen. Der Star-Auflauf war gut. Das möchte ich sagen. Vom Film selbst, es gibt Stimmen, auch von uns bekannten Leuten, die nicht ganz so begeistert waren. The Voice, was hast du gehört?
Ich habe gehört, dass der unter den Umständen und wenn man die Geschichte sich anschaut von Filmen, die den Motorsport auch als Thema haben, dann gibt's da sehr viel Grauenvolles. Wir sollten da vielleicht nur mal an den Stallone-Film auch erinnern, der war ja grauenhaft, bei dem Bernie Ecclestone dann nach einer Weile gesehen hat, das wird eh nix, und die sich dann um die IndyCar-Rennen sehr bemüht haben. Dann hat IndyCar tatsächlich mit Stallone kooperiert und es ist ein grauenhafter Film geworden. Wie bei vielen anderen Pamphleten und Machwerken eigentlich auch. Ich glaube, dass der ganz gut geworden ist. Ich habe ihn aber ehrlich gesagt selbst noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Stefan ist.
Ich schaue ihn heute Abend an.
Was ich gut, dann wissen wir nächste Woche mehr. Ja. Ich habe ihn bis nächste Woche wahrscheinlich auch gesehen. Klar ist allerdings, dass man natürlich als Motorsport, als reiner Fan, der mit den Füßen in der Ölwanne groß wird, sollte man nicht zu viel erwarten. Es ist, glaube ich, relativ realistisch. Es sind relativ viele echte Rennszenen. Das haben wir allerdings ja auch mitbekommen, dass die sehr viel bei Grand Prix selbst sogar gedreht haben. Für mich nach wie vor die absolute Messlatte aller Motorsportfilme ist der Film von Steve McQueen, Le Mans. Der ist zwar sehr alt, aber der ist wirklich, ja, da sind auch echte Rennszenen gedreht worden. Da haben sie auch während des 24-Stunden-Rennens Le Mans tatsächlich Filmwagen mitfahren lassen. Da war Authentizität für Steve McQueen, der ein sehr, sehr guter Amateur-Hobby-Rennfahrer war. und sogar auch mal Zweiter bei den 12 Stunden von Sebring geworden ist bei den Profis. Der konnte es also, der hat es verstanden mit einer großen Passion für den Motorsport. Das ist für mich nach wie vor die absolute Messlatte. Und danach muss ich zugeben, aus meiner Sicht subjektiv, kommt da nicht viel. Wollen wir mal sehen, wie der neue ist.
Ja, also die Frage ist ja, Stefan Ehl, an wen wendet sich dieser Film? Dieser Film kann sich ja nicht an uns wenden, die wir Drive to Survive gesehen haben oder nicht. Also du, ihr beide seid im Thema natürlich viel tiefer drin, aber ich schaue schon verdammt viel Formel 1 Content. Ist das nicht jetzt auch ein Film, der sich an Leute wendet, die von der Formel 1 vielleicht mal was gehört haben, aber irgendwie jetzt eben nicht wissen, dass Isaac Hadjar für das zweite Team von Red Bull fährt?
Ja, also es ist genauso. Wir sind nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind Leute, die vielleicht mal die Formel 1 gehört haben, die vielleicht mal irgendwie so ein bisschen mitgekriegt haben. Der Michael Schumacher war mal recht erfolgreich im Rennauto. Ja. Das richtet sich an ein ganz, ganz breites Publikum und spielt im Prinzip in einer ähnlichen Liga wie Drive to Survive. Das soll ein neues Publikum für die Formel 1 begeistern und das soll vor allem unterhalten auf eine sanfte, auf eine seichte Art und Weise. Es ist ja auch eine Liebesgeschichte involviert und es ist eine bunte Story, es ist eine Comeback-Geschichte und so weiter. Also die Storyline, die ist typisch Hollywood und deswegen ist es wie bei Drive to Survive, wenn man wirklich diehard Formel 1 Fan ist, dann wird man sehr wahrscheinlich in diesem Film sehr viele Dinge finden, wo man sagt, okay, naja, also mit der echten Formel 1 hat es nicht so viel zu tun. Eben wie bei Drive to Survive auch, es ist gut dramaturgisiert, es ist ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, es ist überzeichnet. Und so wird es in dem Formel 1 Kinofilm auch sein. Also man muss, glaube ich, mit der Erwartung reingehen, das ist keine Dokumentation, das ist ein Spielfilm. Ein Spielfilm mit einem hohen Anteil von Fiktion, aber eben auch mit einer Portion Realismus. Dafür hat Lewis Hamilton gesorgt als Berater und Co-Produzent. Und ja, ich bin tatsächlich auch gespannt, ob ich mich so runterfahren kann, dass ich das anschauen kann einfach, ja. Oder ob nicht ständig dann irgendwo der Gedanke kommt, Mensch, eigentlich ist das doch ein bisschen verzerrt oder das sollte eigentlich so und anders. Deswegen, ich werde mich heute Abend einfach in den Kinosessel setzen und das mal auf mich wirken lassen und dann können wir nächste Woche gerne mal drüber reden. Bin selber sehr gespannt drauf. Ich fand zum Beispiel Rush, den Film über Niki Lauda und James Hunt in der Saison 1976 von vor 12 Jahren, glaube ich, nicht so schlecht. Auch da hat man es mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen, aber der war technisch gut umgesetzt. Also da waren hervorragende Fahrszenen drin. Da hat man die Formel 1 der 70er Jahre extrem gut nachgebildet. Auch da gab es Dinge, dass zum Beispiel Paul Ricard in Le Castellet nachgestellt wurde, Paul Ricard in Brands Hatch nachgestellt wurde, wo man einfach auf den ersten Blick gemerkt hat, als einer, der ein bisschen in der Materie drinsteckt, das passt so nicht. Ja, aber ich glaube, für ein normales, unvoreingenommenes Publikum ist es völlig tauglich gewesen. Und so ungefähr stelle ich mir auch vor, dass es beim neuen Formel 1 Kinofilm der Fall sein wird. Wenngleich die Story, und das tut mir leid zu sagen, sie klingt tatsächlich so wie bei Driven und wirklich exakt so wie bei Driven, dem Film von Sylvester Stallone, den der Stefan gerade angesprochen hat. Davon bin ich auch kein großer Fan. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Aber then again, let's see and find out.
Ich nehme das als Auftrag mit für nächste Woche. Stefan wird ihn gesehen haben, The Voice wird ihn gesehen haben. Ich fliege heute nach London und habe Freitag, Samstag, Sonntagabend noch frei vor Wimbledon. Und dann schaue ich vielleicht, dass ich ein Kino finde, um mir diesen Film anzuschauen. Danke euch beiden. Ich werde natürlich den Österreich Grand Prix auf meinem Laptop oder über andere Wege mir anschauen. Ich freue mich sehr. Wir machen jetzt in der Big Show 715 eine kleine Pause, bleiben aber in Österreich. Was für ein Cliffhanger. Danke, The Voice. Danke, Stefan.
Hier ist Robin Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
Keiner weiß, und am wenigsten ich, wie dieses Segment heißen wird, aber irgendwie werde ich nicht mich zurückhalten können und I'm from Austria, von Fendrich, zumindest ein paar Takte einspielen. Es soll um Österreich gehen und ich informiere mich gerne bei Leuten, die in Österreich leben, die möglicherweise nächste Woche auch nach Wimbledon kommen, über das, was in Österreich gerade los ist. Und heute und hoffentlich öfter ist, wir kennen ihn, wir schätzen ihn sehr von den Ski- und Tennissegmenten, Lukas Zara vom Standard. Servus, Lukas.
Hallo Jens, danke für die Einladung.
Ich kriege ich immer nur so peripher mit, was die sogenannten Randsportarten. Dabei wollen wir zu Beginn zumindest einmal über eine olympische Kernsportart sprechen, die in Österreich, naja, welches Dasein frisst. Das soll um die Leichtathletik gehen, Lukas Weisheidinger. Ja, es ist halt ein Diskuswurf ist, ich meine, die Deutschen sind da ganz narrisch geworden wegen Robert Harting, aber ich nicht so richtig, weil es halt kein Blue Chip Wettbewerb ist. Ich weiß es nicht. Und jetzt in Österreich hat sich Großes getan oder doch nicht, Lukas? Der 100 Meter Hürdenrekord bei den Frauen ist gefallen. Du hast das sofort aufs Tableau gebracht. Ist das wirklich was? Ist das wirklich was Besonderes?
Naja, es ist was Besonderes, wenn man sich anschaut, das ist ein 13 Jahre alter Rekord, der da gebrochen worden ist. Bei den Hürden tut sich ja generell recht viel. Wir haben da über die 400 Meter Weltrekorde, die purzeln. Über die 100 Meter ist dieses Niveau international auch angestiegen, hat angezogen. Karin Strametz heißt jetzt die österreichische Rekordhalterin über 100 Meter Hürden. Ich habe sie vorgeschlagen, weil ich selbstlos, wie ich bin, einfach geredet habe mit ihr und deswegen haben wir gedacht, darüber kann ich erzählen. Ja. Aber es ist irgendwie, ja, es tut sich schon ein bisschen was in der österreichischen Leichtathletik. Wir sind ein kleines Land, wir haben da sehr wenige Erfolge in dieser großen Sportart gefeiert, historisch gesehen. Es gibt mit der Victoria Hudson eine amtierende Europameisterin im Speerwurf, die dann, das war ihr kleines Problem leider, bei Olympia nicht über die Qualifikation drüber gekommen ist. Natürlich da, wo die Einwerfer am hellsten leuchten, gell? Da gerade da hat's nicht geklappt. Aber es gibt so ein paar Anzeichen, dass sich da doch was tut. Dieser 100 Meter Hürdenrekord ist ein Anzeichen dafür. Dann gibt's auch bei den Männern über die 110 Meter Hürden einen Enzo Diesel, der ist 21 Jahre alt und der schickt sich da auch an, schön langsam ein bisschen ranzuschnuppern an zumindest die europäische Spitze. Und da gibt's jetzt, glaube ich, sowohl bei Strametz als auch bei Diesel, auch in Deutschland, glaube ich, niemand, der aktuell schneller sprintet. Und das ist ja schon mal was. So orientiert man sich halt in Österreich auch ein bisschen ans nähere Umfeld. Und dann gab es jetzt am Dienstagabend auch noch einen neuen österreichischen Rekord über die 1500 Meter bei den Männern. Das ist der Raphael Palic, ein Burgenländer, mit dem wir ja auch in Paris dann mal ein bisschen länger plaudern können. Ein sehr lustiger Kerl, der erst mit 36 jetzt wirklich solche Höchstleistungen zeigt. Das war auch sensationell eigentlich, weil der mit seinem ersten Saisonrennen gleich einen österreichischen Rekord bricht und sich für die WM qualifiziert. Das ist halt der Anspruch, den es in der österreichischen Leichtathletik gibt. Es sind halt diese Qualifikationen für die WM. Da sind die Limits ja so hoch mittlerweile schon. Ja, die werden absichtlich so hoch angesetzt, damit man dann irgendwie die Startplätze noch über Weltranglisten auffüllen kann. Und eine Susanne Gogel-Walli gibt es auch über 400 Meter, also eine 400 Meter Sprinterin quasi, die kurz nach Olympia den österreichischen Rekord gebrochen hat. Also da tut sich schon was. Und dieser ganze Verband, das ist ja ganz lustig, der Trainer vom Lucky Weisheidinger, den du angesprochen hast, der Gregor Högler, der ist jetzt da der Sportdirektor und der versucht halt so einzelne Saaten auszustreuen. Ja, du kannst als österreichischer Verband nicht in jeder einzelnen Leichtathletikdisziplin Weltmeister produzieren, aber es werden so Schwerpunkte gesetzt und mir fällt zumindest auf, dass zumindest aktuell auf der Tartanbahn sich da ein bisschen was tut und da waren ein paar kleine Erfolge da, die jetzt noch nicht so extrem im Rampenlicht stehen, weil irgendwie der Fußball so vieles doch überstrahlt oder so, ja, und weil jetzt, ja, die kleinen Leichtathletik-Meetings, auf die schaut man jetzt noch nicht so. Wäre dann natürlich schön, wenn das irgendwie bei der WM auch möglich ist, dass dort dann persönliche Bestzeiten fallen oder vielleicht sogar nochmal eben österreichische Rekorde aufgestellt werden. Dann ist sicher auch da die Aufmerksamkeit nochmal am größten. Aber es tut sich immerhin ein bisschen was, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, weil du es ansprichst, in Deutschland ist es gerade so, da haben wir vor ein paar Ausgaben, oder was sogar die letzte Ausgabe, wie wir in Paris waren, mit Christoph Leuchtenberg und mit Sebastian Kaiser drüber geredet, der Hindernis, deutscher Rekord, gleich um 8 Sekunden verbessert, glaube ich, war es damals. Und das waren dann, glaube ich, jetzt auch über 1500 Meter, neuer Rekord, ich kriege ja den Namen nicht zusammen. Aber dass die österreichischen Hürdensprinter schneller sind als Pamela Dudkewitz, hieß sie, glaube ich, die letzte wirklich starke deutsche 100-Meter-Sprinterin, dass wir da, wir, herrlich, da bin ich gerne wir, dass wir da schneller sind als die Deutschen, das ist natürlich großartig. Ich bin ja noch mit Andreas Berger groß geworden, aber da bist du zu jung, glaube ich, oder?
Sagt mir ganz dunkel was, aber ja.
Ja, Andreas Berger, Sprinter gewesen.
Genau. Und
hat dann ausgeschaut, wie, ich habe es heute schon mal erwähnt, ein bisschen wie El Tono, der Bruder Hugo Maradona, also der Bruder von Diego Maradona, nur dass bei Andreas Berger das alles Muskel waren, die vielleicht nicht ganz nur durch Iglo-Tiefkühlkost zustande gekommen sind und wurde dann dabei ertappt. Aber es war auch, glaube ich, die Idee wäre gewesen, unter 10 Sekunden zu sprinten. Aber das ist halt für einen ursächlichen Österreicher ein bisschen schwierig. Aber das ist
wahr. Dopingsperre, ja. Doping gesperrt, genau. Ja. Aber es gibt sogar einen Österreicher, der, ob er schon das geschafft hat. Er ist in Paris aufgefallen, weil er beim HF-Interview in Tränen ausgebrochen ist, weil er einfach so fertig war, dass er es dort nicht zusammengebracht hat. Das ist der Markus Fuchs. Das ist unser aller
ja, bitte.
Erfolgreichster Sprinter. Und der ist bei 10.08 aktuell. Ja. Also da fehlt natürlich doch noch ein bisschen was, aber 10.08 ist der schon gelaufen. Ja, immerhin. Also genau, Markus Fuchs ist der Mann und der ist jetzt auch wieder fit, war eben verletzt dann bei Paris, nach Paris auch. Aber genau, auch da tut sich was, ja.
Herrlich.
Schlecht.
Und jetzt in Österreich gibt es ja viele Faszinationen. Der Skisport ist das eine, die Formel 1 ist das andere, aber, und das ist jetzt eine überragende Überleitung, wie ich finde, es gibt Zeit und ich glaube, der Erste, du wirst es sicher recherchiert haben, der dieses Race Across America gewonnen hat mit dem Fahrrad. Hieß der nicht Andreas Fasching?
Wolfgang Fasching.
Wolfgang
ist der.
Wolfgang.
Und der war gar nicht einmal der erste Österreicher. Es ist wirklich eine lustige Domäne. Das
ist komisch, oder?
Bei diesen verrückten Durchquerung durch Amerika. Also da wird ja ohne Pause durchgefahren. 8 Tage und länger, ja. Also Franz Spielauer war der Erste. Ah, Franz Spielauer, 1988 war das schon, ja. Der erste österreichische Sieger beim Race Across America. Da hat es davor nur Amerikaner gegeben, die das gewonnen haben. Und dann ist Wolfgang Fasching Ende der 90er Jahre gekommen, hat das mehrmals gewonnen danach. Und Christoph Strasser hat dann dieses Rennen eigentlich in Österreich ja gewissermaßen groß gemacht. Der hat sich auch, der hat das auch am besten verstanden, sich dann selbst zu vermarkten, hat das insgesamt 6-mal gewonnen, Christoph Strasser, hat einen irrsinnig erfolgreichen Podcast, einen sehr, sehr spannenden, also ich bin ja auch, du bist ja auch ein begeisterter Hobby-Radfahrer, aber der erzählt ja dann auch da von seinen Rennen. Mittlerweile ist er viel im Unsupported-Bereich unterwegs, also wirklich bei Rennen, wo man ganz auf sich allein gestellt ist. Race Across America ist ja ein Rennen mit Betreuerstab, also mit Pacecar hinten dran, mit Betreuerstab, der im Campervan schlaft. Also da sind ja bis zu 15-köpfige Teams dabei, die dir alles aufs Rad reichen. Du putzt dir die Zähne am Rad und so weiter, ist egal. Aber da bist du quasi wirklich nur da, um die Kurbel runterzutreten. Das ist bei unsupported Rennen noch ein bisschen anders. Da musst du dich um Wasserzufuhr selber kümmern, um Einkaufen gehen und so weiter. Ja, das boomt ein bisschen mehr gerade. Aber ja, ist eigentlich lustig, dass da mittlerweile, also Philipp Kaider hat dieses Rennen in diesem Jahr gewonnen, ein Niederösterreicher, der einen sehr coolen Schmäh hat, auch eine coole Lebensgeschichte, einer, der als Krankenpfleger im Spital gearbeitet hat, der Kettenraucher war und dann irgendwie im Spital sich hinterfragt hat, was er eigentlich für einen Lifestyle hat und haben will, und dann hat er irgendwie ich glaube, ich habe sogar so geschrieben, das Rad ein bisschen mit dem Zigarettenbackerl getauscht, ja, und hat begonnen, Rad zu fahren und ist da eben wirklich süchtig geworden nach dem Radfahren und ist schon 2-mal 24 Stunden Weltmeister geworden und ist da voll ins Ultracycling reingekippt, ja. Also in Österreich gibt's irgendwie ganz viele so radverrückte Leute und die stammen auch viele davon aus der Grazer Szene der
Fahrradkuriere, ja. Also da viele von denen haben als Fahrradkuriere in Graz begonnen mit dem Radfahren auch irgendwie und dann sind sie immer mehr da so reinkippt und irgendwie vielleicht schon einen ganzen Tag Kurierfahrten gemacht und sich dann dacht, naja, das könnte ich ja auch ohne mal stehen zu bleiben, sondern ich fahre einfach immer weiter. Und ja, ganz spannend. Also ja, dieses Race Across America, das ist irgendwie in Österreich ganz besonders. Und weil ich es gerade vor mir habe, ja, ein Deutscher hat das auch einmal gewonnen. Pierre Bischoff 2016. Genau, also bis jetzt aber allerdings nur einer. Und Österreicher, ja, gibt es jetzt mittlerweile schon den 5. Gesamtsieger.
Ich bin schon so alt, dass ich mich daran erinnern kann, dass Franz Spielauer auch bei diesen Amateurrennen, damals gab es ja noch Amateure und Profis, bei den Amateurrennen mitgefahren ist, mit dem alten Rudi Mitterecker, der alte Steirer, das war ganz, ganz lang vor deiner Zeit, aber Wolfgang Fasching ist natürlich richtig, ich krieg alles durcheinander. Mhm. Und weil du es ansprichst, also diese Geschichte des diesjährigen Gewinners mit von wegen schwieriger Lebenswandel, den wiederum gibt es ja in der deutschen Triathlon-Szene auch. Aber ich habe jetzt, und der hat dann auch den Ironman gewonnen. Schreibt mir bitte, weil ich bin jetzt zu faul, das nachzuschauen. Aber ich meine auch, dass es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht Patrick Lange war, der übrigens der das letzte Rennen auch gewonnen hat, in einer absolut absurden Zeit von 7:35. Also als Lothar Leder war, glaube ich, der Erste, der die Ironman-Distanz unter 8 Stunden geschafft hat. Das war aber in Rot. Das waren damals, glaube ich, 7:57. Und in Rot wird bekannterweise nicht im Meer geschwommen, nicht in Salzwasser geschwommen. Es ist bekanntermaßen nicht so unfassbar heiß und auch nicht so windig wie auf Hawaii. Und 7:35 oder 53 Sekunden ist absolut absurd. Aber diese Faszination mit dem Race Across America. Und weißt du, ich glaube, wer die ausgelöst hat, war wirklich der Resnik-Sepp am Ende des Tages, der ja nicht viel gewonnen hat, aber der Sepp Resnik war halt der Erste, der auf Hawaii mitgemacht hat, den Ironman, der dann auch diese doppelten Ironmans und ich glaube einmal sogar den dreifach Ironman gemacht hat. Und ich täusche mich wahrscheinlich, aber ich hätte es ihm auch zugetraut, dass er das Race Across America mal mitgemacht hat. Und seitdem sind wir oder ich auch ein kleines bisschen angefixt.
Es ist lustig, man kippt da immer wieder, also mir geht's zumindest so, man kippt dann doch ein bisschen rein und dann ist man mal gefangen in so ein bisschen YouTuberei und schaut sich dann die eine Doku an und dann gibt's einen nächsten Starter, der auch ein Doku hat von seinem Race Across America und man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass man da durchgehend fährt bei 45 Grad durch die Wüste und dann ja, in die Berge rauf, wo es gerade mal 0 Grad hat, wo man sich warm anziehen muss und Handschuhe tragen muss, weil ihm sonst alles abfriert. Also ja, irre, aber auch irgendwie, ja, doch gefährlich. Also so ganz nur verherrlichen will ich es eh auch nicht, weil ich es schon ein bisschen, ja, verantwortungslos finde. Aber ja, natürlich mit Vollbetreuung und da gibt's mehrere Augen, die ständig auf dich draufschauen, sonst wird das ja gar nicht wirklich gehen. Ja, aber ja, irgendwie doch übt das eine Faszination aus, die ja ganz eigen ist.
Ansteckend. So, und wir schließen diesen Teil mit einer Meldung, die ich aus dem Standard.at, für den der Lukas schreibt, habe. Austria Salzburg wohlgemerkt, nicht Red Bull Salzburg, verpflichtet Sohn von Phil Collins. Es ist großartig. Ich hoffe, er hat mehrere Söhne, weil es gibt ja einen Sohn, der mit ihm auch Konzerte bestreitet. Und wenn dieser eine Sohn kicken und musizieren kann, dann ist er Tausendsasser.
Ah, schau, da weißt du wieder mehr von dem Familienstammbaum der Collins.
Ich glaube, es gibt mehr als einen Sohn. Es gibt mehr als einen Collins-Sohn.
Was ich weiß, ist, dass der Matthew Collins bei WSG Tirol war bis jetzt. Er hat dort vor allem in der zweiten Mannschaft gespielt. Also nicht einmal, ja, hat es da, glaube ich, weiß nicht, ob es überhaupt für Einsätze in der Kampfmannschaft gereicht hat. Jetzt ist er eben beim neuen Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg. Austria Salzburg, dieser Verein, der, ja, den sich Red Bull 2005 ein bisschen einverleibt hat, der dann von dort aus neu gestartet wurde, gegründet wurde und ja, die sind jetzt in der zweiten Liga und ja, holt sich Matthew Collins von einem Bundesliga-Verein und ich weiß auch, dass Phil Collins vor ein paar Wochen, Monaten auch einmal auch einmal in Tirol war, sich das angeschaut hat. Ich glaube, der ist ja gesundheitlich doch ein bisschen angeschlagen aktuell, aber der war auch da mal zu Gast. Wir haben auch einmal überlegt, ob man eine Geschichte machen sollen mit Matthew Collins und so, aber ja, irgendwie doch ein bisschen schwierig, dass man dann, ja, da gehst hin und sagst, ja, du bist also der Sohn, dann sagt er, ja, das stimmt, und dann, ja, okay. Ja, also ja, irgendwie. Aber irgendwie doch cool, oder ja, aber ja, wird natürlich oft darauf angesprochen, ja, und so weiter, aber genau, eine Verstärkung für Austria Salzburg. Und bin gespannt, wie es denen geht dann in der zweiten Liga. Da gibt es doch auch in Salzburg, ja, neben den, ja, Red Bull Salzburg zieht jetzt nicht immer die Massen an. Da gibt es auch in der Saison wirklich einige Spiele, wo die Kulisse im Stadion ein bisschen traurig war. Und Austria Salzburg, natürlich so ein kleines Stadion, ich glaube 1500 Leute passen da rein. Die haben natürlich kultige Fans, ein bisschen Fußballromantik ist da durchaus zu spüren.
Ja, in Salzburg-Lehn haben sie damals gespielt. Das war legendär, weil man nie einen Parkplatz bekommen hat, wenn man denn hingefahren ist. Also der Niklas Collins, das ist der ältere Sohn, ist ebenfalls Schlagzeuger. Nicht, dass ich es wüsste, ich habe es nachgeschaut. Ja, und Matthew hat eben auch in der A-Jugend bei Hannover 96 schon gespielt. Sachen gibt's. Habe ich jetzt wieder gelernt. Lukas, eine große Freude. Ich freue mich sehr. Wir werden uns nächste Woche dann in Wimbledon endlich mal wieder persönlich sehen. Und vielleicht ein bisschen der Lili Tager auf den Schläger schauen. Das ist aber dann erst nächste Woche. Kurze Pause in der Big Show 715.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 715 und es geht weiter mit Football. Und da freue ich mich, dass auch nach dieser kleinen Sommerpause eben sicherlich, ich weiß gar nicht, ob Nicolas Martin auf Malta ist, aber wenn ja, kratzen die Temperaturen auf Malta schon an den 40, mein lieber Nicolas.
Ich wäre heute nach Malta geflogen, allerdings war jetzt am Wochenende was und das hier in Hamburg stattfindet und dementsprechend bin ich jetzt geblieben. Wetter auf Malta, also Ende Juni ist der Punkt, wo es normalerweise anfängt heiß zu werden, ja.
Wo es kippt. Christian Schimmel hat es immer kühl, schön kühl, außer er läuft selbst heiß. Servus Christian.
So ist es. Im Westerwald ist es zum Glück nie so heiß, auch wenn es aktuell doch schon ordentlich drückt. So. Wie überall im Land, glaube ich, im Moment.
Ja. In der Tat.
Nee, hier oben ist schön kühl, Leute. Kommt nach Hamburg. In Hamburg sind 20 Grad. Ist wunderschön. 22.
Hamburg, deine Perle, Nicolas. So, wir wollen über Football sprechen und wollen natürlich über den deutschen Football in erster Linie plaudern, wo Christian und Nicolas, ich möchte sagen, wöchentlich am Start sind. Aber natürlich die große Neuigkeit für mich, es hat sich ja ein bisschen angekündigt, manche sagen angedroht. Aaron Rodgers wird im kommenden Jahr als Quarterback der Pittsburgh Steelers am Start sein, wenn er sich dann nicht beim zweiten Spielzug des Jahres gleich wieder verletzt. Und er hat auch angekündigt, dass es sein letztes Jahr werden wird, seine letzte Saison voraussichtlich. Was, Nicola, ist da für mich als Steelers-Fan die bessere Nachricht?
Ja, du bist ja auch eher wie Christian und ich einer, der weniger im Sensationellen lebt und vielleicht da bodenständiger ist. Von daher, das heißt, das Dramameter hoffentlich rund um Aaron Rodgers, aber dann vielleicht rund um Pittsburgh im Speziellen wird dann spätestens irgendwann im Februar, März dann abnehmen, außer es geht wieder los. Ja, vielleicht doch eine Saison, weil irgendwas passiert ist, wo so kann er ja nicht aufhören, ne? Ich bin bei Rodgers immer zwiegespalten. Das hat sowohl mit dem auf dem Feld zu tun, wo man ja immer das Gefühl hat, ja, das, was der Coach vorgibt, ist ein grober Rahmen, ja, aber das, was der Herr Rodgers denkt, ist vielleicht das Wichtigere. Also ich habe immer einen Eindruck, ich weiß nicht, wie der im Lockerroom ist, ja, und wie das rüberkommt bei dem, aber ich habe immer große Zweifel, wenn ich irgendwie Rodgers höre und sehe. Also irgendwie habe ich auch im Freundeskreis viele, die gesagt haben, naja, die Steelers waren mir ja bisher eigentlich sympathisch, weil irgendwie Rodgers nicht so gerade die großen Punkte gesammelt hat. Und dann oft viel natürlich, dass du da gerade den Zirkus in der Stadt hast mit diesem Pat McAfee-Podcast, wo der Herr sich dann zu allen möglichen Themen äußert. Ich bin auch in mich gegangen, als ich das gelesen habe, überlegt, gab's eigentlich, ich meine, Mike Tomlin ist ja auch schon ein paar Jährchen in Pittsburgh, gab's eigentlich schon mal so eine zweite Sonne in Pittsburgh, ja? Also, ja, wir hatten die Skandale um Ben Roethlisberger, die Mike Tomlin moderieren musste, aber war da sonst was? Oder waren das die Steelers, sind einfach die Steelers mit dem, was man kennt? Ja, so die Defense, meist mittelmäßige bis okay Offense, und dann ist aber Ruhe im Karton, weil AFC North. Und ich weiß nicht, ob die Steelers dafür gemacht sind, aber gut. Also deshalb, ich bin da, ich hab's gelesen und ich war auch die Kategorie, nee, eigentlich sind mir die Steelers sympathischer. Rodgers, wirklich?
Und ich habe wiederum gelesen, Christian, mein Viertelwissen, dass Aaron Rodgers zumindest bislang im Lockerroom einigermaßen gut angekommen ist. Aber das wäre bei den Jets angeblich auch so gewesen. Vielleicht deine Einschätzung noch kurz, Christian, zu dieser Gemengelage.
Ja, es ist tatsächlich schwierig einzuschätzen. Ich glaube schon, dass er ein Upgrade ist über das, was die Steelers letztes Jahr hatten. Aber letztlich muss man fast sagen, dass man nach Roethlisberger permanent auf der Suche ist. Und was die Steelers vom Draft oder von den Quarterbacks im Draft gehalten haben, haben wir sehr deutlich gesehen durch ihre Inaktivität in der Hinsicht. Das war schon ausgesprochen bemerkenswert. Es war eigentlich fast klar, dass es in irgendeiner Form passieren musste, weil du mit dem aktuellen Personal nicht in die Runde gehen kannst. Wenn einer bewiesen hat, dass er schwierige Charaktere formen kann oder auch zumindest in einem Programm halten kann, wir dürfen nicht vergessen, was mit Antonio Brown passiert ist, nachdem er aus Pittsburgh weg ist, dann ist es mit Sicherheit Mike Tomlin. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man sich für One Last Ride quasi nochmal zusammenfindet in Pittsburgh. Man hat jetzt mit DK Metcalf einen der besten wirklich True Ex-Receiver im Kader und mit Rodgers jetzt jemanden auch, der ihn anspielen kann. Das kann schon besser werden, zumal die anderen Mannschaftsteile eigentlich gar nicht so schlecht sind. Man hat in den letzten Jahren mit sehr, sehr, sag ich mal, underwhelming Quarterback-Play noch relativ viel erreicht. Die Frage ist, wie groß ist das Upgrade zu Rodgers? Es sollte eins sein. Keine Ahnung, vielleicht sehen wir eine magische Saison. Ich glaube noch nicht wirklich dran. Aber wenn einer die Charaktere, glaube ich, unter einen Hut kriegt, dann ist es Tomlin.
Ich fasse zusammen, als Pittsburgh Steelers-Fan darf ich vorsichtig pessimistisch sein. So, Nicola.
Ich glaube, wir können das zusammenfassen, was Christian gesagt hat, was ich gesagt habe, hat Tomlin Rodgers im Griff? Wenn ja, kann es gut werden. Wenn nicht, dann kaufen uns Christian und ich Logentickets als Katastrophentouristen.
Nichts Schöneres als ein kleiner Autounfall, ohne dass natürlich jemand zu Schaden kommt, persönlich. So, der deutsche Football, Nicola, du bist unterwegs in Deutschland, Christian ist unterwegs in Deutschland. Ich klinke mich aus, höre aber natürlich gespannt wie ein Flitzepeil zu. Bitteschön.
Ja, und der deutsche Football ist schön, Christian, weil er scheint sehr offen zu sein, was die GFL Süd angeht. So, wir sind ja dieses Jahr auch in der GFL 2 Nord unterwegs, da erst recht. Aber wenn Düsseldorf nach Potsdam fährt und die schlägt, also sag mal so, ich mache auch bei diesem Tippspiel der GFL mit, das Ergebnis ist desaströs, weil du kannst einfach nicht tippen. Und das ist ja schön.
Das tut mir leid.
Das ist schön. Leid.
Ja, also. Aber das ist eine andere Verhältnisse, als man noch relativ klar Mannschaften in Tiers einteilen konnte und wusste, wie es vorher ausgeht. Dresden wirkt momentan wie die stabilste Mannschaft im Norden. Muss man aber auch sagen, dass die halt auch noch nicht gegen Potsdam gespielt haben. Das wird auch tatsächlich erst, die beiden treffen nur ein einziges Mal aufeinander, am allerletzten Spieltag zu Hause der Fall sein. Und wenn die Royals durchkommen, was mit Auswärtsspielen in Hildesheim, in Schwäbisch Hall und auch nochmal in Braunschweig nicht einfach wird, dann haben wir gegebenenfalls sogar am letzten Spieltag ein echtes Finale um die Nordmeisterschaft. Aber dass die anderen Teams dahinter ein bisschen was kaputt machen können, haben die Rebels schon bewiesen. Die Lions hast du jetzt schon mehrfach gesehen, die kann ich schwer einschätzen, weil die Siege, die sie geholt haben, war jetzt zweimal Paderborn und einmal Düsseldorf zu Hause am ersten Spieltag. Dahinter wirkt die Liga ausgeglichener. Nicola, vielleicht für mich noch am ehesten mit überraschend, zugegebenermaßen zweimal Dresden gespielt, aber dass Hildesheim bis dato mit einem Losing Record dasteht.
Hildesheim mit einem Losing Record und letzte Woche dann auch der Head Coach, der Offensive Coordinator und zwei Assistant Coaches haben ihren Rücktritt bekannt gegeben. Also dann auch noch ein bisschen Unruhe in der Bude.
Genau, und eigentlich war das ja durchaus ein Kandidat, wo wir gesagt haben, das ist nicht mal eine Mannschaft, die wir ausgeschlossen hätten für ein Playoff-Heimspiel. Die Saison ist noch lang. Ja, weil man muss sagen, wie gesagt, zwei Niederlagen gegen Dresden, an die wird man nicht mehr ankommen, dass man zu Hause gegen Kiel verliert. Habe ich jetzt nicht zwingend gesehen. Aber jetzt am kommenden Wochenende wird zu beobachten sein, wiefern sie jetzt dann eben auch durch die Unruhe mit Potsdam mitspielen können. Wenn sie da eine gute Leistung zeigen, dann sind die mit Sicherheit auch noch im Rennen für die Playoffs, selbst wenn sie dann 2-4 stehen sollten bei der Niederlage.
Also das oben, der Kampf, ja, Braunschweig hat gegen Dresden jetzt doch deutlich verloren. Also die Rebels sehe ich da oben jetzt auch noch nicht so ganz mitmischen. Also Dresden, Potsdam als Favoriten für die Plätze 1 und 2 und dann wahrscheinlich Braunschweig, Berlin, vielleicht Kiel um Platz 3, 4, 5?
Ja, wie gesagt, Hildesheim ist für mich noch nicht komplett weg aus der Debatte. Aber die brauchen halt schon einen größeren Turnaround. Also die sehe ich näher an Playoff-Plätzen als an den untersten beiden Plätzen.
Ja, und die untersten beiden Plätze, Düsseldorf ist der Aufsteiger, wie gesagt, die haben diesen Mega-Coup in Potsdam gelandet. Erstmals seit 2015 wieder ein Spiel in der GFL gewonnen und damit die Siegesserie von Potsdam beendet, die seit 2023 angehalten hat. Und natürlich damit auch nochmal, also ein bisschen auch ein Ausrufezeichen gesetzt gegenüber Paderbornern, die es wirklich schwer haben, die nicht nur Spiele verlieren, aber also die haben 63 im ersten Spiel gegen Braunschweig kassiert, dann 50 gegen Potsdam, dann ich glaube nochmal 60 gegen Potsdam und jetzt 66 in Braunschweig. Das ist dann aber auch schwierig, Woche für Woche sich wieder hinzustellen und die Leute zu motivieren. Also ich glaube, Jason Irmscher und seine Crew haben da keinen einfachen Job.
Nee, ist tatsächlich nicht einfach. Da sind die Probleme, auch die Personalprobleme wirklich relativ groß. Jetzt muss man sagen, dass die Wochen halt nicht zwingend einfacher werden, weil es kein wirkliches Team gibt, was abfällt. Klar, sie spielen nur einmal gegen Düsseldorf. Wenn sie die schlagen, haben sie einen direkten Vergleich. Dann wäre in Anführungszeichen dieser Düsseldorf-Sieg gegen Potsdam insofern wertlos, wenn sie dann nichts weiteres mehr gewinnen würden. Aber sich darauf zu verlassen, ist gefährlich. Ja, gefährlich. Ja, sie spielen Straubing zu Hause. Das ist vielleicht noch ein Spiel, was man gewinnen kann. Pforzheim spielt eine sehr gute Runde im Süden. Ist nicht umsonst der Tabellenführer. Also, es gibt schwerere Restprogramme, als die Paderborn hat. Aber wenn du so deutlich unterlegen bist, und wir reden von einer knappsten Niederlage, 20-40 in der ersten Woche in Berlin gegen die Rebels, und alles andere im 50er und 60er Bereich, dann weißt du halt auch, wo der Weg aktuell hingeht.
Gut, jetzt habe ich zwei Fragen, kannst eine von beiden beantworten. A, was sind die Lottozahlen von Samstag? Und B, wer wird Südmeister?
Mit den Lottozahlen kann ich auf keinen Fall dienen. Du weißt, Nikola, ich bin Geisteswissenschaftler, 6049, mein Zahlenraum endet bei 20. Von daher bin ich da raus.
Bist also immer noch beim Südmeister, ja? Du wirst
ich bin,
noch nicht,
ich bin, die, noch, ich bin noch beim nicht Südmeister. Ich bin noch beim Südmeister. Pforzheim für die Tabelle an, ist ein unheimlich gut gecoachtes Team. Der Verstand weigert sich, gegen die Unicorns zu setzen. Auch wenn die zu Hause gegen Allgäu verloren haben, übrigens dann das Spiel gegen Pforzheim, was in Aalen war.
In Allgäu.
Aber nochmal ein kurzer Schwenk zu dem Spiel in Aalen gegen Pforzheim. Das war ja der Pink Bowl, wo es um Breast Cancer Awareness ging. Ganz tolle Veranstaltung, viele Fans, ich glaube zweifacher Overtime in der Bullenhitze. Also das hat sich gelohnt, das haben die Unicorns toll aufgezogen, muss man sagen. Ja, ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass die Meister werden. Pforzheim ist sehr, sehr gut gecoacht, haben sehr gute Imports, haben einen guten Job gemacht. Aber Week to Week, würde ich fast sagen, kann im Süden, und früher hieß es ja, im Süden kann jeder schlagen, außer Hall, und die sind dieses Jahr aber mit in der Verlosung. Du hast da extrem viele enge Spiele und nur ganz wenige Blowouts. Straubing fällt ein bisschen ab, Saarland hat nicht die dickste Personaldecke, aber selbst die können dann überraschen und haben ja unter anderem auch die Cowboys, die derzeit auf Platz 2 stehen, in Woche 1 geschlagen, auswärts. Also der Süden macht im Moment Spaß. Wie hoch das Niveau tatsächlich ist, Nikola, finde ich schwierig zu bewerten. Aber Playoff-Heimspiele vollkommen offen.
Ja, die Münchner, die 3-2 stehen bei den Niederlagen, ein 27-28 zu Hause gegen die Saarländer und ein 27-28 in Schwäbisch Hall, wo man dann in der letzten Minute für 2 gegangen ist, nachdem man quasi den Anschluss-Touchdown geschafft hat. Also sehr, sehr, sehr knapp das Ganze auch für München. Und das ist, wenn man sich die Entwicklung von München über die letzten 2 Jahre anschaut, das ist schon beeindruckend anzusehen, was Christoph Lambropoulos da macht.
Ja, ich glaube, dass wir hatten ja beide mit Christos auch schon ein bisschen zu tun. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal gesprochen, 21, als er Head Coach im Saarland war. Mhm. Und es gibt Coaches, die machen auf dich einen sehr, sehr guten Eindruck. Das kann täuschen, logischerweise. Aber München hat da mit den letzten beiden, mit Nadine Urasit und mit ihnen da eine ganz, ganz hervorragende Personalentscheidung getroffen. Das ist ein brutaler Prozessmensch, den ich einfach sehr, sehr schätze, für die Art und Weise, wie er das Spiel des Coaching angeht, so wie er es uns als Journalisten erzählt. Ich kann ihn logischerweise, ich habe nie unter ihm gespielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird, ist auch ausgesprochen gering. Aber es gibt, also der hat mir sehr zugesagt in den Gesprächen und der hat kein einfaches Erbe übernommen, weil Nadine zu Recht in München auch einfach, glaube ich, schon so einen kleinen Legendenstatus halt hat. Aber der steuert München in sehr souveräne Fahrwasser und Playoff-Heimspiel hatten wir ja schon mal in den letzten Jahren, damals gegen Köln im Viertelfinale, ist auch dieses Jahr keine Illusion.
Also die Münchner auf dem richtigen Weg, weil Kirchdorf zurückgezogen hat, gibt es erstmal keinen Relegationsteilnehmer im Süden. Das heißt, irgendwer wird aus der GFL 2 Süd aufsteigen. Und wenn wir uns die beiden GFL 2s anschauen, Christian, die gute Nachricht ist, es ist mindestens genauso offen wie in den Schwesterligen drüber. Also die GFL 2 Süd, da schlägt einfach jeder jeden. Zugegebenermaßen bis auf Montabaur. Aber und in der GFL 2 Nord hatten wir jetzt am Wochenende auch den Sieg von Lübeck in Langfeld. Also der Tabellenletzte hat der sieglose Tabellenletzte hat den ungeschlagenen Tabellenführer geschlagen. Ja, es ist, wie gesagt, komplett offen.
Ja, es ist komplett offen. Mit Montabaur ist er nun mal auch insofern das beste Beispiel. Letztes Jahr 2 Spiele insgesamt verloren, 2. geworden hinter Pforzheim. Paar Personalprobleme gehabt.
Bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt.
Richtig, dieses Jahr 0-4. Und damit zusammen mit Fürstenfeldbruck und Gießen für mich die 3 Mannschaften, die 2 Abstiegsplätze sehr wahrscheinlich unter sich ausmachen. Nürnberg hat all dieweil mit 1-2 am Wochenende in Albershausen gewonnen, die bis dato ungeschlagen waren. Die Crusaders zusammen für mich mit Regensburg immer noch der Favorit, die wiederum in Wiesbaden gescheitert sind. Also da ist sehr, sehr viel offen. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Qualität im letzten Jahr höher war. Nach dem, was ich gesehen habe, auch an der Spitze. Da war Pforzheim stärker, auch die Regensburger Mannschaft aus dem letzten Jahr würde ich eigentlich über die nehmen, die dieses Jahr auf dem Platz steht, nach allem, was ich gesehen habe. Die Liga ist ein Stück weit ausgeglichener. Im Norden, muss man sagen, ist viel auf Langenfeld hinausgelaufen, Nikola. Ja, und dann kam dieses Spiel, wo die Hitze nicht nur unserem Mischpult zugesetzt hat, sondern auch den Longhorns offensichtlich. Und du verlierst dann vollkommen überraschend.
Also am Bahnhof steht der Langfeld Rheinland. Ich möchte das übermalen mit Langfeld Malta bei den Temperaturen, ja. das war eine schöne Hitzeschlacht und der wirklich gerupfte Tabellenletzte, der auch kürzlich seine 2. und erste Mannschaft zusammengelegt hat, also vor 10 Tagen, und den Headcoach der 2. zum Headcoach der 1. gemacht hat, was eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ja.
Ja.
Fährt dahin auswärts 500 Kilometer, kommt super aus dem Bus, weil in der ersten Halbzeit haben sie das wirklich super gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann gemerkt, der kleine Kader, da mussten sie Tribut zollen bei der Hitze. Und man dachte, Langfeld gewinnt die Oberhand, Langfeld gleich aus, Langfeld geht in die Overtime. Langfeld hat in der Overtime die Möglichkeit, das Fico zum Sieg zu kicken. Das wird geblockt. Ja, und in der zweiten Overtime reicht's nur zum Fico. Lübeck packt den Trickspielzug aus und kommt in die Endzone. Und zack, war die Sensation perfekt.
Ja, und ich muss ja sagen, Nikola, du kennst ja da meine leicht konservative Ader. Ich hasse das, wenn man Trickspielzüge irgendwie bei einem Zwischenstand von 32-5 oder 32-10 oder sonst was auspackt. Das war der perfekte Moment.
Das war so ein bisschen Statue of Liberty Moment, ne? Hier, ja. Boise State gegen Oklahoma.
Ja, zumal wenn du mit 0 und 3 gegen 4-0 Tabellenführer ist, der bis dato, man müsste tatsächlich, ich meine, ich mache mir den Spaß jetzt gerade mal, was die einfach in den ersten Vierteln gespielt haben. So, gegen die Pios, okay, es waren 6-0 das erste Viertel, aber 26-0 das zweite Viertel, ja. Und gegen Rostock war es 21-0 das erste Viertel, 7-7 dann das zweite. Also die sind immer rausgekommen, wie die Feuerwehr, und haben die Spiele eigentlich in der ersten Halbzeit schon entschieden gehabt. Und diesmal waren sie Kreisgau aus hinten, haben sich zurückgefightet, und dann hatten wir einfach eine unfassbar spannende Overtime. Das ist auch nochmal der Aufruf. Ich meine, die Tribünen waren dann am Ende echt gut gefüllt und es war sehr heiß, aber diese Spiele in Langenfeld lohnen sich. Wer da in der Nähe ist, und ich meine jetzt, wenn wir jetzt vorausschauen, Nikola, ich denke, müssen da nicht übertrieben viel machen, aber der Headliner für mich, ob GFL 1 oder GFL 2, ist für mich definitiv Krefeld gegen Langenfeld, weil für Krefeld ist es die letzte Chance, noch in diese Aufstiegsrennen einzugreifen. Die beiden sind unheimlich dicht beieinander. Ich würde vermuten, da werden nicht nur freundliche Urlaubsziele ausgetauscht auf dem Platz.
Nö, da wird es um was gehen tatsächlich in Krefeld. Es ist am Samstag um 16 Uhr. Wie heißt der Stadion in Krefeld nochmal?
Sollte die Grotenburg sein, wenn mich nicht
genau, die Grotenburg, genau. Die spielen im großen Stadion in Krefeld. Also da gab es auch das Spitzenspiel gegen Rostock schon. Wer am Samstag nichts vorhat, im Großraum NRW, ja, also Krefeld ist aus verschiedenen Richtungen erreichbar, dann auf jeden Fall Krefeld gegen Langenfeld aufschreiben. Ja. Das ist GFL 2, ja, aber was wir da bisher in der GFL 2 Nord erlebt haben, da hatten wir Programme in der GFL Süd die letzten Jahre, da ging es nicht so professionell zu, von daher, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, und die Game Days in Krefeld sind, glaube ich, immer sehr, sehr gut besucht, also wer einen schönen Football-Nachmittag verbringen will, Samstag 16 Uhr Krefeld-Grotenburg.
Unsere Empfehlung.
Langenfeld, also Krefeld könnte ich auch vielleicht zuordnen. Langenfeld ist mir neu.
Langenfeld liegt zwischen Düsseldorf und Köln. Das ist quasi es geht Düsseldorf raus, Langenfeld an der A3, dann auf der anderen Seite ist Lohning und dann geht's runter, dann bist du aber ganz schnell schon in Leverkusen und dann in Köln.
Okay, ich dachte schon. Liegt überhaupt was zwischen Köln und Düsseldorf? Aber offenbar also Leverkusen hier und Langenfeld.
Also, genau, Langenfeld liegt weit zwischen Monheim und Solingen.
Sachen gibt's. Crazy. Geht raus und schaut Football. Und vor allen Dingen.
Ja, und für die, ach so, übrigens, die GFL 2 seit diesem Jahr ist Auflage zu streamen, und die gibt's bei Sportdeutschland TV tatsächlich auch kostenlos. Also GFL 1 braucht einen Pass, aber GFL 2 ist kostenlos.
Okay, schaut euch das an.
Es gibt keinen Grund, das nicht zu schauen.
Ja. Schaut euch das an.
Ich habe einen. Aber
je weiter im Norden ihr seid, umso kühler wird's, wenn man zumindest Nikola glaubt. Herrlich, es gibt Football und Aaron Rodgers ist ein Steeler. Das war's mit dem Football für diese Woche. Wir werden versuchen, das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ich habe ja Pause gehabt, Nikola und Christian arbeiten wie die Berserker. Wir machen eine ganz kurze Pause, apropos Pause, in der Big Show 715.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Ja, es ist ein bisschen was liegen geblieben wieder, und das ist natürlich zu 100% meine Schuld. Lass mal anfangen. Natürlich hätte ich mit Heiko und mit Jürgen über so vieles sprechen können müssen. Das holen wir nach. Aber grundsätzlich ist es so, mit Heiko und Jürgen, Mittwochabend deutscher Zeit, schreibe ich in unsere Gruppe, wann hat wer Zeit in den nächsten 2 Stunden. Und dann kommt eine Rückmeldung und dann machen wir was. Und jetzt am gestrigen Mittwochabend, ganz ehrlich, ich war in einer Art und Weise fertig. Das hat keinen Spaß gemacht, weil ich davor zu lange Paddel gespielt habe und danach erstmals seit ganz, ganz langer Zeit zu wenig getrunken hatte. Und da war ich dann einfach müde und nicht aufnahmefähig, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Aber natürlich hätten wir ganz, ganz ausführlich über das Ende der Saison der Oilers sprechen können, sollen und müssen. 2-4. Die beiden Siege der Oilers durch Overtime-Tore von Leon Dreisaitl, aber das wird den guten Leon nicht weiter getröstet haben. Der will das Ding natürlich gewinnen. Die Frage ist, was ist mit Connor McDavid? Da habe ich auch ein bisschen was gelesen in diversen, ja, bei X war es, glaube ich, von wegen, naja, wie lange soll der seinen Vertrag unterschreiben bei den Oilers? Soll er überhaupt bei den Oilers bleiben? Da wären natürlich Heiko und Jürgen wie immer genau die richtigen Ansprechpartner gewesen. Aber wie gesagt, mir fehlte absolut die Kraft. Ich sage euch, wie es ist, mir fehlte die Kraft. Da war ich 2 Wochen im Urlaub quasi, angeblich. Aber dann hat mir die Kraft gefehlt. Okay, also das ist mir durch die Lappen gegangen und die beiden waren ja auch gemeinsam, auch großartig. Also da wäre ich gern dabei gewesen. Schon beim Frühstück. Die Bilder, die mir Jürgen und Heiko geschickt haben vom gemeinsamen Frühstück in Cincinnati. Ganz, ganz großer Sport. Hat wahrscheinlich für die ganze Woche gereicht. Und die waren eben bei diesem 10-0 von Bayern gegen Auckland. Und Jürgen, wer es gelesen hat, wer SZ-Abonnent ist, wie ihr hoffentlich alle seid, hat die sehr, sehr launige Story, die Reportage von Jürgen ja ohnehin gelesen. Also wir versuchen das nachzuholen. Was heißt nachzuholen? Es geht weiter, es geht immer weiter. Kommende Woche bin ich in Wimbledon. Da ist es dann besser mit der Zeitverschiebung. Da bin ich näher dran an den Buben. Und da kriegt man hoffentlich was zusammen mit entweder einem oder mit beiden. So, außerdem, und da hätte ich mich ein kleines bisschen mehr darum bemüht, aber JJ Spawn ist mir komplett Wurst. Ja, muss ich in aller Offenheit sagen. Und auch wenn er die US Open gewonnen hat, mit einem fantastischen Putt ganz am Ende, was mir taugt, ganz ehrlich, an den US Open ist, dass ein einziger Spieler, nämlich JJ Spawn, es geschafft hat, unter Paar zu bleiben. Da hätte ich natürlich den Gregor Biernat ansimsen können und müssen vielleicht. Aber ja, das ist mir ein kleines bisschen durch die Lappen gegangen, weil ich am Wochenende auch preciously wenig gesehen habe davon. Aber das, und das ist ja auch schon ein kleines bisschen her, das ist eben in dieser Zeit vergangen, wo, da war ich, glaube ich, noch, nein, da war ich ganz sicher noch auf Korsika. Also da hätte man sicherlich drüber sprechen können. Ja, wenn ich so mir das Leaderboard anschaue, dann Viktor Hovland auf Platz 3. Ja, das wäre vielleicht derjenige gewesen, wo ich mich mit Gregor länger ausgetauscht hätte, aber JJ Spawn, naja. So, und so nebenbei so ein paar andere Themen, die sich erst ganz kürzlich aufgetan haben. Aber es ist zum Beispiel Victoria Karl. Das wisst ihr natürlich da draußen. Victoria Karl ist positiv getestet worden auf ein Steroid. Und der Deutsche Skiverband sagt, es war ein kontaminierter Hustensaft. Und das ist jetzt nicht ganz klar, wie... Also es gibt noch kein Verdikt, ob sie gesperrt wird, wie lang sie gesperrt wird, aber Victoria Karl ist natürlich eine renommierte Langläuferin, Olympiasiegerin, und da wäre ein Gespräch mit Johannes Knut wie immer fantastisch gewesen. Mit Johannes habe ich mich auch öfter verabredet gehabt, aber manchmal ist es halt so. Wer Kinder hat, ist klar im Vorteil, in jeder Hinsicht, mit der kleinen Ausnahme, dass die Planung bei Kleinkindern ein bisschen schwer ist. Mit Johannes wäre natürlich auch über die Krönung jetzt von der neuen IOC-Präsidentin zu sprechen gewesen. Und zu allerletzt, das habe ich mit Lukas Zara bewusst ausgespart, wir haben nicht darüber gesprochen, dass Marcel Hirscher gesagt hat, now you can call it a comeback, don't call it a Schnitzel. Wo war das nochmal? Das war, glaube ich, auch eine Werbung. Aber now you can call it a comeback. Marcel Hirscher wird noch 17 Wildcards, hoffentlich, wenn er sie nicht wieder verletzt, in Anspruch nehmen. Ich beobachte ihn bei Insta ja permanent, möchte ich sagen. Also fit ist er als wie ein Turnschuh. Zumindest so, wie sich das auf Skiern umlegt, werden wir sehen. Aber so hat auch die nächste Skisaison wieder diesen Gimmick dabei, dass Marcel Hirscher an den Start gehen kann. Im vergangenen Jahr war es ja so, dass die WM in Saalbach das große Ziel war, hat er nicht erreicht, weil er sich eben das Kreuzband gerissen hat. Jetzt Olympia in Cortina ist nicht ganz so sexy. Olympia ist natürlich in a way noch sexier als Weltmeisterschaften, aber es wäre eben für ihn als Salzburger, auch wenn er für die Niederlande gestartet wäre, zu Hause in Saalbach wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber wie gesagt, er ist extrem fit. Im letzten Jahr weiß ich nicht. Im Slalom habe ich ihn sehr weit hinten gesehen. Das war dann schon bisschen enttäuschend. Also was heißt enttäuschend? Ich wusste nicht, was zu erwarten ist nach 5 Jahren Pause. Schauen wir mal, wie er zurückkommt. Ich freue mich sehr, weil einfach ist ein Experiment. Schauen wir mal, ob es diesmal gelingt. Das Einzige, was ich hoffe, wo ich wirklich enttäuscht war und wo Lukas Braten, der natürlich viel jünger ist, der auch nur ein Jahr Pause gemacht hat, aber wo Lukas Braten ganz, ganz klar die Nase vorn gehabt hat, das war beim Design des Skianzuges, des Rennanzuges. Also ich hoffe, Marcel, ich weiß, du hörst uns. Vielleicht ein bisschen anderes Design. Das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Das von Braten war grandios. So, weiter dann. Nach einer Pause in der Big Show 715.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 715, weiter geht es. Ich nehme an, vor einer Sommerpause, aber dieser Mann macht nie Pause. Mit André Vogt, God Next, der große Dre. Hi Dre.
Mahlzeit, Jens.
Dre, wir fangen mit einem Thema an, das du auch natürlich viel, viel mehr im Blick hast als ich, weil du dich auch um den Frauenbasketball in Deutschland verdient gemacht hast. Die Frauen sind im Viertelfinale ausgeschieden, der Basketball-Europameisterschaft relativ glatt. Ich lese, dass die Belgierinnen Favoritinnen waren. 59-83 ist es ausgegangen. Wie haben sich der Anspruch, mit dem die deutsche Mannschaft dorthin gefahren ist, zu dieser Europameisterschaft in Griechenland, wie hat sich das dann damit vertragen, mit dem, wie sich das Team präsentiert hat?
Das ist schon sehr stimmig. Also zum einen muss man ja sagen, dass das Team, was ja uns bei Olympia so viel Freude gemacht hat, leider ja ziemlich Rückschläge einstecken musste. Marie Gülich, eine Kapitän, hat sich ja eine Vorbereitung an direkten Kreuzbandriss zugezogen, was natürlich total bitter war. Dann Alina Hartmann, auch eine wichtige Flügelspielerin, hat sich dann den Meniskus an der Wurzel rausgerissen. Noch Glück im Unglück, aber ebenfalls natürlich nicht dabei. Und dann haben auch noch die Sabahi-Schwestern, die ja beide in der WNBA auch spielen, abgesagt. Und das war natürlich dann relativ großer Aderlass. Lina Sonntag, die auch bei Olympia dabei war, hat sich jedenfalls den Fuß operieren lassen schon vor ein paar Wochen. Da fehlt er halt natürlich dann viel. Und man hat das auch gemerkt, also gerade in der Partie gegen Spanien oder auch gestern gegen Belgien, Lisa Tomell ist die Nationaltrainerin, dann ihrer Bank nicht vollends vertrauen können oder wollen, einfach weil da sehr, sehr junge Spielerinnen saßen und Spielerinnen, die nicht unbedingt internationale Erfahrung haben. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil man sicherlich auch Belgien hätte schlagen können. Man hat Belgien geschlagen bei Olympia. Das war eine große Überraschung. Da hatte man ja wirklich eine richtig krasse Vorrundengruppe damals in Lille. Aber da hat man sich dann halt für Paris qualifiziert eben durch den Sieg unter anderem gegen Belgien. Und bei Belgien spielt ja mit Emma Meesemann eine der besten Spielerinnen der Welt. Das hat sich gestern wieder gezeigt. Das ist wirklich unfassbar, wie die Selbstverständlichkeit, die einfach gepunktet hat und die Belgierinnen. Also erstens war es auch sehr knapp. Da hat er schon seine Dreier getroffen, in der zweiten Halbzeit hat sie einfach die Qualität der Belgierin durchgesetzt und die einfach, es gibt diese schönen Floskeln in dem Spiel, wie aus einem Guss, wenn der Ball lief, hat gemerkt, einfach ein Veteranenteam, einfach sehr, sehr runde Leistung von denen angeführt, aber wahrscheinlich von der, wenn es alles gesagt und getan ist, wahrscheinlich sogar von der, dieser Europameisterschaft, die sind der Titelverteidiger. Da war einfach jetzt dann nicht mehr drin, ohne halt, zwei NWNBA-Stars, ohne die Kapitänin, ohne zwei wichtige Ergänzungsspielerinnen. Von daher war das vollkommen okay. Also man war dran lange, man hat auch gegen Spanien in der Vorrunde hat man echt gut mitgehalten, die auch zu den Favoriten gehören. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du nicht gegen Belgien spielst im Viertelfinale, sondern ziehst vielleicht die Türkei oder ziehst vielleicht die Italien, dann ziehst du ins Halbfinale ein. Also da muss man sagen, steht die deutsche Frauennationalmannschaft und das war jetzt Zwischenschritt. Da ist noch ein Zwischenschritt. Sie haben ein paar Spiele, Platzierungsspiele, von Platz 5 bis 8. Die sind auch wichtig mitzunehmen, gerade auch für die Jüngeren. Ich hoffe, dass da auch ein paar jetzt mehr spielen können. Und dann geht's ja nächstes Jahr zur Weltmeisterschaft in Berlin. So, und da hofft man natürlich, dass dann alle dabei sind. dass man sich da entsprechend dann auch präsentiert, vielleicht sogar eine Medaille mitnehmen kann, was natürlich total schwer wird, wenn Tedius Eli dabei ist auch. Aber ja, die deutsche Frauennationalmannschaft ist auf einem guten Weg und das hat sich auch jetzt wieder bestätigt, ehrlich gesagt.
Cool. Wir machen rüber in die NBA und kommen gleich auf die Finalserie zu sprechen. Aber in der Nacht von gestern auf heute ist die erste Runde des Drafts über die Bühne gegangen. Cooper Flagg von der Duke University, keine Überraschung. Ich glaube, wir beide haben auch schon drüber gesprochen, ist an Position 1 gedraftet worden von den Mavericks. Aber ich sehe, er hat auch zwei Ulmer, die relativ hoch in der ersten Runde getraut wurden, nämlich Noah Esengwe, der zu den Bulls kommt, und dann haben wir noch Ben Saraf, der zu den Brooklyn Nets gedraftet wurde. Und jetzt nur meine bescheidene Frage mal vorweg. Wenn die beiden Jungs am Dienstag für Ratio van Ulm im Finale gespielt hätten, hätte das irgendeine Auswirkung gehabt auf ihre Draftposition? Mussten die dort sein, damit sie aufs große Foto mit Adam Silver kommen? Oder hätte man das auch anders lösen können? Weil Ulm, wie vorhin schon besprochen, heute Abend gegen die Bayern oder wann auch immer das letzte Finalspiel ist, natürlich verlieren werden.
Das verlieren wir, wenn wir sehen. Es gibt ja genug Beispiele von Spielern, die bei der Draft nicht dabei waren. Ja, sicherlich, wenn es in der ersten Runde passiert, in der Regel sind die ja da. Aber selbst jemand wie, ich glaube, Yao Ming war damals auch nicht am Start, obwohl der sehr früh gedraftet wurde. Nee, das ist halt, man hat es ja freigestellt, den beiden. Ne? Der Raff ist ja dann da geblieben bei Ulm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah, Sangue okay. Ist dann halt rüber geflogen. Ne? Ich glaube, Ratio hat das auch auf Instagram so formuliert nach dem Motto, ja, wir haben ihn freigestellt, welchen ihrer beiden großen Träume sie sich erfüllen. Ich denke, vielleicht der eine Traum war vielleicht ein bisschen größer als der andere. Ich denke auch, man träumt vielleicht als junger Basketballer ein bisschen länger davon, bei der NBA Draft dabei zu sein. Und wenn man in Frankreich aufwächst, auch vielleicht nicht unbedingt von einem BBL-Titel, aber das ist, aber natürlich, ich verstehe, was Sie meinen. Natürlich, wenn du ein ganzes Jahr mit deiner Mannschaft campst und fightest und das da vor Augen hast, dann hast du das Resort ja auch irgendwie einen Traum, aber ich kann auch verstehen, dass so ein junger Mensch, wie Noah Essen gesagt, ey, das ist einmal, sie wird vielleicht auch nicht nochmal deutscher Meister werden, wenn überhaupt, aber das ist sicherlich eine schwierige Entscheidung, denke ich mir, die der Junge getroffen hat für sich selber. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, aber hat es ja auch gesehen, war, glaube ich, ziemlich happy, als dann sein Name da aufgerufen wurde. Und natürlich schade für Ulm, schade für die BBL, dass du jetzt ein fünftes Finalspiel hast, was ja eigentlich mit absolute Showcase sein sollte für dein Produkt, und dass da jetzt ein wichtiger Spieler nicht dabei ist. Ich bin jetzt nicht ganz zum Thema drin. Ich weiß, dass Ulm wollte ja, dass das letzte Spiel verlegt wird. Da gab es dann aber eben keine positive Rückmeldung von der BBL, weil man wohl gesagt hat, hey, der Rahmenspielplan, da wird sicherlich Gründe gegeben haben, die ich nicht verstehe oder die ich jetzt nicht verraten habe, wahrscheinlich mit Fernsehen, so, keine Ahnung. Aber ist natürlich schade und wirft so ein bisschen so einen Schatten auf dieses fünfte Spiel. Ich sag, was ja eigentlich so, ne? Eigentlich wäre das ja geil. Ja, fünftes Spiel, ja. Geile Teams, ne, freust du dich und hast ein bisschen diesen Wermutstropfen. Bisschen schade, aber schauen wir mal, wenn Ulm gewinnt, dann redet natürlich keiner mehr drüber.
Tja, ich würde es begrüßen, weil ich mag die Ulmer irgendwie. So, Cooper Flagg, vielleicht ein Wort noch dazu. Jetzt, ich werde den Dallas Mavericks, vielleicht hat es wirklich gute Gründe gegeben, Luka Doncic zu draften. Ich habe noch keinen gefunden, aber jetzt nochmal rein hypothetisch oder nein, ganz praktisch. Wie viel wird Cooper Flagg diesem Team eben ohne Luka Doncic im kommenden Jahr schon helfen können, denkst du?
Naja, er ist wohl der mit Abstand beste Spieler dieses Jahrgangs. So, das hört man heute seit 2-3 Jahren. Man hat vergangenes Jahr gesehen, als er mit dem US Select Team, also mit diesem College Auswahl Team, da war er ja noch gar nicht im College, gegen Team USA gespielt hat vor Olympia. Da hat er ja wirklich auch, ja, gestanden NBA Profis. Ich will sagen dominiert, aber hat da seine Sachen gemacht. Und da hat er wirklich für Aufsehen gesorgt. Also würde mich sehr wundern, wenn der jetzt nicht reinkommt dieses Jahr und selbst in so einem Dallas Mavericks Team, wo es ja mit Anthony Davis, mit Derek Lively, mit Daniel Gafford, mit PJ Washington, natürlich eine Menge Spieler gibt, die da auf den größeren Positionen auch, ne, auch gute Jungs sind und auch sicherlich ihre Minuten bekommen werden. Kyrie Irving kommt ja irgendwann dazu dann nach seinem Kreuzbandriss. Mal gucken, was sie da auf Point Guard noch machen jetzt in der Offseason. Ich würde mich schon wundern, wenn der nicht einschlägt. Da wird sicherlich keine 30 Punkte pro Spiel machen. wird sicherlich auch weniger Punkte machen, als er das tun würde, wenn er sich bei den Utah Jazz gelandet wäre oder bei den Washington Wizards, also bei Mannschaften, die ganz unten drin hängen. Aber das Schöne ist, er kann natürlich direkt in wichtigen Basketballspielen agieren. Ne? Also hoffentlich auch dann perspektivisch in den Playoffs und so. Kann direkt in einem funktionierenden Team eine Rolle spielen. Ich glaube, das wird sicher eine gewisse Zeit brauchen, bis er da dann auch statistisch da ankommt, wo er hin will. Das kann sicher auch ein, zwei Saisons dauern. Aber das, was er kann, eben auch gerade auch defensiv zum Beispiel, das wird oft so vergessen. Dazu, dass ich nicht allzu auf ihn konzentrieren kann vom Gegner defensiv, würde ihm sicherlich helfen. Und wie ich jetzt ihn so, ich gucke ja selten mir die College-Sachen an, aber was ich von ihm so gesehen, gehört und gelesen habe, würde ich davon ausgehen, dass so einer ist, der da einen guten Kopf auf den Schultern hat und eben auch weiß, dass es natürlich darum geht, Spiele zu gewinnen. Und nicht irgendwie gut auf Instagram auszusehen. Von daher, ich mache mir da echt keine Sorgen.
Ah, wir alle sehen gut bei Instagram aus. Ja, kommt da auf den Filter drauf an. Jetzt, okay, lass uns kurz über die Finalserie, die du natürlich auf deinen Kanälen schon episch besprochen hast, aber vielleicht auch noch ganz kurz sprechen. Natürlich will man eine Serie nie verlieren und dann schon gar nicht so, dass der beste Spieler der Pacers mit einem Achillessehnenriss ausscheidet am Ende und dann eben die Oklahoma City Thunder den Titel so holen. Am Ende des Tages müssen die Pacers jetzt nicht froh sein, aber die Pacers durften die überhaupt damit rechnen, dass sie in Spiel 7 kommen, dass sie diese Chance überhaupt haben. Also mit anderen Worten, mit welchem Gefühl gehen die raus? Angefressen, weil sie ja doch recht nah dran waren, aber oder mit ein paar Tagen Abstand nicht unzufrieden, weil sie aus dieser Saison ja, glaube ich, das Maximum herausgeholt haben.
Ich glaube, das ist immer das Phänomen, wenn du als Außenseiter eigentlich was Großes erreichst, wie in dem Fall halt nicht nur das Finale an sich, sondern eben auch noch dann bis ins siebte Spiel halt den Champion zwingst. Und da kann man natürlich jetzt herzlich spekulieren, ob das gewonnen hätten mit Halliburton. Und natürlich, wenn das dann, was ich, 2 Monate her ist, kannst du da sitzen und sagen, Mensch, es war eine geile Saison, hat Spaß gemacht, cool. Und kannst auch stolz darauf sein, was du da geleistet hast. Aber ich glaube, jeder, der Sportler war und vielleicht auch mal, ich kann ja von mir selber sprechen, wir haben 3-mal im Finale der deutschen Hochschulmeisterschaften verloren. Beim letzten Mal in Münster habe ich diese scheiß Silber-Anstecknadel, die mir dann der von, was weiß ich, vom Unisportler gegeben hat, habe ich direkt den Müller mal geschmissen auf dem Weg in die Kabine beim 3. Mal.
Moment, aber war das wegen Markus Krawinkel oder mit Markus Krawinkel?
Markus Krawinkel war da schon 55, der hat da hier mitgespielt. Da war es auch so, dass ich mir auch 3 Monate später habe ich auch nicht gedacht, dass das geil wird, dass wir es geschafft haben. Aber jetzt, wenn du es einmal so weit warst, natürlich, die können super stolz auf das, was sie geschafft haben, aber es gibt natürlich auch jetzt keine Moral Victories im Endeffekt, sondern im Endeffekt hast du dann trotzdem das letzte Spiel verloren. Das willst du natürlich nicht. Aber klar, die können zufrieden sein, die haben einen Top-Job gemacht, super Team, was sich einfach zusammengerauft hat während der Saison. Das war ja, dass viele das nicht so auf dem Schirm hatten, dass sie so weit kommen können und eigentlich gar keinen, außer denen wahrscheinlich selber, hat ja auch großen Teil damit zu tun gehabt, dass sie im vergangenen Jahr in der regulären Saison eben lange nicht in die Spur gefunden haben, weil Halliburton angeschlagen war, gab ein paar andere Verletzungen, sie hatten auf der Center-Position Probleme, haben auch lange nicht verteidigt, wie am Ende Andrew Nembhard war lange nicht dabei, der selbst super wichtig wurde hinten raus. Also es hat schon seine Gründe gehabt, aber am Ende waren sie eben klar das zweitbeste Team. Ne, eventuell sogar das Beste, ne, je nachdem, was da in Spiel 7 noch passiert wäre, mit Halliburton. Aber jetzt muss natürlich darauf aufbauen. Ne, ich meine, es gibt genug Beispiele, glaube ich, in der Geschichte des Mannschaftssports, wo Teams einen krassen Achtungserfolg gefeiert haben und dann nie wieder dazugekommen sind dahin. Mhm. Ich glaube, einmal habe ich, gerne bei Traben habe ich, glaube ich, mal so, oder einen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, ich habe zuletzt zu viel über Basketball gesprochen. Habe ich so den Vergleich gezogen, damals Kroatien. Die waren auch mal, glaube ich, gegen Frankreich im WM-Finale im Fußball und haben dann eine 4-1-Klatscher so bekommen, 4-0, irgendwie sowas.
4-2, 20-18.
Genau. 20. Hatten aber quasi keine Chance in diesem Finale. Das weiß ich noch, das habe ich noch mit meinem Onkel und meiner Tante irgendwie auf deren, glaube ich, sind beide zusammen 50 geworden oder sowas. Eltern noch. Egal, jedenfalls so ein runder Geburtstag von beiden und dann war das am gleichen Tag von dem WM-Finale und ich habe jetzt mit unserer Tochter gespielt. Weil das so früh schon so krass entschieden war. Naja, nicht, dass ich mit meiner Tochter spielen würde, aber da hätte ich vielleicht eine Ausnahme gemacht und eher Fußball geguckt. Aber hat sich nicht gelohnt damals und ich glaube, Kroatien damals ja war ein älteres Team, anders gepackt, cool. Aber danach war auch nichts mehr richtig im Sinne von, dass sie jetzt noch 2, 3 WM-Finale gespielt hat. Ja. Und ich glaube, das will man natürlich verhindern, wenn man Indiana ist und man muss sagen, wir sagen, okay, jetzt ist Halliburton aller Wahrscheinlichkeit das ganze Jahr raus, nächstes Jahr, was bitter ist, aber das ist nochmal die Timeline, die du so hast, wenn du einen Achillessehnenriss bekommst und dann auch noch im allerletzten möglichen Spiel. Also, wenn wir so bei Jason Tatum von den Celtics sagen, die einigen Leute, ach, vielleicht könnte er dann ja nächstes Jahr im April wieder dabei sein, was ich auch nicht glaube. Aber klar, der eine hält vielleicht schneller als der andere. Aber wenn du wirklich im 7. Spiel der NBA Finals, dann steht ja schon vor Beginn der Saison fest, wann das 7. Spiel stattfindet. Aber wenn du das letzte mögliche Spiel dich da verletzt, dann hast du eigentlich keine Chance, nächstes Jahr einzugreifen. Von daher fehlt dir dein bester Spieler. Das kannst du eigentlich nächstes Jahr nicht wirklich kompensieren. Und da ist das wahrscheinlich eine Saison, wo du nicht zurückkommen kannst in die Finals. Nein, das ist natürlich ein sehr weiter Horizont, auf den du dann zuarbeitest. Und in der NBA, eigentlich von Saison zu Saison, ist es ja schon mal so, dass eigentlich Teams nicht zusammenbleiben, komplett. Also, Oklahoma City eventuell jetzt, klar, aber dann über 2 Jahren, da kann so viel passieren, dass es vielleicht wirklich jetzt so eine einmalige Geschichte war mit den Finals für die Pacers. Aber ey, die haben dieses Jahr so viele Erwartungen übertroffen und alle möglichen Zweifel haben sie das alles haben hinter Kopf gepackt und in diesen Zweifel in das Gesicht von denen reingerieben. Wer weiß, was mit denen noch passiert. Aber es ist natürlich sehr bitter, dass diese Truppe jetzt nächstes Jahr so nicht zusammenspielen wird, leider.
Jetzt hast du die letzte Frage, die ich an dich habe heute, wunderbar vorbereitet, weil mein Sohn, der viel, viel mehr NBA schaut als ich, der auch wirklich jedes Match gesehen hat, auch im Finale dann aufgestanden ist, hat folgende Rechnung aufgestellt, hat gesagt, okay, du sagst ja selbst, bei den Pacers, Halliburton wird im nächsten Jahr aller Wahrscheinlichkeit nicht spielen. Jason Tatum wird auch nicht spielen. Und da sagt Robin jetzt, naja, was spricht eigentlich dagegen, dass die Orlando Magic im nächsten Jahr tatsächlich, jetzt stand, dass alle gesund sind, als Favorit im Osten in die Saison gehen? Und das Einzige, was mir da blöd eingefallen ist, ich habe ihm zugebrüllt, freundlich natürlich, die New York Knickerbockers, aber viel was Besseres ist mir auch nicht eingefallen. Vielleicht Milwaukee. Wie weit liege ich von der Wahrheit entfernt mit meinen Knicks und wie weit ist sich Robin von der Wahrheit entfernt, dass die Magic nach diesem Trade auch, der teuer war, verglichen mit dem, denke ich, was für Kevin Durant abgegeben wurde, aber wie weit siehst du die Magic, Status quo jetzt, dass alle gesund sind, vorne im kommenden Jahr im Osten?
Ne, muss natürlich schon sagen, dass sich die Cleveland Cavaliers nicht vom Spielbetrieb abgemeldet haben. Die haben erst vergangenes Jahr schon die meisten Spiele im Osten gewonnen. Aber natürlich, die haben auch ihre eigene Verletzungsproblematik jetzt mit Darius Garland, der dann, jetzt weiß man es ja im Nachhinein, doch stärker verletzt war, als das da den Anschein gehabt hätte, als die gegen Indiana verloren haben. Der fällt jetzt ja 4, 5 Monate aus. Auch, aber wenn die jetzt halbwegs so zusammenbleiben, und das müssen wir mal abwarten, ob die das stemmen können, so ein, zwei wichtige Rollenspieler, die sie eventuell nicht halten können, aber wenn die so zusammenbleiben und wir sind natürlich auch sehr, sehr früh in diesem Prozess, wir haben jetzt die Draft gesehen, okay, wir haben ein paar Trades gesehen, am Montag aber dann deutscher Zeit, erst Dienstag, aber um 0 Uhr, Montag auf Dienstag beginnt ja dann die Free Agency. Jetzt haben wir die Draft gesehen, also ich denke, da wird noch was passieren, allerdings sicherlich nichts Weltveränderndes. Also so gerne wir das mal wollen, natürlich, dass dann die Trades kommen, wie ein Doncic-Trade, der dann irgendwie alles verändert. Das glaube ich, werden wir nicht sehen. Wir haben Kevin Durant schon gesehen. Kevin Durant bleibt im Westen. Das ist natürlich gut für den Westen irgendwie und für den Osten natürlich für die Teams, die da so rumstreuen, ist auch gut. Aber klar, wenn man jetzt schaut, man sieht, Boston fehlt der wichtigste Spieler. Boston hat angefangen, jetzt das Meisterschaftsteam auseinanderzuschrauben, weil es einfach zu teuer geworden ist. Jrue Holiday ist weg, Kristaps Porzingis ist weg. Tatum wird nicht spielen nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach. Wenn man dann sieht, die Pacers, da fehlt Halliburton. Bei den Bucks fehlt Damian Lillard. Ne, das hat das mit den beiden super gut funktioniert, mit Lillard und mit Antetokounmpo letzten Jahren. Muss man auch ganz klar sagen, nein, aber immerhin ist es halt ein Spieler, der dir auch immer jedes Spiel 25 geben kann. In der regulären Saison ist es natürlich eine Menge wert. Von daher, ja, ist dieser Kreis der Teams, die man sich vorstellen kann, die sich um die Top 4 Plätze bewerben, sagen wir es mal so, ne, um es ein bisschen weiter aufzuziehen. Der ist natürlich jetzt relativ klein geworden, wenn man ehrlich ist. Da sind die Cavs, die ich genannt habe, hat natürlich hier Orlando Magic, keine Frage. Ne, mit dem Trade für Desmond Bane haben sie jetzt jemanden geholt, der genau ihnen das gibt, was sie brauchen, eben, ne, Dreierschützen. Da kommt Jalen Suggs sicherlich auch zurück. ne, der jetzt auch lange mehrfach verletzt war. Es war eh eine sehr gebrauchte Saison für Orlando mit vielen, vielen Verletzungen von eigentlich allen Leistungsträgern. Dann muss man sagen, Billy, ne, die werden wir auch jetzt ein bisschen vergessen, weil vergangenes Jahr ja komplette Seuchensaison halt war, wo wirklich alle verletzt waren. Und natürlich ist Joel Embiid jetzt nicht, der wird nicht mehr der Alte sein. Der wird nicht mehr MVP Joel Embiid sein, dass er eben 65 Spiele plus macht. Auf dem Niveau eines Nikola Jokic oder relativ nah dran. Es ist vorbei. Das Knie ist so kaputt. Man muss hoffen, dass der so 60 Spiele vielleicht maximal absolviert. Aber dann eben auch in Watte gepackt wird über weite Teile der Saison. Paul George wird natürlich nicht jünger. Aber die haben sicherlich noch einen Run in sich, wo es dann halbwegs mal passt. Und dann hast du auch eine sehr, sehr tiefe Mannschaft, die jetzt ja auch früh gedraftet haben. Mit VJ Edge kommt auch ein Spieler, der wohl sehr, sehr gut sein soll. Die muss man natürlich nennen. Du hast Milwaukee schon genannt, die eventuell noch nach vorne mit reingreifen könnten. Und Detroit wird natürlich auch ein bisschen vergessen, die den Knicks ja eigentlich alles gegeben haben, was die wollten und noch ein bisschen mehr in den Playoffs. Das hätte auch durchaus anders laufen können. Ich kann mich da an einen Wurf aus der Ecke erinnern, wo Tim Hardaway Jr. eigentlich relativ klar gefoult wurde und dann wurde es halt nicht gecallt. Von daher, das wird interessant werden. Ich glaube, es wird im Osten was passieren. Also in New York kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch nochmal vielleicht eine Trade machen. Da gibt es viele, viele Gerüchte. Aber wie gesagt, der Favoritenkreis ist schon geschrumpft. Und wenn du mir jetzt sagst, hey, Ende 25, 26 reguläre Saison, Orlando Magic stehen da auf Platz 1 oder 2 im Osten, da würde ich dich nicht einweisen lassen, sag ich mal so.
Ja. Endlich mal. Nach 12 Jahren oder 15 Jahren Sportradar, das heißt, endlich mal was, wo ich nicht eingewiesen werde. Dre, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir, hast du überhaupt Sommerpause? Schon, oder?
Naja, am Dienstag geht's dann los. Also ich mache dann auch gesagt den Beginn der Free Agency. Okay. Und dann muss das auch mal gut sein. Und dann wird eine Woche ins Wasser gefallen. Also sprich, meine Frau hat einen Familien-Surf-Kurs gebucht. Von daher.
Großartig. Da bitte Bildmaterial. Aber ich weiß, es kommt Bildmaterial bei Insta. Der große Dre Folk, Ladies and Gents. Kurze Pause in der Big Show 715.
Hallo, hier ist Roger Fedor. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 715, Sportradio 360. Wir bringen die Sendung zum Abschluss mit Tennis und machen das heute mit dem großen Marcel Meinert von Sky. Servus Marcello.
Ja, servus Jens, hallo.
Wimbledon steht an, Marcel, und
ja,
mit großer Freude, dankenswerterweise, danke vor allen Dingen auch an Paul, der gerade in Bad Homburg kommentiert, darf ich auch 3 Tage begleiten bei Prime. Du wirst das ganze Turnier dabei sein, und Marcel, ich möchte so beginnen. Ich glaube, bei den Männern haben wir schon eine ungefähre Ahnung, wie sich die spätere Turnierphase gestalten könnte. Bei den Frauen bin ich ehrlicherweise komplett blank. Marketa Vondrousova hat sich mit dem Sieg in Berlin, finde ich, wieder komplett in den Mix reingebracht. Sie wird nicht gesetzt sein. Niemand mag gegen Vondrousova zu Beginn spielen. Traust du dir eine einigermaßen, und das muss gar nicht die Siegervorhersage sein, aber hast du wenigstens 2 Frauen, wo du sagst, Halbfinale sehr wahrscheinlich?
Es war so klar, dass du damit anfängst.
Natürlich.
Ich habe mir Gedanken Podcast gemacht und habe gesagt, wenn du jetzt gleich irgendetwas hast, dann ist es das Damen-Draw in Wimbledon zu tippen. Es gibt ja kaum Möglicheres. Eine, auf die ich mich fürs Halbfinale festlegen würde, weil ich sage, es ist dann jetzt Wimbledon, ist dann tatsächlich Arina Sabalenka. Ja, in Wimbledon läuft nichts normal. Du hast gerade eben schon genannt und natürlich auch diejenigen, die dann ihre Möglichkeiten ein bisschen gefährlicher. Die Einschränkungen aus Berlin sind nachvollziehbar und sind alle bekannt. Kann dadurch, dass sie es da dann auch nicht geschafft hat. Dennoch glaube ich, dass Wimbledon für sie von Beginn an in diesem Jahr ein echter Fixpunkt war, nachdem es ja im letzten Jahr ja diese kleine Tragödie gab, sie sich da in Berlin verletzt hat und dann Es war unglaublich bitter für sie und ich glaube tatsächlich, dass sie sich das gemerkt hat und dass das Wimbledon auf ihrer Prioritätenliste ganz, ganz oben steht. Die nehme ich definitiv heraus. Ansonsten, wer will's wissen? Wir sehen die Siegerin der Rasenturniere bisher. Schöne Grüße an Tatjana Maria. Mal gucken, was da noch kommt. Es gibt so viele großartige Geschichten. Ich kann wirklich kaum erwarten, dass es losgeht.
Ja, ist ja wirklich so. Und letztes Jahr, wer sich nicht mehr daran erinnern kann, das Finale Barbora Krejcikova gegen Jasmin Paolini, wer das getippt hat, der muss nicht mehr arbeiten. Und zwar für viele, viele Jahre, weil das war überhaupt nicht abzusehen. Sabalenka, sage ich auch, die hat einfach dieses Spiel, wo du sagst, ja, eigentlich schlägt sie sich gerne selbst, was ihr in diesem Jahr schon zweimal gelungen ist, in einem Grand-Slam-Finale, wie ich finde, gegen Coco Gauff. Auch dann mit den unglücklichen Aussagen danach. Goff hat sich einfach besser darauf eingestellt, aber eigentlich, auf die Bedingungen wohlgemerkt, ist Sabalenka jetzt fällig, weil auch das Australian Open Finale gegen Madison Keys, so sehr ich Maddie liebe mittlerweile und schätze, aber ja, auch da war sie klare Favoritin. Also da bin ich bei dir, Marcel, was Sabalenka angeht, und ansonsten enthalte ich mich jeglicher Vorhersage.
Besser. Es ist besser so. Ich bin auch auf Iga Świątek beispielsweise gespannt. Wird das nochmal was auf Rasen? Jetzt Bad Homburg, zieht sie das bis zum Ende durch. Dann ist es eine ganz knappe Vorbereitungszeit wieder bis Wimbledon. Und so können wir jetzt wahrscheinlich noch 10 andere Spielerinnen dazu nennen. Lasset die auch beginnen.
Ja, ja, also in Bad Homburg hat mir auch gut gefallen, der erste Auftritt gegen Azarenka, aber das Viktoria Azarenka ist vielleicht nicht der ganz große Prüfstein. So,
ja.
Die deutsche Hoffnung, Alexander Zverev, weil er immer die Hoffnung ist, Alexander Zverev, hat in Stuttgart das Finale erreicht, hat dort gegen Taylor Fritz mal wieder verloren, ist in Halle in einem sehr merkwürdigen Spiel, wie ich finde, im Halbfinale gegen Daniil Medvedev rausgeflogen. Und fährt, Marcel, was denkst du, mit welchen Erwartungen fährt Sascha nach Wimbledon? Dort ist er noch nie weitergekommen als bis ins Achtelfinale. Traue ich ihm zu, dass er weiterkommt, aber ganz ehrlich, das ist das eine Major, wo ich sage, in diesem Jahr nicht. Ich glaube nicht, dass er es gewinnen kann.
Es wird natürlich super schwer, gar keine Frage. Ich würde dennoch mit der Mehr aufräumen wollen, dass ihn Rasen überhaupt nicht liegen würde. Ich habe jetzt zwar die ersten beiden Rasenturniere in Stuttgart und in Halle urlaubsbedingt von ihm nicht im Detail verfolgt. Dennoch habe ich einfach noch im Hinterkopf, wie er sich im vergangenen Jahr in Wimbledon präsentiert hat, bis zur 2-0-Satzführung gegen Taylor Fritz. Dann ist der Faden abgerissen. Oder bis zu dem Zeitpunkt, als er gemerkt hat, dass bei Michael Stich und mir oben in der Kabine noch das Licht brannte. Das war Mitte dritter Satz und dann ging es bergab. Und bis dahin hat er selber gesagt, und das war auch richtig so, hat er den Ball in Wimbledon so gut getroffen wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Also ja, möglich ist alles, aber ich glaube vom ersten Gefühl stand jetzt auch, dass es dann Grenzen geben wird, möglicherweise gegen die alten Bekannten oder auch einfach gegen im Zweifel Alcaraz, wenn es die Auslosung so will, der tatsächlich bei seinem Spiel bleibt und insgesamt dann einfach noch variabler ist auf Rasen. Da ist eine Stufe, da ist eine Ebene, die fehlt Alexander Zverev auf diesem Belag, und insofern ja, sehe ich auch Achtel-, Viertelfinale alles möglich, und dann muss halt eine ganze Menge zusammenpassen.
Ja, es könnte natürlich sein, dass Alcaraz, das ist anderen auch schon passiert. Wir erinnern uns an Roger Federer gegen Sergej Stachowski, wo nie jemand gedacht hätte, dass er das verlieren könnte. Hat er verloren. Also es kann natürlich auch Carlos Alcaraz und Jannik Sinner passieren, dass sie in den frühen Runden verlieren. Natürlich, wenn man gesehen hat jetzt, und ich war auch im Urlaub, Marcel, so wie du, aber ich habe dann doch recht viel Tennis auch gesehen, und wenn man einfach beobachtet hat, wie Alcaraz über den Platz schwebt wieder jetzt
im
Queen's Club. Das ist diese Bewegung, das kann kein anderer, und das dann auch noch kombiniert mit der Auswahl, die er zur Verfügung hat. Manchmal übertreibt das ein kleines bisschen, aber für mich Alcaraz ist doch der, ja, also ich ein kleines Level würde ich zwischen ihn und Sinner setzen, weil, glaube ich, auch eher diesen mentalen Vorteil, wenn es wirklich wieder zum Finale kommen könnte, der mentale Vorteil ist noch ein bisschen größer geworden nach Paris. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marcel.
Sehe ich ganz genauso. Der mentale Vorteil ist da. Er ist noch ein bisschen größer geworden. Ich sehe, was die Athletik, was die Beinarbeit angeht, dann auf Rasen doch einen großen Vorteil, auch wenn die Ergebnisse von Sinner und Wimbledon zuletzt auch alles andere als schlecht waren. Das ist definitiv so. Da ist Alcaraz für mich ein Level drüber. Ich will nicht so weit gehen und sagen, er kann sich nur selbst schlagen. Dafür waren dann doch in den Spielen in diesem Jahr zu viele Löcher drin, wo du dann hin und wieder mal gesagt hast, was passiert jetzt, wenn er sich nicht wieder fängt? Aber in den meisten Fällen hat er sich dann wieder gefangen und dementsprechend steht eine sehr, sehr eindrucksvolle Bilanz zu Buche. Ich frage mich ja vor allem, was machen wir mit Novak Djokovic?
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Bitte, ja? Bitte, was machen wir mit ihm?
Ist das möglicherweise seine letzte Möglichkeit, Wimbledon zu gewinnen? Es deutet viel darauf hin für den Satz, es wird mit den Jahren nicht leichter, kriege ich weder einen Preis, ich muss eher Geld dafür bezahlen. Aber es ist einfach Fakt. Dennoch sind sich, glaube ich, auch alle einig, wenn sie sagen, die Chancen für Djokovic sind bei keinem Turnier so gut wie in Wimbledon. Unterschreibe ich total. Auf der anderen Seite sitzt einem natürlich schon noch ein bisschen in den Knochen, wie er da auseinandergenommen wurde im letzten Jahr im Finale. Ja, da hat er überhaupt gar keine Aktien gehabt. Aber jeder Tag ist gleich und es ist unterschiedlich so rum. Und insofern müssen wir den ganz, ganz oben mit auf der Rechnung haben und kann sicherlich dafür sorgen, dass für den einen oder anderen das Draw dann schon früher unangenehm wird, als man sich das eigentlich erhofft hätte.
Absolut. Und es kann natürlich sein, dass, also Djokovic, das Draw, das er in Roland Garros gehabt hat, war ein Horror. Ja, wenn du im Viertelfinale Zverev hast, auf dessen, da lehne ich mir jetzt auch, vielleicht ist der Unterschied nicht groß zu Haarplatz, aber ich glaube, Sand ist der beste Belag von Alexander Zverev, den schlägt er in vier Sätzen. Dann musst du gegen Sinner ran, wo er schon, wenn das in den vierten Satz geht, dann schaue ich es mir schon auch an. Und dann hätte er noch Alcaraz schlagen müssen. Es kann natürlich ganz anders kommen. Er könnte im Viertelfinale von, Moment, das ist, ich krieg's nicht dann, aber es kann auch deutlich besser kommen. Nämlich dann, wenn er zum Beispiel auf dem Ass von Jack Draper ist, der das erstmal beweisen muss, dass er vor heimischer Kulisse mit diesem Erwartungsdruck, den er auch hat, umgehen kann. Und wenn er dann im Halbfinale Sinner oder Alcaraz hat, dann ist es vielleicht ein kleines bisschen einfacher. Aber ich würde ihn auf keinen Fall abschreiben, weil ich habe mir jetzt lustig, dass du das ansprichst. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal die Kurzzusammenfassung des Finales vom letzten Jahr angeschaut und da hat Alcaraz einfach überragend gespielt. Ja, also wie früh der den Return nimmt und dann hat er bei 40-0 und bei 5-4, 40-0 im dritten Satz noch kurz gewackelt, gewinnt dann aber das Tiebreak. Ganz, ganz schwierig. Der Halle-Gewinner, Marcel, wir hatten das vor zwei Jahren schon, dass Alexander Bublik in Halle gewonnen hat. Es war lustiges Finale gegen Medvedev. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie er den Satzball von Medvedev abgewehrt hat im zweiten Satz mit einem Vorhand-Cross-Stopp von der Grundlinie. Medi hat nicht mal probiert hinzulaufen. Aber ich glaube halt, so unterhaltsam Publik ist, er wird gesetzt sein an Position 28. Ich glaube halt nicht, dass der, lass es vier Spiele hintereinander, Best of Five, seine Konzentration behalten kann.
Absolut. Genau das ist der Punkt. Best of Five ist so ein bisschen natürlicher Gegner von Bublik, auch wenn die French Open uns dann natürlich auch ein bisschen was anderes gelehrt haben. Also da hätte auch keiner gedacht, ja, dass er da so weit kommt. Und da sind dann eigentlich die Voraussetzungen für ihn natürlich noch besser. Gegen den will auch um Himmels Willen gar keiner früh spielen. Also wenn es da irgendwie eine dritte Runde gegen den gibt, glaube ich, dann musst du auch ganz tief durchatmen und sehr, sehr bei der Sache sein. Das kann verdammt unangenehm werden, aber ich sehe es auch nicht übers Viertelfinale hinaus. Aber irgend so ein Element, mit dem wir nicht rechnen, wird es auch bei den Herren wieder geben. Bei den Damen können es auch 3, 4 bis 5 sein. Aber ja, mal gucken, wer da durchkommt. Jack Draper finde ich auch unheimlich spannend. Letztes Jahr ist er unter diesem Druck vor heimischem Publikum. Da war er, hat er ja in Queens Alcaraz geschlagen, zuvor Stuttgart gewonnen, auch schon große Vorschusslorbeeren. Da ist er regelrecht zusammengebrochen gegen Cameron Norrie. Das wird eine echte Reifeprüfung für ihn. Da bin ich auch sehr neugierig.
Ja, und auch ein Spieler, das ist auch wieder ganz komisch, er spielt. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir schon, wie er dann gegen Joao Fonseca in Eastbourne gespielt hat, aber Taylor Fritz gewinnt in Stuttgart, was auch seinen Ausrüster sehr gefreut haben wird, weil es einfach gepasst hat, wie die Faust aufs Auge, fährt dann nach Queens, verliert erste Runde gegen Mute, war es, glaube ich. und kommt jetzt ja auch irgendwann. Die Frage ist halt, wer ist der Nächste nach Sinner und Alcaraz, der ein Grand Slam Turnier gewinnen kann? Auf Sand hätte ich immer das wäre von erster Stelle, aber auf Rasen würde ich Taylor Fritz eigentlich noch vor Jack Draper setzen, obwohl die beiden ja Positionen in der Weltrangliste getauscht haben und Fritz jetzt Fünfter ist und deshalb möglicherweise eine schlechtere oder ziemlich sicher eine schlechtere Auslosung bekommt. Wie siehst du Fritz?
Ja. Also wenn Taylor, ich sehe es genauso, wenn Taylor Fritz tatsächlich sein A-Game konstant hinbringt, das hat er bei den großen Events in diesen Jahren noch zu selten geschafft. Es gab auch irgendwie es war auch gesundheitlich bei ihm längst nicht so, wie es hätte sein sollen. Ich erinnere mich an ein Interview im Frühjahr, in dem er gesagt hat, er hat noch nie so wenig Tennis auf hohem Niveau gespielt wie in diesem Jahr. Und sowas kriegst du nicht so leicht raus. Und auf Rasen brauchst du Automatismen. Das jetzt kann Queens der Ausrutscher gewesen sein. Das ist sicherlich auch ein dickes Fragezeichen. Wenn er natürlich am Ende unter den besten vier steht, ist es A, keine Überraschung und hat er B, alle Möglichkeiten. Aber bei dem kannst du es auch haben, dass in der zweiten Runde Feierabend ist. Das würde ich auch nicht ausschließen wollen, wenn die Auslosung eklig ist.
Ja, und auf die warten wir ganz, ganz gespannt. Marcel, machen wir vielleicht nochmal ganz kurz Werbung. Warum ist Wimbledon am Ende des Tages dann halt doch irgendwie das lässigste Turnier auf der Tour für dich? Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum.
Es ist das Größte. Es ist das Turnier, das die größten Geschichten schreibt, diejenigen, die am längsten in Erinnerung bleiben. Ich habe mich erschrocken, als ich festgestellt habe, dass Isner gegen Mahü schon 15 Jahre wieder her ist. Ja, damals auch begleiten. Wir werden alle alt, aber die Geschichten werden nicht schlechter, die geschrieben werden. Der einzige Ort auf diesem Planeten, an dem Erdbeeren nicht teurer werden. Es ist unvorstellbar, wie die das hinbekommen. Eine Atmosphäre, eine Aura, die man vor Ort erlebt haben muss, die für mich Tennis pur ist. Jedes Grand Slam Turnier hat seinen anderen Vibe, aber das ist stilecht, das ist klassisch. Das ist the one and only. Man muss es mal erlebt haben.
Für mich, das nur zum Abschluss, ist das die Ruhe, die irgendwie, also ich habe den Eindruck, du kommst dort rein, es sind unheimlich viele Menschen da, ja. Aber es ist keine Hektik. Die Engländer sind und Engländerinnen sind komplett entspannt und sei es, weil sie sich um 11 schon in Pimps reinhauen, ist egal warum. Aber es ist trotz dieser vieler, vieler Menschen, es ist ruhig, es ist klassisch. Es gibt keine Werbung oder ganz, ganz wenig Werbung. Ja. Es spielt alles mit rein. Es ist fantastisch und ich freue mich sehr.
Ja.
Auch dich wiederzusehen.
Das wird ein Fest.
Das wird das ganz, ganz gut. Das war's mit der Big Show 715. Danke an alle, die dabei waren. Danke Marcello und wir hören uns wieder dann nächste Woche in und aus Wimbledon.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!